So, folgender Gedanke, bevor es losgeht mit der Big Show 598. 600 steht an. Es wird keine, wahrscheinlich wird es keine große Zusammenkunft geben wie bei 500. Besondere Situation damals, Corona. Und da hat das Stadion an der Schleißheimer Straße, Holle hat netterweise aufgesperrt. Das wird es diesmal wahrscheinlich nicht werden. Alle haben so viel zu tun und das ist ja mitten in jeder Saison, was damals nicht der Fall war. Aber folgende Idee, Vorschlag für euch. Schickt ihr mir einfach Fragen, und zwar an alle, die ihr irgendwie mit Sportradio 360 in Zusammenhang bringt. Ja, ob das jetzt Thomas Wagner, Andreas Renner, Toni Tomic, Stefan Heinrich, Paul Häuser, also egal die Sportart, Michael Körner, Götzi, Uwe Semra, wer auch immer. Schickt mir die Fragen und am besten als Sprachnachricht. Und wir werden diese Fragen dann abhandeln in der Big Show und mit eurer Stimme selbstverständlich. Und an welche Nummer? Schreibt mir auf eine Mail steilpass@sportradio360, dann bekommt ihr die Nummer. Dann schickt ihr die Sprachnachricht an mich und ja, nehmt ruhig auch Leute rein, die wir schon länger nicht mehr gehabt haben. Buschi, Wolf Fuß, Fragen kann man immer. Sportler, ein kleines bisschen schwierig. Da fällt mir nur der Davis Cup Kapitän ganz spontan an, Michael Kohlmann, der immer für alles zu haben ist. Aber einfach angstfrei, schickt eine Mail, ihr bekommt dann eine Nummer, wo ihr es hinschicken könnt. Und das wäre eine Idee, die ich hätte für 600. Jetzt aber geht's mal los mit 598.
Attention. Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzel.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Elina Strafzau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Big Show 598 also. Was haben wir heute vor? Fußball, zwei Teile mit Alexi Menüsch und mit Tom Bayer. Dann geht's weiter zu Michael Körner und zum Basketball. Danach die beiden Handballer Uwe Semrau und Götzi. Über Champions League, über die Bundesliga, über Mikkel Hansen, also sehr interessant. Motorsport folgt mit Stefan de Vos-Heinrich und Eddie Milke. Dann ein paar Worte auch zum Daytona 500 mit Pete Fink. Die Skiweltmeisterschaft ist vorbei. Wir kümmern uns nochmal ausführlich mit Lukas Zara und Tom Heberlein um die letzten beiden Wochen in Courchevel Meribel. Danach haben wir Rugby im Programm. Nicole Martin, nein, Blödsinn. Zunächst ist Günther Zapf dran mit Andreas Renner zur XFL. Dann Rugby mit Nicolas Martin, Jan Lüdecke und Simon Jung. Schließlich nach längerer Zeit mal wieder, weil er auch ständig in den USA ist, André Vogt zur NBA und hinten raus Tennis mit Nicola Kiwa, mit dem Kiwi. Also, auf geht's. Sportradio 360, die Big Show 598. Es geht also los mit Fußball und ich freue mich, dass nach langer Zeit, auch weil er beruflich hoffentlich mittlerweile andere Dinge, vielleicht gar keine beruflichen Dinge mehr zu tun hat, aber nach langer Zeit mal wieder bei uns dabei, Tom Bayer. Eine Sky-Legende, ja, wenn ich das so sagen darf. Guten Morgen, lieber Tom.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder dabei bin. Ist ein Weilchen her, da hast du recht, ja.
Und auf der anderen Seite Stammgast, nicht nur in Champions-League-Wochen, Alexi Menüsch. Guten Morgen, Alexi.
Guten Morgen zusammen.
Tom, wie geht's dir vor einem Spieltag, jetzt als quasi Rentner? Ertappst du dich manchmal dabei, dass du irgendwo die Daten noch raussuchst für irgendwelche Spiele, oder hat sich dieses Thema zum Glück oder vielleicht auch nicht zum Glück absolut erledigt?
Ja, sagen wir mal so, das ist ein bisschen zweigeteilt. Also ich gucke mir das auch gerne an. Ich habe auch noch Spaß und Freude am Fußball. Aber das führt jetzt nicht so weit, dass ich dir die Verletztenliste von Real Madrid runterbeten könnte. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum der rechte Außenverteidiger von Benfica Lissabon ein anderer ist als letzte Woche. Also so weit geht es ja nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, dass man sich da so intensiv drauf vorbereitet hat. Ich habe das immer gerne getan. Ich habe das auch nie als Arbeit empfunden. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich doch einen gewissen Abstand zu der ganzen Geschichte gewonnen. Und ich glaube, das ist für mich persönlich jetzt auch richtig so. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht nach wie vor für den Fußball begeistern würde und dass man sich für die Geschichte natürlich immer noch interessiert, klar.
Tja, da waren in dieser Woche, Alexia, einige Dinge dabei, für die man sich begeistern konnte. Und du bist ja, wenn man sich die vier Spiele in der Champions League anschaut, in dieser Woche, Alexi, absolut neutral konntest du dran rangehen. Weder ein französischer Verein noch der FC Bayern involviert. Wer hat dich am meisten beeindruckt? Ich gehe mal mit dem SSC Neapel all in.
Ja, Real Madrid.
Schon.
Weil, Weil dieses Ding, du hast das Gefühl, wir haben die gleiche Realmannschaft seit 10 Jahren, 12 Jahren, 15 Jahren und die liefern nach wie vor. Natürlich hat sich die Mannschaft ein bisschen verändert, aber diese DNA, die ist nach wie vor vorhanden. Und auf 5 Tore in Liverpool zu erzielen, ist ja historisch. Und ja, jetzt haben die Königlichen erneut bewiesen, warum sie diese Saison womöglich wieder den Champions League-Titel holen. Die sind zwar in der Liga nicht so gut drauf, die werden womöglich doch nicht Meister in dieser Saison, was auch eine Überraschung ist. Aber also was da abging in der Anfield, also natürlich war auch Neapel beeindruckend, aber ich fand Neapel schwach in der ersten halben Stunde. Und Real Madrid war auch geschossen an den ersten 2 Toren in der ersten Viertelstunde, aber wie sie sich zusammengerappelt haben und dann das Spiel dominiert haben, Chapeau. Also ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, Liverpool will jetzt alles daran setzen, die Champions League zu gewinnen, um die Saison zu gewinnen, aber die Probleme, die Bosnien sind doch gravierender, als vielleicht viele gedacht haben.
Tom, was hast, wie viel hast du gesehen vom Dienstag eben jetzt auch von diesem 5:2 von Real Madrid, wo ja, ja, wo es nach diesem Fehler von Courtois, fand ich, danach ausgesehen hat, okay, jetzt könnte Real Madrid zusammenbrechen, aber das hatten wir letztes Jahr ja auch schon des Öfteren in mehreren Begegnungen, gerade auch in den Rückspielen gegen Man City, gegen Chelsea, wo man sich gedacht hat, okay, das war's jetzt für Real und bumm, schießen die da einfach mal 5 Tore.
Ja, ich fand das schon beeindruckend, weil ich mir nach einer Viertelstunde gedacht habe, aus Sicht des FC Liverpool betrachtet, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil einen besseren Start kannst du ja gar nicht haben. Du liegst gegen die nach einer Viertelstunde 2-0 in Führung. Vor allen Dingen dieses zweite Tor, wie es zustande gekommen ist, kann ja letzten Endes bei Real Madrid oder hätte für einen Knack sorgen können. Eigentlich war eher das Gegenteil der Fall. Der Knacks kam dann auf der anderen Seite spätestens nach dem 2-2, nach einem ähnlichen Fehler, diesmal halt auf der anderen Seite von Alisson Becker. Und das war schon eine beeindruckende Vorstellung, die da Real Madrid abgeliefert hat. Du hast es ja eben schon gesagt, es war letztes Jahr auf dem Weg zum Titel denkbar knapp, gerade in der K.O.-Runde in ein paar Spielen. Ich glaube, diesmal können sie es nach diesem 5:2, was das Rückspiel gegen Liverpool angeht, deutlich relaxter angehen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was anbrennen wird, zumal, glaube ich, jetzt Liverpool im direkten Vergleich dann doch die Mittel zu fehlen scheinen, sowas noch umdrehen zu können. Also da glaube ich beim besten Willen nicht mehr dran.
Alexi, woran machst du es fest, diese Stärke von Real Madrid in dieser Phase? Ist es Carlo Ancelotti? Wer mich halt immer wieder auch überzeugt und dann auch überrascht, und bei der WM hat er mich nicht überrascht, oder wenn, dann negativ, aber ist Vini Junior. Dass auf den so wenig Wert gelegt wird von der Verteidigung, ist mein Eindruck. Der ist dann halt dann in solchen Spielen auch immer da. Woran machst du es fest, dass Real gerade in der Champions League so stark ist, Alexi?
Ja, weil wenn die Tauspiele anstehen, dann können sich die Spieler hinaus, über sich hinauswachsen. Das ist jedes Jahr der Fall. Die haben immer fast Lostpech, also harte Gegner, letzte Saison PSG und dann drei englische Clubs, jetzt in Liverpool. Also das ist für die kein Problem. Und sollten sie das Hinspiel ja nicht so gut austragen wie in der vergangenen Saison im Prinzenpark 0-1, aber es hätte höher ausfallen können. Und die sind eigentlich von 4 Halbzeiten 3 schlechter als der Gegner. Schaffen sie trotzdem durch die Fehler des Gegners, aber auch weil sie an sich glauben, diese wirklich DNA in sich tragen, die es einzigartig auf der Welt ist. Ich meine, die haben 14 Champions League Triumphen und danach ist lange nichts zu finden. Und das ist alles kein Zufall. Diese Saison wird nicht anders sein. Es ist vielleicht die letzte Champions League, sagen wir, aber jede Saison für Toni Kroos, für Luka Modric, für Karim Benzema. Aber die sind jedes Jahr da, topfit, wenn es drauf ankommt. Die Saison für Real beginnt erst Mitte Februar, Mitte März. Und dann wissen sie, wie man am besten das Potenzial ausschöpft. Die haben sich auch klug verstärkt. Aber trotzdem waren einige Spieler nicht dabei am Dienstag. Groß kam erst Spiel 3 rein, aber krank die Stunden vorm Spiel. Ferland Mendy links hinten, Alaba verletzt sich nach wenigen Minuten. Trotzdem bleibt die Mannschaft stabil. Körperlich, spielerisch. Und da kann man nur den Hut davor ziehen.
Tom, jetzt war Carlo Ancelotti nicht bei allen 14 Champions League Titeln der Mann, der an der Linie stand, aber es ist natürlich schon beeindruckend. Ich glaube, die Statistik, die am meisten für ihn spricht, sind diese 5 Titel in 5 verschiedenen Ländern. Da nehmen wir mal die Bayern aus, weil mit Bayern wäre auch Tom Bayer deutscher Meister geworden oder Alexis Menisch oder Jens Hulber. Das ist wurscht, aber der muss schon eine ganz besondere Qualität haben, die, ich glaube, Jürgen Klopp hat es ja auch gesagt, nicht hauptsächlich, aber auch darin liegt, dass er unglaublich gut mit Menschen umgehen kann.
Ja, das muss so sein. Das musst du als Trainer können, zumindest dann, wenn du in deiner Karriere in mehreren Ländern arbeiten willst. Auf diesem Niveau dann sowieso. Das ist in der Tat beeindruckend. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wenn man ganz vorne mitspielen will um Meisterschaften mitspielen will, vielleicht sogar internationale Titel, Champions League und so weiter gewinnen, dann hat man es überall zwangsläufig mit weit überdurchschnittlichen, mit Klassespielern zu tun, mit Stars. Aber es geht ja auch darum, dass man mit unterschiedlichen Mentalitäten umgehen muss. Es ist mit Sicherheit ein Unterschied, ob du Trainer in England bist und was weiß ich, 10, 12 Engländer vorrangig im Kader hast, ob du dasselbe in Italien, in Spanien, in Deutschland, in Frankreich machst. Und Ancelotti hat halt über einen sehr langen Zeitraum bewiesen, dass egal wo er arbeitet, er überall erfolgreich ist. Und das ist für mich jetzt eigentlich unabhängig zum Beispiel auch davon, wie man die jeweilige Sprache beherrscht. Das ist neben dem fußballerischen Wissen und Können, was er sowieso mitbringt, das Beeindruckende.
Ja, ein Wort noch zu diesem Spiel. Und Alexi, du sagst, die Schwächen von Liverpool sind offenkundig geworden. Ja, worin siehst du den größten Unterschied? Also im letzten Jahr war Liverpool noch im Champions-League-Finale und war nach allgemeinem Dafürhalten die bessere Mannschaft in Paris. Aber wo siehst du den größten Unterschied, Alexi, zum letzten Jahr von Liverpool?
Ich bin ein bisschen überrascht, weil die Abwehr, wie immer zum Verletzungspech verfolgt, jetzt war die beiden Konaté nicht dabei, der sehr oft verletzt ist, obwohl er vielleicht der beste Verteidiger von Liverpool ist, mit Blake, der wiederum auch von einer langen Verletzung zurückkam, noch nicht im Rhythmus war. Das Mittelfeld ist auch nicht mehr prall gefüllt, Fabinho, nur ein Schatten seiner selbst, Thiago Alcantara, öfter im Krankenstand als auf dem Platz, das war aber immer so in seiner Karriere. Dieser junge Bajetic ist ein Hoffnungsträger, aber war einfach noch zu grün, zu naiv für ein solches Spiel, was er von Klopp ihn von Anfang an zu bringen, im Nachhinein womöglich. Aber der größte Unterschied ist natürlich vorne, wo du kein Sadio Mané mehr hast, der schon die Mannschaft mit Salah geprägt hat, diese Ära. Dazu auch Firmino, der seit 2, 3 Jahren nicht mehr liefert, sich mit einer Joker-Rolle zufrieden geben muss. David Nunes hat mich wirklich angezündet, womöglich erst von der Saison, und braucht einfach Zeit, um sich da anzupassen, neue Spielweise, neue Kultur, neues Land, das gleiche. Joko Di Gakpo, der zwar zuletzt getroffen hat in der Premier League, aber trotzdem auch Zeit benötigt, um sich da durchzusetzen, aber da merkt man einfach, dass die Mannschaft nicht so viel Präsenz ausstrahlt, nicht mehr so viel Mentalität da auf dem Platz, die ein Sadio Mané wahnsinnig gut gezeigt hat und geprägt hat.
Ja, Tom, ich habe schon fast vergessen, dass Sadio Mané beim FC Bayern München unter Vertrag ist. Man hat ihn schon länger nicht mehr gesehen und irgendwie hat er in Deutschland ja noch keine Spuren hinterlassen. Oder hast du irgendwas in Erinnerung aus dem Herbst, wo du sagst, okay, Sadio Mané, da war doch was, Tom?
Ja, da war was. Ich kann mich deswegen ganz gut erinnern, weil ich ziemlich zum Schluss meiner aktiven Laufbahn als Kommentator in der Champions League Liverpool gegen Leipzig gemacht habe. Und damals war einer der spielbestimmenden Figuren ganz wichtig, auch für den Ausgang damals. Das ist jetzt knapp 2 Jahre her. Ehrlich gesagt, wenn ich ihn jetzt im Trikot von Bayern München sehe, kann ich nicht mehr so viel davon erkennen, was damals zu sehen war. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich meine, so alt ist er auch noch nicht, dass diese zwei Jahre jetzt unbedingt einen entscheidenden Unterschied ausmachen müssten. Aber Tatsache ist, dass er weit davon entfernt ist, die Form, die ihn über lange, lange Jahre beim FC Liverpool ausgezeichnet hat, jetzt auf München übertragen zu haben. Schlichtweg festgestellt, das hat bisher noch nicht geklappt. Und ehrlich gesagt, ich habe auch Zweifel, ob es nochmal dazu kommen wird.
Ja, Alexi, lange Verletzung natürlich von Sadio Mané, verpasst die WM. Wie siehst du seinen Platz bei den Bayern künftig?
Ich mache mir im Gegensatz zum Tom gar keine Sorgen. Ich meine, wenn du bei Bayern neu bist, dann brauchst du immer ein Jahr, dich anzupassen. Die Beispiele sind zahlreiche. Dies auch von Ribéry vor 15 Jahren hat noch nie einer sofort angezündet. Der Rosca hat mindestens ein Jahr gebraucht. Der Ligt hat jetzt auch Schwierigkeiten. Und bei Meccano war groß und schlechteste Saison ist jetzt der überragende Mann bei den Bayern. Und bei Mané wird es genauso sein. Er ist erst 30 und hat noch 4, 5, 6 Jahre vor sich, weil er auch ein Top-Profi ist. Wenn man sieht, wie Davos, Benzema, Lewandowski leisten mit 35, 36, das kann auch Mané schaffen. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Er fühlt sich auch pudelwohl in München, in seiner Mannschaft. Und bin sehr gespannt. Vielleicht wird er auch ein entscheidender Faktor sein im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in 2 Wochen. Ja, ich sehe ihn schon nach dem linken Flügel, wo schon viel Stau gibt, aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Bayern-Verantwortlichen den Mut haben, Gnabry und Sané zu verkaufen im Sommer. Dann hat man mehr Platz für Spieler, die sich mit dem Verein voll identifizieren, wie Coman, wie Mané, damit es vielleicht dann reibungsloser läuft bei den Bayern.
Ja, Alexi, glaubst du, dass es Abnehmer gibt für Leroy Sané, die wirklich
ja,
das...
in England, also...
Schon, also der hat das nicht, England hat er keine verbrannte Erde. Also, ja, okay.
Gnabry und Sané kriegst du für beide 100 Millionen aus England, da ist überhaupt kein Problem.
Okay, naja, gut. Ein Blick noch auf den Dienstag. Alexi war nicht beeindruckt von der ersten halben Stunde vom SSC Neapel, aber ich habe jetzt dann doch Tom auch mal hier und da reingeschaut in der Serie A. Neapel wird den ersten Titel seit 1990, glaube ich, gewinnen, überhaupt keine Frage. Und was ich bei dieser Mannschaft faszinierend finde und auch am Dienstag fand, dass sie, okay, sie schauen sich das eine halbe Stunde an und die sind aber so kompakt, die wissen genau, was sie tun müssen. Die haben vorne zwei fantastische Spieler drinnen, über die viel zu wenig geredet wird. Ich bin massiv beeindruckt und wenn ich mir die Frage stelle, wer kann die Bayern herausfordern, die ich eigentlich jetzt von den anderen Mannschaften am besten gesehen habe, außer vielleicht Real Madrid, dann bin ich schnell bei Neapel. Wie viel hast du von Neapel gesehen? Und wie hat dir das, was du gesehen hast, gefallen, Tom?
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe von dem Spiel nicht viel gesehen, nur eine Zusammenfassung. Aber ich gebe dir recht, man hat einen richtig guten Eindruck von dieser Mannschaft. Die tritt sehr souverän auf, was vielleicht der Nachteil, wenn es mal ganz am Ende hart auf hart kommt, in der Champions League sein könnte, ist, dass die Neapolitaner in der Königsklasse nicht ganz so viel Erfahrung mitbringen wie der eine oder andere Konkurrent. Real Madrid haben wir da diesbezüglich schon erwähnt. Eine Mannschaft, die in jeder Situation weiß, was sie zu tun hat und sich dann auch nicht ins Boxhorn jagen lässt, wenn es mal richtig eng wird. Aber vom Potenzial her sind die schon sehr weit oben. Den Eindruck habe ich. Und man muss es ja auch erstmal schaffen, in Italien eine derart souveräne Saison abzuwickeln, wo man praktisch jetzt schon, wir haben mal so gerade eben noch nicht mal Ende Februar, als Meister feststeht. Und das kommt mit Sicherheit nicht von ungefähr. Und auch wenn wir sagen müssen, dass das jetzt in der ersten halben Stunde in Frankfurt nicht so beeindruckend war, insgesamt gesehen, was ich so mitbekommen habe, was ich gelesen habe, war es wohl dann eher doch ein Klassenunterschied. Und wenn man so in Frankfurt auftritt und die Eintracht gehört ja jetzt mittlerweile auch international Europa-League-Sieger und so weiter und so fort, nicht gerade zur Laufkundschaft, dann sagt das schon ein bisschen was aus.
Ja, Alexi, hat dich wenigstens die letzte Stunde überzeugt von Neapel?
Ja, klar. Das war schon vom allerfeinsten taktischen Bereich, wie sie die Räume eng machen, wie sie auf die Bälle zugehen. Dann kann es Frankfurt noch froh sein, dass es nur 0-2 am Ende stand. Natürlich war die rote Karte für Kolomoani auch fatal für die Frankfurter. Manche denken, die können das Spiel noch drehen in 3 Wochen. Heute schwer vorstellbar. Man weiß ja, dass sobald die Frankfurter europäische Luft schnuppern, dass sie über sich hinauswachsen. Vielleicht wird es auch Neapel sein. Neapel geht das Spiel nicht mehr so ernst an. Das ist die einzige Chance für die Frankfurter. Aber ohne Kolomoani wird es noch schwerer. Aber wenn Neapel spielt, ist es schon beeindruckend. Und ich hätte auch gedacht, dass sie vielleicht die Frankfurter leicht unterschätzen. Hm. Aber sie haben das Spiel extrem ernst genommen und sie haben noch viele Ambitionen. Und ich sehe sie so stark wie Real Madrid und momentan stärker als die Bayern, die, ja, man sagt immer, du brauchst, um die Champions League zu gewinnen, einen Ausnahmetorwart, einen Ausnahmestürmer zu haben. Beide hast du nicht mehr bei den Bayern und deswegen könnte es daran scheitern heuer.
Nur ein Wort noch zu der roten Karte. Alexi, bist du da einverstanden, dass das eine glatte rote Karte war? Weil da war ja ziemlich viel Pech im Spiel, fand ich auch. Weil Absicht unterstelle ich da Kolumani genau null.
Ja, aber er geht voll drauf. Es war eine Geste, die er dann nicht im Griff hatte. Er wollte schon den Ball spielen, aber das ist ja egal. Er hat den Gegner voll getroffen und ich bin ein großer Fan von ihm. Aber da muss ich ganz klar sagen, es war eine rote Karte. Deutlich roter als am Samstag im Borussia Park. Schöne Grüße an Herrn Welt.
Gut. So, also Alexi, wenn du das sagst, dann ist mir das gut genug. Kurze Pause mit Tom Bayer und Alexi Menüsch und dann machen wir weiter mit dem Fußball.
Ja, hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
Und da sind wir schon wieder. Big Show 598, Tom Bayer und Alexi Menüsch sind zu Gast im Fußballteil. Und Tom, man hört in den letzten Tagen, manchmal lauter, manchmal weniger laut, man hört sie schon seit vielen Jahren, ja, der deutsche Fußball kann ja nur gerettet werden, wenn die 50+1 Regel fällt. Und die DFL ist kurz davor, einen Investor reinzulassen. Was wird das bringen? Kann es funktionieren in jener Hinsicht, dass dann außer den Bayern noch eine andere Mannschaft europaweit wirklich bis zum Ende konkurrenzfähig ist? Oder wird auch dieser Effekt schneller verpuffen, als wir alle denken?
Da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, das zu beurteilen, ob das der Fall sein wird. Aber selbst wenn die Voraussetzungen geschaffen werden, dann mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Ich glaube einfach nicht, dass man stehenden Fußes von 0 auf 100 in der Mannschaft aufbauen kann, von der man sagen kann, also da ist das Halbfinale Champions League nächstes Jahr garantiert und wahrscheinlich in den nächsten Jahren weitere Erfolge auch. Das glaube ich nicht. Es gehört im Prinzip auch mit Sicherheit viel mehr dazu, als nur das entsprechende Kleingeld zu haben, um sich diesen oder jeden neuen Spieler zu kaufen. Das zeigt die Vergangenheit auch. Es gibt den berühmten Satz, Geld schießt keine Tore. Das stimmt zwar nicht komplett, aber Geld alleine schießt auch keine Tore. Ich glaube, dass viel dazu gehört, dass man mit Weitblick arbeitet, eine Mannschaft zu entwickeln vermag, das internationale Niveau des Fußballs einschätzen kann, wo muss ich da hin oder wo sollte ich zumindest hin. Insofern mag das Geld Voraussetzungen bieten, aber einen alleinigen Grund dafür zwangsläufig Erfolg zu haben, ist es in meinen Augen nicht. Ich tue mich schwer zu sagen, wenn wir das so machen, dann wird es nicht nur Bayern München geben, sondern wieder 3-4 Bundesligisten, die ganz oben mitspielen. Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen.
Alexi, wie siehst du die Situation, wie ist es in Frankreich? Ja, wir wissen, Katar pulvert unfassbar viel Kohle in Paris Saint-Germain. Wie ist da denn die nachfolgende Gemengelage?
In Frankreich wünscht man sich schon die Super League, weil zwar gibt es die schon in England, die momentan den Fußball kaputt machen. Der einzige Weg, sieht man in Frankreich, wäre eine Super League zu gründen. Natürlich eine faire Super League, nicht die vor einem Jahr vorgestellt wurde. Muss halt ein klares Konzept her und dass die alle Vereine davon profitieren, nicht nur die Reichen, mit einer Liga aus, muss man schauen, 20, 30 Mannschaften, aber muss halt irgendwas tun gegen die Premier League, die gerade für sich alleine wirbt und alleine investiert en masse. Darunter leiden natürlich die Italiener, die Engländer, die Deutschen, aber auch die Franzosen. Das ist der einzige Weg, um da rauszukommen, weil wenn wir so weitermachen, es in Zukunft nur noch die englische Super League geben, gar keine Champions League mehr, gar keine Europa League mehr. Und die nationalen Ligen werden auch nicht mehr so interessant, so attraktiv, wie sie momentan noch sind. Aber da muss ganz klar in den nächsten Monaten muss ein ganz klarer Plan her, damit die Premier League nicht alleine bleibt, weil das wäre das Ende des Fußballs.
Ja, und dennoch habe ich ja auch heute irgendwo gelesen, wenn wir uns das anschauen, aus der Premier League, kein Sieg für die Premier League. Chelsea verliert bei Dortmund schon letzte Woche. Manchester City gestern Abend 1-1 in Leipzig und ja, Liverpool verliert 2-5 gegen Real Madrid. Bei dieser ganzen Diskussion, Tom, Tottenham hat verloren in bei AC Milan.
Mailand,
ja, auch noch. Vier Mannschaften, kein Sieg. Tom, ich frage mich halt bei dieser ganzen Diskussion, in der ich komplett neutral bin, weil ich weiß es ja auch nicht, aber ich frage mich halt, stehen denn so viele Finanzinvestoren bereit oder auch Emirate, die dann sagen, super, 50+1 Regel in Deutschland ist gefallen, jetzt kaufe ich mir den FC Augsburg. Nur mal als Beispiel, dass jeder bei Bayern oder bei Dortmund einsteigen möchte, okay, geschenkt, aber es gibt ja dann doch ein paar andere Clubs, die jetzt nicht auf dieses Potenzial der beiden genannten Vereine zurückgreifen können. Ich weiß es nicht, aber verstehst du da die Aufregung, gerade auch von kleineren Vereinen, die das 50+1 nicht wollen?
Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, dass es Interessenten für bestimmte Clubs geben wird, die aber wahrscheinlich ohnehin schon über eine gewisse Strahlkraft, Tradition oder über gewisse Erfolgsaussichten verfügen. Dass die vielleicht auch, wenn die Zeiten wirtschaftlich allgemein schwierig sind und wahrscheinlich die Sponsoren, Investoren nicht in Reihe am Straßenrand stehen, aber solche Vereine wird es geben, die über Möglichkeiten verfügen, da was an Land zu ziehen. Aber der Großteil der Vereine wird meiner Meinung nach da mehr oder weniger chancenlos sein. Du hast gerade gesagt, Beispiel FC Augsburg, da gibt es mit Sicherheit auch noch andere, VfL Bochum, ich will niemanden wehtun und nicht zu viele nennen. Da blieben mit Sicherheit auch viele unbenannt, die in dieselbe Kategorie fallen würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so etwas Entscheidendes stattfinden könnte. Was ich mir viel eher vorstellen kann, ist, dass die Schere zwischen den Spitzenclubs und den eher am Tabellenende von den anderen Ligen, will ich mal gar nicht reden, dass die noch größer wird. Meiner Meinung nach ist sie ohnehin schon viel zu groß. Wir haben über das schwindende Interesse gesprochen. Wir können das jetzt schon daran festmachen, wie schwer es ist, wenn man den Aufstieg in die erste Liga geschafft hat, zum Beispiel sich da dauerhaft zu etablieren. Und so ähnlich stelle ich mir das dann auch in Zukunft vor. Ich glaube, dass diese Schwere noch größer werden würde und das kann dem Fußball meiner Meinung nach nicht gut tun.
Ich kann ja absolut verstehen aus Sicht des FC Bayern München, Alexi, dass die Bayern sagen, na, wir wollen ja international mithalten. Bei der Verteilung der TV-Gelder ist alles in Ordnung. Wir sind die beste Mannschaft, wir sollen die meiste Kohle bekommen. Aber natürlich für den Wettbewerb in der Bundesliga ist das fatal, dass das nicht gleich verteilt wird. Gibt es aus dieser Gemengelage überhaupt eine Lösung, Alexi?
Ja, zu sagen, weil jeder denkt an sich. Das ist ja auch nachzuvollziehen, wie Uli Hoeneß, als er noch aktiv war, hat sich jedes Jahr gefreut, dass Bayern München die einzige Mannschaft ist in Europa, die überwintert, weil da noch mehr Kohle war, kam für die Bayern in die Kassen. Und da ist man halt schon wenig solidarisch. Man verkauft sich zwar anders in Deutschland, aber einer Haki Watke oder ein Minzlaff damals in Leipzig, also heute Eberl, die necken nur an sich. Und wenn Leipzig die einzige Mannschaft, die ins Viertelfinale kommt, jetzt im Mitte März, dann werden sie sich auch nicht beklagen, glaube ich. Und das ist halt eine Mentalität, die es halt 2023 gibt in unserer Gesellschaft. Sehr egoistisch, aber wieso sollte es anders werden? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Im Gegenteil, wird immer egoistischer sein. Und diese Pläne der Super League, die sollen heißen, oder dass man mit noch mehr Fairplay und einem ganz klaren Plan, apropos Financial Fairplay, vorangehen will, dann bitte daher oder bitte damit klare Beispiele nennen, beziehungsweise klare Bedingungen, damit wir vielleicht nicht mehr so pessimistisch in Richtung Super League gucken, weil, wie wir vor einem Jahr gesehen haben, war fast die ganze Gesellschaft dagegen. Aber es ist vielleicht doch die einzige Lösung, wie gesagt, in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben oder wieder zu werden, aus deutscher Sicht, aus französischer Sicht. Und da muss halt mehr Fairness vorhanden sein, ohne die UEFA aber. Weil mit der UEFA ist es unmöglich.
Ganz, ganz schwierig. Jetzt haben wir aber zum Glück, Tom, in dieser Spielzeit ausnahmsweise mal die Situation, dass am heutigen 23. Februar noch nicht ganz klar ist. Es ist zu 97% klar, dass der FC Bayern München wieder deutscher Meister wird, aber es gibt noch eine 3% Restwahrscheinlichkeit, dass es nicht so der Fall sein wird. Und am Sonntag um 17.30 Uhr gibt es sowas wie ein echtes Spitzenspiel in der Allianz Arena zwischen den Bayern und zwischen dem 1. FC Union Berlin. Und immer, meine Erfahrung ist in den letzten Jahren, wenn man sich auf so etwas gefreut hat, dann schießen die Bayern in den ersten 14 Minuten zwei Tore und machen es dann eben besser als der FC Liverpool gegen Real Madrid und gewinnen die Partie halt 3-0 oder 4-1. Was traust du, Tom, Union Berlin an diesem Sonntag um 17.30 Uhr beim FC Bayern München zu?
Das ist schwer einzuschätzen. Ich habe Union Berlin ehrlich gesagt bei weitem so eine Saison, wie sie bisher gespielt haben, nicht zugetraut. Ich sag mal, ich würde ihnen eigentlich auch in München was zutrauen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das klappen wird vor dem Hintergrund, dass sie morgen halt ein extrem schweres internationales Spiel gegen Ajax Amsterdam vor der Brust haben, wo man sich ja wirklich noch was ausrechnen kann, nach dem 0-0 im Hinspiel eine Runde weiterzukommen. Das wäre ja schon eine faustdicke Überraschung. Aber ich fürchte, wenn ich auf den kommenden Sonntag sehe, ohne großen Kraftaufwand, wird es morgen auf keinen Fall gehen, so oder so nicht. Und ich glaube, dass das im Verlaufe dieser Partie zumindest eine Rolle spielen könnte, dass die Bayern auch ohne die Partie von Union gegen Ajax Amsterdam favorisiert sind, ist klar. Aber selbst wenn Union da verliert, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da mit 0-3 oder einem derartigen Ergebnis vom Platz gehen. Das ist ohnehin eine überragende Saison, die die Mannschaft von Trainer Urs Fischer da spielt. Und selbst wenn die am Sonntag verlieren, wird da kein Zacken deswegen aus der Krone brechen.
Alexi, wird das so ein typisches Bayern-Spiel sein? Ein Statement-Game, wo ganz früh klar sein wird, wir sind hier die Hausherren. Und welche Rolle wird Thomas Müller, wenn überhaupt, spielen?
So, da bin ich beim Tom absolut einverstanden. Ich befürchte auch für die Berliner, dass das Spiel gegen Ajax heute viele Kräfte kosten wird, weil er das Fischer hat schon kräftig rotiert gegen Schalke am Sonntag, wird heute seine beste Elf aufstellen, er will weiterkommen. Die Voraussetzungen sind auch gut, weil Ajax in der Krise steht, im Großen und Ganzen. Und dann haben die Bayern ganz die ganze Woche schon sich ausruhen können. Und da wird auch Nagelsmann seine beste Elf aufstellen mit Müller. Ich gehe davon aus, mit Mané als Joker, also auf der Bank erstmal. Und ich glaube nicht, zumindest erinnert mich das Spiel an Bayern-Freiburg. Das war im Oktober. Da war Freiburg, glaube ich, sogar Erster. Und dann hieß es am Ende 5-0 für die Bayern. Das wird, glaube ich, nicht so hoch sein dieses Mal, weil auch die Unioner stabiler sind als die Freiburger. Unangenehmer zu spielen mit dem defensiven VfB eine Einigung. Ich glaube, es wird eine harte bzw. ausgeglichene Angelegenheit sein in der Allianz Arena mit dem Sieger Bayern München, weil wenn sie in den Rücken zur Wand stehen und das 10 Tage vor dem alles entscheidende Spiel gegen PSG, dann liefern die Münchner und die lieben diese Spiele, wo es um vieles geht. Und ich glaube, die sind gar nicht so unzufrieden, dass es so eng in der Tabelle zugeht mit den ersten 6 in nur 5 Punkten. Das ist schon einzigartig.
Tja, schön. Wir freuen uns ja auch. Und eine Frage noch, die abschließende Frage, quasi fast schon an Tom Bayer. Wir können gerne noch ein bisschen länger noch drüber diskutieren. Der BVB ist, wie ich fand, sehr glücklich in die Rückrunde gestartet mit diesem Sieg. Wo war es? In Mainz, wo sie eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen nach dem Spielverlauf nach. Aber jetzt ist zu den Ergebnissen auch einigermaßen formidables Spiel dazugekommen. Okay, gegen Chelsea, das war natürlich glücklich. Adeyemi fällt jetzt mal aus. Aber hat denn Tom aus deiner Sicht, Edin Terzic, jetzt diesen Mix gefunden, wo der BVB den Bayern tatsächlich gefährlich werden könnte?
Also erstmal bin ich erstaunt, wenn man auf die Tabelle guckt, wenn du mich Anfang Dezember gefragt hättest, wie weit liegen denn Bayern und Dortmund auseinander, dann hätte ich ein bisschen überlegt, wie viele Punkte werden es denn sein. Wenn du mir aber gesagt hättest, du 21. Spieltag, da steht bei den Bayern 43 und bei Dortmund auch, das hätte ich nicht geglaubt. Insofern haben die natürlich, man kann schon sagen, kräftig Boden gut gemacht, was natürlich nicht nur an den entsprechenden Ergebnissen des BVB lag, sondern was die Bayern halt in den letzten Wochen in der einen oder anderen Situation und bei dem einen oder anderen Spiel auch geschwächelt haben. Ob das jetzt stabil genug ist, über die letzten 13 Spiele die Saison zu sagen, wir machen weiter so und wir hoffen darauf, dass die Bayern vielleicht in dem einen oder anderen Spiel weiterfedern lassen und dass wir vielleicht am Ende einen Punkt vorne liegen und endlich mal wieder deutscher Meister werden. Also da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, um deutscher Meister zu werden. Ich glaube aber, dass sich die Dortmunder, und da sah es ja auch nicht unbedingt in jeder Phase dieser Saison so aus, sich keine Sorgen machen müssen, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in der Champions League vertreten sind. Da gibt es ja einige Kandidaten, die sich diese Sorgen machen müssen. Aber Meister, nee, glaube ich nicht dran.
Niemand sieht die Dortmunder kritischer als Alexi Menisch. Haben sie dich wenigstens in ein paar Phasen in den letzten Wochen überzeugen können, Alexi?
Da hätte ich bloß die Spiele gesehen.
Ah, okay, gut.
Ich habe viele Spiele gesehen, komischerweise. Ich habe das Gefühl, die hatten sehr viel Dusel am Anfang des Jahres gegen Augsburg in Mainz. Aber wir haben was Neues entwickelt, dass man von denen gar nicht mehr gewohnt war, nämlich eine neue Mentalität, wo sie dahin gehen, wo es weh tut. Und das ist schon Edin Terzic zu bedanken, der das unbedingt einimpfen wollte. Natürlich hat er jetzt deutlich weniger Verletzte, also hat die Qual der Wahl, um seine Mannschaft aufzustellen. Mutig, aber komplett nachzuvollziehen, dass er Reus und Hummels immer wieder draußen lässt. Ich glaube schon, dass das Spiel gegen Chelsea am 7. März sehr wichtig sein wird, weil wenn der BVB ausscheiden sollte gegen diese kriselnde Chelsea, könnte es für einen Knacks sorgen in dieser Mannschaft. Dazu spielen die Dortmunder noch in allen Wettbewerben, haben schwere Spiele in Leipzig im DFB-Pokal. Anfang April, deutscher Meister zu werden, glaube ich, wird schwer, weil die haben auch ein schweres Restprogramm, müssen noch nach München. Leipzig kommt nach Dortmund in 8 Tagen. Ich glaube schon, dass Dortmund schon noch ein paar Spiele verlieren wird und ein normalerweise konstanter werden sollte. Es wird eng bleiben, glaube ich. Nicht die 6 Mannschaften. Ich glaube schon, dass da Bayern, Union und Dortmund oben bleiben werden. Leipzig, Frankfurt und Freiburg werden es ein bisschen schwerer haben. Aber Dortmund hat sich gefangen. Durch diese glückliche Siege haben sie dann mit Selbstvertrauen mehr Selbstvertrauen spielen können und zuletzt waren sie auch spielerisch überzeugend, was ja selten der Fall war, wie wir wissen, in der Hinrunde. Aber die letzten Siege, auch wenn es viel schwieriger ist, die Hertha haben hier ja Spieler, die für den Unterschied sorgen können, ob Reus jetzt mit seinem Freistoß oder ein Brand, der momentan in der Form seines Lebens ist, oder ein Adeyemi, der leidenswesend ein paar Wochen ausfällt, aber du hast immer das Gefühl, es kann noch besser werden. Aller zum Beispiel ist noch nicht so weit, aber wenn er so weit ist, dann kann es natürlich noch gefährlicher werden für die Gegner der Dortmunder, aber es ist auch gut für die Liga, für die Gesundheit der Bundesliga, dass Dortmund wieder ganz vorne dabei mitmischt. Es war auch an der Zeit bei diesem Budget übrigens.
Wusste ich, dass da noch was kommt. Ausgezeichnet. Danke Tom, danke Alexi. Alexi, wirst du am Sonntag im Stadion sein? Natürlich.
Ja, aber beim Abpfiff muss ich schnell zu der Sonne, da kommt es im Klassiko nach Paris Saint-Germain.
Ah, sehr, sehr schön. Na gut, dann werde ich gleich bei der Sonne draufbleiben. 17.30 Uhr, das Spiel der Bayern und danach der französische Klassiko. Tom, es war wie immer eine Freude. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Hoffentlich auf bald wieder. Das war's mit dem Fußball. Alexi Menisch und Tom Bayer, Ladies and Gentlemen. Kurze Pause in der Big Show 598.
Ja, grüß euch, servus, das ist Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 598 und das erste Mal seit gefühlt 40 Monaten wieder am Start. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn er ein paar Minuten Zeit für uns hat, ist Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens.
Ich möchte so anfangen, weil Gaub ja ein alter Kinoverweigerer ist. Gaub wurde ja weder abgeholt zu Titanic, noch wurde er abgeholt zu Avatar 1 und Avatar 2 hat er natürlich deshalb auch nicht angeschaut. Du als alter Cineast, hast du es geschafft in den letzten, der Film läuft ja doch schon länger, hast du Avatar 2 schon gesehen?
Noch nicht mal Avatar 1.
Du auch nicht?
Nein.
Du verweigerst dich James Cameron?
Nein, ich, also tatsächlich bin ich kein Film-Freak mehr, so wie ich mal war. Also ich verweigere mich eher der Fiction an sich, also Dinge, die, also wie ein Tatort zum Beispiel, also einfach erfundene Sachen, die in irgendeiner Form ein Kinofilm sind oder ein Fernsehfilm sind, interessieren mich fast nicht mehr. Also ich möchte keine Fiction mehr sehen, weil es mich langweilt. Mich, wenn, dann interessieren mich Dinge, die im dokumentarischen Bereich stattfinden, sag ich mal. Warum Dinge passieren auf dieser Welt. Man sucht nach Erklärungen. Je schwieriger die Zeiten sind, suchen die einen nach Ablenkungen im Bereich, ich will mit der Wahrheit und mit der nichts zu tun haben. Und andere suchen nach Erklärungen. Und bei mir ist es so ein Mittelding. Also ich versuche, wenn ich mich ablenken will, nicht im fiktionalen Bereich mir Dinge anzuschauen, sondern im non-fiktionalen. Und deswegen, ich schaue eigentlich keine Filme mehr. Also ich bin selber überrascht, aber sie interessieren mich nicht mehr. Ich habe immer das Gefühl, man weiß irgendwie schon. Und dann gibt's eben das Problem bei mir, dass wenn etwas zu spannend wird, dass ich nicht hinschauen möchte. Also ich habe ein Riesenproblem. Sagen wir mal so, das, weiß ich, 24, diese Serie, die kennst du noch?
Ja.
Und da habe ich die erste Staffel gesehen und ich hatte, glaube ich, über Wochen Schlafstörungen. Das hat mich so mitgenommen. Also ich kann auch Breaking Bad nicht gucken. Also ich habe das 4 Folgen gesehen oder Stranger Things, kann ich nicht sehen. Das ist zu spannend. Wenn etwas zu spannend ist, will ich das nicht sehen, weil es mich zu sehr mitnimmt.
Hast du bei 24 die Tochter von Jack Bauer, Kim hieß sie, glaube ich, auch angebrüllt? Tu das nicht, weil es ganz offensichtlich
war, dass sie
irgendwas macht, was komplett deppert ist.
Und, ja, genau.
Ja, also ich habe
es war mir zu realistisch und zu und auch mit diesem, das war ja eine schöne Idee, diese Erzählweise. Aber ich bin, und je älter ich werde, umso schlimmer wird es, zu ängstlich und zu zart beseitet, möchte ich es mal einfach romantisch nennen. Ich will nicht, wenn ich vorm Fernseher sitze oder vor irgendeinem Endgerät, ich möchte nicht leiden, zittern, mich ekeln, Spannung spüren. Ich will kein Adrenalin. Also die Welt ist sowieso voller Stress, weißt du? Und deswegen, wenn ich dann jetzt, dann habe ich freie Zeit und was mache ich? Ich setze mich unter Stress, indem ich zuschaue, wie ein Mensch jemand anderen umbringt und denke, what? Nein! Zeig mir, wie die Blumen blühen, zeig mir, wie die Wälder wachsen, zeig mir, wie das Meer sich bewegt. Ja, aber doch nicht, wie wieder Stress auf meine Sinne einprasseln, das will ich nicht. Warum? Habe ich doch genug. Ich meine, schau in die Nachrichten und 15 Minuten lang und du denkst, diese Welt ist dem Untergang geweiht. Und danach soll ich schauen, wie eine Person eine andere umbringt oder was auch immer macht. Nein, gibt's nicht. Deswegen will ich das nicht sehen.
Das heißt abschließend, du hast Sarah Wagenknecht bei Lanz dann auch nicht gesehen. Weil sowas kann ich mich wieder maßlos aufregen.
Ich schaue generell auch keine Talkshows.
Ja, ich auch nicht, zum Glück.
Ne, weil Talkshows sind für mich, du gehst rein und wenn du rausgehst, bist du genauso schlau wie vorher. Obwohl da ja scheinbar viele Dinge von intelligenten Menschen diskutiert werden und ausgetauscht werden, habe ich immer das Gefühl gehabt bei Talkshows, nee, also ich bin genauso schlau wie vorher. Zum einen, weil ich es vielleicht schon wusste oder geahnt habe oder weil ich meine eigene Position nicht aufgeben will. Deswegen schaue ich generell keine Talkshows. Also auch ich mag auch diese Streitkultur nicht. Ich streite nicht. Also ich generell verweigere ich Streit. Mit mir kann man nicht streiten. Es geht nicht. Wenn mich jemand anpflaumt, dann lasse ich das über mich ergehen. Also keine Ahnung, ne? Ist halt so. Kann ich mal vor, privat oder beruflich. Aber ich keife nicht zurück. Ich höre mir das an und dann drehe ich mich entweder weg oder ich sage, ist nicht so oder ist halt deine Meinung, ich habe eine andere. Aber ich bin unfähig des Streits. Ich habe mich von meine Ex-Frau hat sich von mir getrennt und ich habe das einfach hingenommen, ohne mit ihr zu streiten. Ist halt so, genau. Jetzt müsste ich die Zeit, also mir ist auch, das ist auch die gleiche Herangehensweise. Ich will nicht noch mehr Stress empfinden, als ich eh schon empfinde. Durch das, was ich lebe, sehe, fühle, das macht mich schon, das strengt mich schon genug an, weißt du? Also deswegen, wenn ich jetzt auch, also Leben ist ja kompliziert. Also ich finde, es ist echt kompliziert. Und man macht sich Gedanken über das, was man arbeitet oder was man sagt, was man isst, mit wem man sich unterhält. Und es ist nichts leicht. Und dann noch eben zusätzlich, dann kommt jemand und sagt, ja, ich finde das doof, was du gesagt hast, oder ich finde, ich mag dich nicht, oder Jochen, dann sage ich, ja gut, aber dann lass mich halt in Ruhe. Also dann geh weg. Oder weißt du, ich will mich nicht mit dir auseinandersetzen.
Ah, wir brauchen ein leichteres Thema. Und da kommen die World Cup Qualifiers um die Ecke, Michael. Gordy hat einen Kader einberufen. Mit welchen Spielern kann Gordy arbeiten? Es geht gegen Schweden. Was haben wir heute denn? Morgen nämlich schon. 19:30 Uhr. Magenta überträgt live und in Farbe und kostenlos. Und dann nach Finnland. Also ohne es jetzt genau zu wissen, aber die Finnen dünken mich wahrscheinlich als die größere Herausforderung. Aber erstmal, mit welchem Kader darf denn Gordon Herbert arbeiten?
Ja, also er arbeitet im Wesentlichen mit Spielern, die in der BBL spielen und nicht in der Euroleague und nicht in der NBA. Weil mit einer Ausnahme, das ist Joe Vogtmann von Mailand, der spielt ja eigentlich Euroleague mit Mailand, aber der spielt momentan nicht viel und hat wohl auch darum gebeten, in Mailand darum gebeten, freigestellt zu werden, damit er zur Nationalmannschaft kommen kann. Er hat ein besonderes Verhältnis zu Gordon Herbert. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Frankfurt. Und ich glaube, der will mal so ein bisschen wieder raus aus diesem Mailand-Muff. Also die Mannschaft spielt ja brutal schlecht. Also es ist ja eines der teuersten Teams der Liga in der Euroleague und sind Tabellenletzter so ungefähr. Also und er spielt auch wenig und wenn, dann selten gut. Und genau, das ist die einzige Ausnahme. Ich muss übrigens gleich husten, nicht, weil ich habe seit Wochen einen sehr hartnäckigen Husten. Deswegen, das passiert nämlich jetzt. Genau, und der Rest sind BBL-Spieler, die auch immer wieder in diesen FIBA-Fenstern zur Verfügung stehen, weil die BBL logischerweise pausiert und es keine, aus Spanien kommt dann noch Justus Hollatz, der in der spanischen Liga spielt. Und ansonsten junge Spieler, die zum ersten Mal rangeführt werden. Das Fenster ist ja quasi bedeutungslos sportlich. Die Deutschen haben sich qualifiziert für die WM. Und es geht dann tatsächlich um die goldene Ananas bei den beiden letzten Spielen. Hat keine große Bedeutung. Man will noch Gruppenerster werden. Die Finnen wollen das auch. Stimmt. Die Finnen sind die größte Herausforderung. Die haben ein gutes Team. Die spielen zwar ohne Lauri Markkanen, ihren NBA-Spieler, aber ansonsten sind die wohl alle an Bord. Die haben eine sehr gute Europameisterschaft gespielt. Da ist auch Edon Macciuni dabei von den Kralsheimern, ein sehr guter Point Guard, der auch eine starke EM gespielt hat. Und die Schweden kommen nur mit wohl, habe ich gehört, ich weiß auch nicht genau, mit einer Art Jugendnationalmannschaft. Also da kenne ich, glaube ich, niemanden bis jetzt, was auch ganz gut ist, weil ich das Spiel gar nicht mache. Ich mache nur das Finnland-Spiel. aber genau. Und für die Deutschen geht es darum, so ein bisschen diesen Spirit aufrecht zu erhalten. Junge Spieler, die sich in den Vordergrund spielen können. Man weiß ja immer nie genau, wie im Sommer dann die Auswahl sein wird für die WM. Letztes Jahr haben wir es ja gemerkt oder haben wir auch gedacht, oh, wir haben ja einen riesen Kader. Wer muss denn da dran glauben? Wir wissen ja nicht, wo wir alle einsetzen sollen. Dann kamen viele Verletzungen dazu und Absagen dazu und am Ende sind Spieler wie Wofa Bottermann und Sengfelder zu EM gefahren, die man vorher gar nicht auf der Matte hatte. Und die sind auch wieder so mit am Start. Also die Sengfelder jetzt nicht, der hat wieder abgesagt, weil er verletzt ist. Aber du hast die Chance, so ein bisschen dich zu empfehlen. Und es macht ja auch Spaß. Ich meine, du bist mit der Nationalmannschaft und hast dann einen coolen Lehrgang mit einem coolen Team und mit Gordy, mit einem coolen Trainer. Also einfach mal so ein bisschen, ja, vielleicht steht tatsächlich der Spaß im Vordergrund.
Also, weil du Justus Hollatz ansprichst, wenn ich mir die Liste so anschaue, 26 Länderspiele, natürlich Joe Vogtmann mit 92 vorne, aber sonst erstaunlich oft 0-0-0-0-0 ja. Länderspiele, also ganz, ganz viele Rookies. Hast du da vielleicht einen Spieler, wo du sagst, okay, den sehe ich nächstes Jahr bei Alba oder bei Bayern? Wo man wirklich sagt, das ist derjenige Spieler, von dem man schon redet in der BBL, dass er irgendwie kurz vorm Durchbruch steht. Oder gibt's sowas in den kleineren Clubs im Moment gar nicht?
Also da, jetzt habe ich den Kader nicht zu 1000% weil da sind ja immer noch der Kader dabei, der wird ja noch reduziert. Wir haben 16 Spieler und am Ende fahren nur 12 für die beiden Spiele mit. Na gut, also die meiste Zukunft verspricht, ist Justus Hollatz. Also generell von denen, die da sind. Aber der hat natürlich auch den NBA-Traum. Ich sag's mal ganz ehrlich, also ich gönne ihm den NBA-Traum und ich wünsche mir, dass er ihn auch erfüllt bekommt. Nur ist die Konkurrenz auf der Eins Wahnsinn in der NBA. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich halte ihn für einen exzellenten Spieler für europäischen Basketball an sich, also für diese ganze Vorgehensweise. Also wie er spielt, wie er denkt, wie er ein Spiel führt, das ist eigentlich ein Typ für top-europäischen Basketball. Also den sehe ich bei einem Euroleague-Team in ein, zwei Jahren. Eher als in der NBA. Also wenn der das schafft in der NBA, go for it. Mhm. Also, aber wenn ich ihn mir anschaue, sag ich, ey, für Europa ist der ja wie gebaut. Das ist ja so ein klassischer, wie so ein Kostas Lukas, wie ein Nikolathes, wie, ja, früher ein Diamantidis, vielleicht ist es jetzt natürlich sehr hoch gegriffen, weil es einer der besten aller Zeiten ist. Aber so diese Denker-Lenker-Mentalität. Und in den USA, in der NBA, hast du auf der Eins eben schon diese Wahnsinnsathleten, diese Superschnellen, die auch irre Shooter sind, hat er ja nicht den aller besten Wurf, sondern er ist halt smart und ne, so ein ja, European Style Point Guard. Also den sehe ich in der kommenden Saison bei einem Euroleague Team. Ob das Berlin ist oder Bayern, das weiß ich nicht. Wäre natürlich schön, wenn er in Deutschland andocken würde. Vielleicht passt er eher nach Berlin als nach München, weiß ich nicht, weil in München sich unter Umständen im Sommer ja auch vieles ändern könnte. Neuer Trainer, vermutlich, keine Ahnung, weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Aber ja, vom Prinzip her ist es Hollatz, dem ich die größte Zukunft da zutraue.
Justus Hollatz hiermit notiert. Ja, du sprichst die München an, Berlin auch. Am vergangenen Wochenende die Final Four in Oldenburg, glaube ich, und die Bayern sind Pokalsieger geworden. Wir sprechen ja jedes Jahr drüber. Der kürzeste Weg zum Titel ist der Pokalsieg. Ist das ein bisschen der Halbfinalsieg gegen Alba? War das Meisterstück der Bayern sozusagen, wenn man da im Pokal drüber sprechen kann? War das der wichtigere Sieg für die Bayern als dann der Finalsieg?
Ich glaube, wenn sie das Finale verloren hätten, hätten sie sich schon sehr, sehr massiv geärgert, wenn du schon mal Alba schlägst. Gut, es bestand eben nicht die große Gefahr, das Finale zu verlieren. Es war doch schon sehr souverän. Ja, also der Sieg gegen Alba hat ihnen, glaube ich, so ein bisschen den Mut zurückgegeben, dass man Berlin in dieser Saison schlagen kann, auch in einer Serie Best of Five, worauf das Finale ja hinausläuft. Also sagen wir mal so, wir dürfen in dem Fall die Bonner ja nicht abschreiben. Ja. Ich will nicht sagen, der Titel geht automatisch über München und Berlin in diesem Jahr, weil Bonn einfach zu gut ist und da eine wichtige Rolle spielen wird. Aber für das Selbstverständnis der Bayern, ich glaube, die hatten so ein bisschen den Glauben verloren, dass sie die Berliner packen können, war das ein überragend wichtiger Sieg. Und es war auch so ein bisschen, dass man so eine Identität rausgelesen hat. Also endlich kann man, ich glaube, man kann einfach sagen, dass die Bayern das beste Defensivteam in Deutschland sind und dass sie mit Lucic wieder so eine Winner-Mentalität zurückbekommen haben. Und das sind zwei wahnsinnig wichtige Faktoren, weil sie wursteln sich ja irgendwie durch diese Saison, weil sie viele Verletzungen haben, weil sie keine richtige Identität hatten. Wofür stehen die denn? Wer macht denn da die Punkte? Wer ist denn da der beste Spieler? Alles Fragen, worauf ich tatsächlich keine Antworten habe. Aber jetzt hast du Lucic dazu. Du hast die Defensive, die wirklich echt richtig stark war im Pokalwochenende. Und das gibt dir so ein bisschen das Gefühl als Team, glaube ich, das sind so die Faktoren, auf die man sich dann wieder verlassen kann. Ah, so geht das. So schlägt man Alba, so holt man Titel. Und das war enorm wichtig. Also das ist schon eine echte Message gewesen.
Andrea Trinchieri steht jetzt bei 200 Euroleague-Spielen als Coach. Natürlich nicht alle mit Bayern, er war davor auch in Bamberg zum Beispiel. Und ist nicht das erste Mal, dass du sagst, dass du davon ausgehst, dass er im Sommer nicht mehr Trainer bei den Bayern sein wird. Gibt es so etwas wie einen offensichtlichen Nachfolger für Trinchieri? Was gibt der Trainermarkt her für die Ansprüche des FC Bayern Basketball?
Ja, saugute Frage. Ich weiß es auch nicht genau, wie das Profil eines Bayern-Trainers auszusehen hat. Ich glaube, das Wichtigste ist für die Bayern, dass du einen hast, der weiß, wie es geht. Also ich glaube, denen ist Erfahrung wichtiger, als zu sagen, wir nehmen einen, der für den es der nächste Schritt ist. Ja, also man könnte ja sagen, du nimmst einen, der hat in den letzten Jahren Eurocup trainiert und Anfang, Mitte 40, sag ich mal, und jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, wo er ein Euroleague-Team trainiert und das sind dann die Bayern. Ich glaube, so einen suchen sie nicht, sondern eher einen, der schon weiß, ne? Also so ein Messina, Pablo Lasso wird, hört man immer wieder mal so ein bisschen durch den Wald rufen, also der die letzten, weiß ich nicht, wie lange war er bei Madrid? Ich glaube 10, 12 Jahre. Also eher solche Typen, ja, also die gestandene, erfolgreiche Trainer passen, glaube ich, eher in ihre Jobbeschreibung als jemand, der für den die Bayern der nächste Schritt sind. Weiß ich nicht, kann auch anders sein, aber das vom Gefühl her. Und da gibt's halt, ja, also Messina sehe ich immer so als Kandidat, weil man hat mal vor ein paar Jahren gehört, dass Messina Bock auf München hätte. Das ist aber auch jetzt schon ewig her. Und ich glaube, dass natürlich, es gibt diverse Kandidaten, die, glaube ich, das Projekt Bayern gut finden. Im nächsten Jahr wird der SAP-Garten eröffnet. Also eine der wahrscheinlich modernsten Hallen in Europa. Das wird auch bestimmt mega Spaß machen, das zu begleiten. Also die werden sicherlich Anfragen von außen haben. Ich glaube, die werden gar nicht suchen, sondern sie werden hören, wer will. Ja, also das ist ja, Bayern sind eine starke Marke im Sport und haben im nächsten Jahr eine mega Halle da stehen. Also dann ab Frühjahr oder, weiß ich nicht, Anfang 24 oder so. Wir haben jetzt 23, ne? Genau. Und also noch, ich glaube, im knappen Jahr ist das Ding auf. Und da werden sich schon diverse Menschen melden. Ne? Vom Spielstil her, ich glaube, da sind sie relativ offen, dass sie es auch mal versuchen würden mit einer Herangehensweise, die ein spanischer Trainer mitbringt. Oder ne? Also normalerweise in den letzten Jahren war es ja eher so diese Richtung Djordjevic, Radonjic, angefangen mit Pesic. Jetzt bist du bei Trinchieri, den ich persönlich für einen Top-Trainer halte, der alle möglichen Stile verinnerlicht, der sehr, sehr gut mit dem umgeht, was man ihm da hinsetzt, ne? Als Kader. Der hat zwar eine Vorstellung, aber der kann eben auch, wenn sich der Kader so darstellt, wie er darstellt, auch darauf reagieren. Also das wird wird spannend werden. Ich persönlich glaube, also dass es ein erfahrener Trainer wird, der seine Philosophie mitbringt und entsprechend auch an der Kaderzusammenstellung beteiligt sein möchte.
Schön. Und apropos SAP-Garten, ich radle da jeden Tag vorbei. Man hat jetzt damit begonnen, das Dach aufzusetzen. Ja, jetzt also der Rohbau steht ja, aber bis es dann innen, und es soll ja voll digitalisiert werden, was auch immer das heißt dann, also ich habe noch keine genaue Vorstellung, durfte im Sommer im letzten eine Baustellenbegehung machen. Ist natürlich beeindruckend, überhaupt keine Frage. Und ohne aber jetzt selbst jemals ein Haus gebaut zu haben, wenn ich sehe, wie weit es jetzt ist, das haben wir eben Februar 2023, Anfang 2024, da muss jetzt wirklich alles gut funktionieren, dass das wirklich
hinhaut. Ja, vielleicht dauert es noch ein paar Monate länger. Ich war jetzt wieder mal, ich bin einmal im Monat in Stuttgart am Bahnhof und steige da immer um und dann schaue ich immer in diese Baustelle rein bei Stuttgart 28. Und das finde ich unfassbar faszinierend. Also ich liebe große Baustellen. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Also auch ob es da mal Platz und so. Nach der Wende, da kann ich tagelang reingucken. Und wenn ich da immer reingucke, in diese Stuttgart 21 Baustelle, dann denke ich mir, 2030 vielleicht? Vielleicht 2035? Ja, Wahnsinn. Also das sieht so nach so viel Arbeit noch aus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das jemals beendet wird. Also man sieht natürlich schon so ein paar Details, sage ich jetzt mal, also irgendwelche Säulen oder sowas, aber ich habe das Gefühl, also das muss noch mindestens 10 Jahre dauern. Ich finde das faszinierend, wie Baustellen sich dann aber dann doch scheinbar häufiger schneller entwickeln. Ne? Also ich habe auch nicht weit von hier, von meiner Wohnung, ein Haus, was da gebaut wird, also ein größeres Haus. Und da dachte ich auch, und dann plötzlich geht's, ne? Sobald das dann irgendwie einmal so halbwegs steht, dann geht ja der Rest relativ schnell, sag ich mal. Also ich habe das Gefühl, innen geht's schneller als außen.
Dabei ist wahrscheinlich genau umgekehrt so. Und
das ja, ich weiß es gar nicht. Also ich finde das, also gerade wenn du jeden Tag daran vorbeiradelst, finde ich das wahnsinnig spannend. Ich glaube, ich würde jeden Tag ein Foto machen.
Ja, sollte ich auch, aber ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der diese Idee hat, und irgendwann werden die Bayern oder werden die Eishakler dann halt dieses im Zeitraffer machen. Aber es ist ja extrem spannend, ja, was man da sieht, ja, auch die Platten. Und ich glaube, die Eishallen, es gibt da noch zwei zusätzliche Eishallen, die mit der SAP, mit dem SAP Garden verbunden sind. Absolut faszinierend.
Ja.
Michael, ich danke dir wie immer. Wir hören dich also bei Finnland gegen Deutschland frei zu sehen.
Am Montag,
bei, genau. Am Montag bei...
Etwas ungewöhnlicher Tag für Sport generell und für Basketball, aber es ist Montag und ich glaube, es ist gerade schon um 16:45. Oh. Also ich muss mir das doppelt und dreifach notieren, nicht, dass ich so wie sonst hinfahre und denke, es ist um 8. Tatsächlich spielt, glaube ich, um 17:30 los oder irgendwie sowas. Also ein bisschen kurios.
Ja, Herr Körner, die letzten 3 Minuten werden noch da.
Ja.
Fantastisch. Michael, ich danke dir. Kurze Pause, Big Show 598.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratiopharm Ulm, und Sie hören Sportradio 360.
Wenn es einer hinkriegt, dann du.
Sportradio 360, die Big Show 598 geht weiter mit Handball. Jetzt habe ich Ihnen 2 Wochen Handballpause gegeben. Götze war beim Fußball dabei, aber heute wieder Handball. Guten Morgen, lieber Markus Götz.
Hallo, grüß euch.
Und links rangefahren, wie wir gelernt haben, ist Uwe Semrau. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen zusammen.
Götze, es ist ja kein Geheimnis, dass Stefan Kretschmer vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden ist. Wie war die Party? Was hast du ihm geschenkt?
Ich habe ihm geschenkt
Aufmerksamkeit.
Ein Lächeln, warme Worte. Und dann haben wir ihm noch gemeinschaftlich aus der Sky Handball Redaktion eine echt schöne Torte geschenkt. Der war ja Donnerstag bei... Was haben wir denn heute? Jetzt muss ich mich erstmal orientieren.
Nee, heute
Sonntag natürlich. Sonntag. Ja. Halt. Sonntag war er bei uns hier in München in der Handballkonferenz und da konnten wir es dann auch noch persönlich machen.
Spricht es für Stefan Kretschmer, Uwe, oder gegen den deutschen Handball, dass in meiner Wahrnehmung Kretsche immer noch der populärste deutsche Handballer ist?
Das ist schwer zu sagen. Natürlich eben ist schwer, das Wasser zu reichen bei seiner Vita. Keine Frage. Ich bin da hin und her gerissen. Also ich finde, in der Wahrnehmung hat ihn Pascal Henz mittlerweile stark überholt, weil der ist wirklich auf allen Plattformen unterwegs. Es sind aber, wir reden da über ganz wenige Menschen. Und da ist Kretscher hat sich natürlich in der letzten Zeit sehr gewandelt, ja, muss man wirklich sagen. Er ist zum akribischen Arbeiter mutiert, wo ich mich manchmal frage, was ist da passiert? Sind da Substanzen im Spiel oder wer hat ihm das eingeflüstert? Ich finde, dass er seinen Job unheimlich gut macht bei den Füchsen, eine gute Balance findet zwischen Scouting, Einbauen von jungen Spielern, aber dann auch den Blick haben wieder für das Machbare, wenn so ein Star wie Matthias Gitzel zu haben ist. Also das finde ich schon sehr stark und ehrlich gesagt hätte ich ihm das vor 20 Jahren nicht zugetraut. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ja, aber das liegt auch an dieser Sportart Handball. Da sind die Möglichkeiten, zum Leuchtturm zu werden, einfach begrenzt. Mhm. Und das ist dann für solche schillernden Persönlichkeiten wie Kretsche möglich, für viele andere eben nicht.
Darf ich da noch was dazu sagen, Jens?
Ja, du musst.
Ich muss. Also an einer Stelle würde ich Uwe widersprechen wollen. Ich wage es an dieser Stelle. Also in Handballkreisen ist Kretsche im Vergleich zu Pommes in meiner Wahrnehmung die ganz klare Nummer eins. Aber in der, wenn du jetzt fragst nach Bekanntheit in der deutschen Öffentlichkeit, also da hat Pommes natürlich schon stark gearbeitet in den vergangenen Jahren und hat kräftig aufgeholt und ist möglicherweise auch vorbeigezogen. Das wäre mal interessant. Also diese Bekanntheitsumfragen jetzt komplett rausgelöst aus dem Handball. Ob Pommes da vor Kretsche mittlerweile ist, kann gut sein, aber im Handball. Und man darf ja nicht vergessen, und deswegen die Frage, spricht es jetzt für den Handball oder gegen den Handball oder für Kretsche oder wie auch immer, es spricht auf jeden Fall für Kretsche, denn Kretsche erfindet sich ja über die Jahre auch immer wieder ein Stück weit neu. Und das, was Uwe gerade angesprochen hat, das ist wirklich bemerkenswert. Und da kann man nur den Hut vorziehen. Er hat sich ja schon längst verabschiedet. Ja, ich sage jetzt mal aus dieser Welt des einfach nur auffällig Werdens, also jetzt neben der sportlichen Leistung damals als Spieler, er ist echte Persönlichkeit geworden und hat sich seine Sporen auch als Manager längst verdient. Und es ist wirklich bemerkenswert. Er kennt jeden Spieler in Europa.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ich bin zum Teil fassungslos, wenn er da neben mir sitzt und zu jedem irgendwas weiß. Er ist wirklich ganz tief drin. Sein Notizbuch muss mittlerweile die Dimensionen von Kallis Notizbuch erreicht haben. Also ihr kennt ja sicher auch noch die Legenden, als Rainer Kallmund als Manager aktiv war. Es hieß immer, er hat das größte Notizbuch, das größte Telefonbuch. Ich würde sagen, Kretsche ist im Handball in diesen Dimensionen. Er kennt alle, er weiß alles. Auch die Nummer allein jetzt mit Robert Weber. Ja. Hans Lindberg verletzt sich schwer am Endtag der Wechselfrist. Und er hat ein paar Stunden Zeit, um einen neuen Rechtsaußen zu holen. Und er macht den Transfer von Robert Weber möglich. Und der hat davor in Piräus gespielt. Und ich frage ihn nur, Kretsche, wie hast du das gemacht in ein paar Stunden? Du musst ja erstmal die ganzen Kontakte der betreffenden Manager und Personen besorgen. Und sagt er nur, nee, hatte ich schon. Also, nicht schlecht. Hut ab.
Also als Konsument darf ich euch sagen, ich genieße es. Ich habe die WM unfassbar genossen, wo Pommes mit Uwe kommentiert hat. Ich genieße aber auch jede Konferenz, wo Kretsche mit dir, Götze am Start ist, einfach weil da ist so viel Fachwissen. Das macht einfach Spaß, da zuzuhören. Und da sitze ich manchmal auch mit offenem Mund da. Uwe, von wem droht Kretsche aus deiner Sicht aktuell die meiste Gefahr, dass es mit dem Meistertitel für die Füchse nichts werden kann? Sind's die regierenden Champions aus Magdeburg, die mich in ganz starker Form dünken?
Also die Palette ist groß, aber ich würde es auch einengen auf Magdeburg, Kiel und die Füchse. Man muss jetzt sehen, es geht ja jetzt erst wieder los mit den direkten Duellen. Es haben sich alle Kombattanten in Stellung gebracht, wie ich finde, und auch sehr gut gespielt. Ich habe den Europapokal jetzt beobachtet diese Woche. Der THW war gestern, das war eine souveräne Leistung wieder. Und klar, sie haben im Pokal gegen den SCM verloren, aber es war dann eben halt auch Magdeburg. Und darauf wird es sehr ankommen. Und ich glaube, wenn jetzt sukzessive die Verletzten zurückkommen, dass diese drei Mannschaften am meisten Potenzial haben. Und da kommt es in diesem Jahr wirklich sehr auf die direkten Vergleiche an in diesen Spielen, weil sie sich doch im Moment keine Blöße geben gegen andere Mannschaften. Klar, das sind manchmal Spiele, die gehen nicht leicht von der Hand. Auch die Füchse mit Robert Weber hatten es brutal schwer gegen Wetzlar und haben am Ende 2-5 gewonnen. Aber das war bis zum Ende hin knapp. Also da gibt's sehr viele Spiele, wo man sagt, okay, im Alltag ist alles nicht so einfach. Ja, und dann wiederum muss man abwarten, wie es im nächsten Monat weitergeht. Und da knallt es dann halt richtig mit den Duellen. Aber ich würde die drei auf Augenhöhe sehen.
Götzi, merkt man, weil beim Fußball war ja die Theorie so, dass jene Mannschaften, die mehrere Spieler bei der WM gehabt haben, natürlich darunter leiden. Beim Handball haben wir das eigentlich jedes Jahr, weil irgendeine Großveranstaltung ist. Hat sich das eingependelt, dass Mannschaften, die eben wirklich viele Leute bei der WM gehabt haben, jetzt wieder dort sind, nämlich besser als die anderen Mannschaften?
Na, zunächst mal haben diese Mannschaft und auch diese Spieler einfach gelernt, mit der Situation umzugehen, weil es ja in jedem Jahr so ist. Und dann ist es natürlich eine Frage von körperlicher Fitness zuallererst. Ja. Die es halt übel erwischt, wie zum Beispiel Oma Ingi Magnusson, der operiert werden musste nach der WM, oder eben Magnus Saugstrup, der sich im ersten Spiel nach der WM bei spürbarem Erschöpfungszustand schwer verletzt hat. Da passieren solche Dinge dann. Und aber klar ist einfach diese grundsätzliche Stärke in diesen Mannschaften, die ist einfach da und die setzt sich dann auch durch. Und was Uwe gesagt hat, ist vollkommen richtig. Das ist in dieser Saison sehr auffällig. Man gibt sich keine Blöße. Und er hat das Beispiel Füchse Berlin gegen Wetzlar angeführt. Genauso war es. Da ist es zum Teil spannend bis in die letzten Minuten hinein. Und diese Mannschaften haben aber dieses Selbstverständnis und das Selbstvertrauen aufgebaut, das dann am Ende für sich zu regeln. Der SC Magdeburg hat es einen Tag später genau gleich gemacht gegen den HSV. Da stand es unentschieden, 3 Minuten vor Ende. Und sie gewinnen es trotzdem mit 4 und du guckst am Ende guckst du von außen aufs Ergebnis und denkst, oh ja, das haben sie ganz souverän runtergespielt. Das haben diese Mannschaften sich erspielt und erarbeitet. Der SC Magdeburg ist für mich sowieso also höchst beeindruckend, wie die jetzt zumindest bislang mit dem Ausfall von Magnusson und Saugstrup klargekommen sind. Der kurzfristige Transfer Bergendahl war natürlich ein Hammer in der Situation, hilft ihnen brutal. Sie haben mit Kai Smits den Vertreter von Magnusson ja schon in der Mannschaft gehabt, der für viele gar nicht auffällig geworden ist, weil Magnusson so viel Spielzeit bekommen hat. Aber die, die ein bisschen genauer hingeschaut hatten, die wussten schon um seine Qualitäten. Und jetzt kann er sie frei zeigen mit viel Spielzeit. Und die Magdeburger sind ja überall voll in Stellung. Jetzt auch in der Champions League mit dem Heimsieg gegen West Brom. Jetzt die Auswärtsaufgabe in Zagreb souverän erledigt. Ganz klar auf Kurs Platz 2. Das ist ein Riesenpfund. Müssten kein Achtelfinale spielen. Genau darauf läuft es jetzt hinaus. Und dann sind sie absolut in Stellung fürs Final Four. Und was ich auch noch kurz aufgreifen wollte, Uwe meinte, Kiel, Füchse, Magdeburg, Augenhöhe. Das ist der Tenor, würde ich sagen, bei 95% der Leute. Und die Löwen sitzen da aber immer noch mittendrin auf Platz 2 und werden übersehen oder zumindest nicht so hoch eingeschätzt. Ja, zu Recht, wenn man die Kaderstärke anguckt. Aber ich beginne so ganz allmählich zu glauben, dass die Löwen eine ernsthafte Chance haben. Mit, ja, ernsthaft. Ja, weil sie sich ja auch keinerlei Blöße geben und mega stabil sind. Und weil sie eben nicht international spielen. Und das könnte bei deren Kader, der nicht so breit aufgestellt ist wie der anderen Mannschaften, ein entscheidender Vorteil sein.
Wenn wir nach Europa schauen, Uwe, Magdeburg Zweiter in der Gruppe hinter PSG, ist das schon fast Augenhöhe mit PSG? Wenn Götze vom Final vorspricht, dann glaube ich ja fast, es müsste soweit sein, dass Magdeburg mit PSG jederzeit mitspielen kann. Und Anschlussfrage daran, was machst du aus den Nachrichten um Mikkel Hansen, den wir ja bei der WM sehr passiv gesehen haben eigentlich und der wirkliche Probleme zu haben scheint?
Ja, man muss es auch in einem längeren Zusammenhang sehen, dass ja der Druck seinerzeit bei der Weltmeisterschaft, bei der geteilten in Deutschland und in Dänemark unglaublich groß war auf Mikkel Hansen. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen auch auf die Youngster verteilt, aber da waren wirklich auch schon Ermüdungserscheinungen bei ihm zu sehen. Dieser ganze Rummel, der ist ja für ihn viel schlimmer als die körperliche Belastung. Er hat ja bei dem letzten Turnier jetzt hat er ja ganz wenig gespielt. Ne? Also er hat ja höchstens die Hälfte der Spielzeit von einem Matthias Gitzel gehabt am Ende. Und trotzdem ist es für ihn, glaube ich, dann hat er diese schwere Krankheit gehabt. Er ist ja fast dem Tod von der Schippe gesprungen, ne? Mit dieser Lungenembolie, die er gehabt hat. Also da gab es ein paar Einschläge in der letzten Zeit, die waren wirklich sehr belastend. Und ich finde, wenn wir über die körperlichen Belastungen reden, dann müssen wir auch über die mentalen Belastungen reden in dieser Zeit. Und wir haben jetzt eine ganz besondere Phase, die wir nur ganz selten haben im Welthandball. Nämlich, dass es viele internationale Turniere in kurzer Zeit hintereinander gibt. Das liegt einfach daran, dass Tokio um ein Jahr verschoben wurde. Mhm. Und wir jetzt schon wieder in die nächste olympische Phase in Richtung Paris gehen. Das heißt, du hattest 21 Olympia plus eine WM, danach EM, danach wieder WM und dann wieder ein Jahr, wo du wieder EM und Olympia hast. Und das ist für die Kernmannschaft in Europa, also diese Mannschaften wie Schweden, Dänemark, Frankreich, auch Deutschland, weil sie natürlich jetzt auch wieder automatisch qualifiziert sind und so weiter, sind das einfach viele Turniere hintereinander, in Zeiten, wo du dich eigentlich regenerieren musst im Sommer. Ne? Also das ist dann Olympia. Haut dann für diese Spieler richtig rein, weil sie diese lange Phase im Sommer um mal richtig abzuschalten, einfach nicht haben. Und dann geht es schon wieder weiter und du hast im Winter wieder dieses Turnier, wo du eigentlich mal eine Woche in die Sonne fährst und mal am Sand rum im Sand wühlst und nichts anderes machst. Und du hast dann wieder diese Lehrgänge. Ne? Und viele Spieler haben ja unter der Hand gesagt, es war unmöglich, wie die HBL das terminiert hat nach der Weltmeisterschaft, dass du 5 Tage später wieder diese Pokalspiele hast und danach der Ligabetrieb losgeht. Und viele haben gesagt, lieber hinten raus eine Woche mehr oder eine englische Woche mehr und nach der WM nochmal 3-4 Tage frei für die Nationalspieler. Und das betraf ja jetzt nicht nur die Deutschen, sondern viele, viele andere. Und natürlich muss man diese Situation, wo die Verletzungen entstehen, isoliert betrachten. Und ein Niklas Ekberg hat gesagt, das hätte mir in jedem Spiel passieren können. Nein, es ist eben nicht so. Es ist langfristig zu betrachten, wie die Spieler belastet sind und dass die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass man sich so eine Verletzung einfährt. Und ob das jetzt Ekberg ist, ob das Saugstrup war, ja, bei dem es ganz erkennbar die Erschöpfungszustände, wie Götze das ganz richtig gesagt hat, dafür verantwortlich waren. Das ist jetzt mal egal. Aber es ist einfach so, dass du dann als Manager die Luft anhältst und sagst, okay, wie laufen diese ersten Wochen nach so einer WM? Wie kommen die wieder rein? Ja, und Viktor Szilagyi von Kiel hat gesagt, unsere Wiederfindungsphase nach der WM ist noch gar nicht abgeschlossen. Ja, wir sind noch gar nicht wieder in diesem Rhythmus total drin. Ja, und das dauert einfach eine ganze Zeit. Und das ist eine grundsätzliche Problematik, die sich auf diese aktuellen Ereignisse irgendwo auswirkt, ganz klar.
Dann ein Wort zu dieser mentalen Geschichte vielleicht noch, Götzi. Inwieweit denkst du, können die Trainer das dann auffahren mit auch mit motivatorischer Ansprache? Weil es ist ja, muss ja hart sein, wenn du jeden dritten Tag rausgehst, wenn du von so einem Highlight kommst wie von der WM, wo du eben dann mit Dänemark Weltmeister wird und Matthias Gitzel muss 5 Tage später oder meinetwegen eine Woche später bei Frisch auf Göppingen spielen.
Also da ist es mit motivatorischen Ansprachen sicherlich nicht nur getan. Für mich kommt es nicht überraschend, so ein Fall wie der von Mikkel Hansen. Denn wir reden am Ende von Menschen, auch wenn sie Hochleistungssportler sind. Das sind Menschen. Und wenn es psychische, sagen wir mal, Belastungssyndrome oder Krankheiten in allen Bevölkerungsteilen gibt, warum nicht auch bei Leistungssportlern, mhm, wo Druck und Belastung ja auch enorm sind. Und jetzt kann ich die persönliche Situation von Mikkel Hansen, die kann ich natürlich nicht beurteilen, da bin ich nicht nah genug dran, aber Uwe hat ja ein paar Parameter schon reingeworfen, diese lebensbedrohliche Situation, die er hatte mit der Lungenembolie infolge einer Routineoperation, ja, mhm, wo er dem Tod offenbar gerade noch so von der Schippe gesprungen ist. Also allein so ein Erlebnis, das ist ja ein tief traumatisches Erlebnis, reicht doch vollkommen aus, um sich vorstellen zu können, durch was der Mann mental seither durchgeht. Ja? Und jetzt abgesehen von den ganzen Belastungen noch rund um den Sport. Und da kann ein Trainer mit motivatorischen Ansprachen ja bei weitem nur nicht alles abdecken und nur einen kleinen Teil bedienen. Also wie gesagt, für mich ist das alles nicht überraschend und logischerweise, da muss man ja nur mal ein bisschen drüber nachdenken, ist in so einem Geflecht in jeder Hinsicht nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf, die Seele beansprucht. Die Leute bewegen sich ja nicht in einem Vakuum. Wir haben ja auch noch ein anderes Leben, das kommt ja auch noch mit dazu. Und ich glaube, dass es da logischerweise muss es weit mehr Problematiken gibt, die gar nicht an die Öffentlichkeit dringen, die aber natürlich da sind. Und da braucht es ein Verantwortungsbewusstsein bei allen Beteiligten, das im Handball nicht existiert. Das haben wir jetzt zigfach diskutiert und das wird sich auch nicht ändern.
Okay. Nun gut, Uwe, wenn du jetzt links dich wieder einordnest, von der rechten Seite, wie man es von dir kennt, auf der Überholspur im Leben, wo wird es dich hintreiben an diesem Wochenende? Werden wir dich irgendwo hören können?
Nee, ich bin auf dem Tennisplatz. Ich greife erst wieder nächste Woche an.
Wo sonst? Uwe, alles andere hätte uns nervös gemacht.
Ja, es ist wirklich wahr. Ich habe übrigens ein bisschen Sorge gehabt, Uwe, während ich dich gesehen habe bei der Handball-WM, weil ich meine gesehen zu haben, dass auf deiner Schlaghand, dass es eine kleine Verletzung gegeben hat. Kann das sein, dass der Daumen bandagiert war oder nur ein Pflaster drauf war? Wie ist die Lage an der Schlaghand?
Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, das ist ja ganz klar. Nee, ich hatte tatsächlich auch eine Operation an der Schlaghand vor 3 Monaten, aber ich kann euch beruhigen, 5 Einheiten pro Woche sind wieder möglich.
Und wenn Götze und ich einmal spielen, kriechen wir beide vom Platz und denken uns in einem Monat wieder. Götze, was machst du am Wochenende?
Leider nicht Tennis spielen.
Zum Glück für uns alle.
Die Hüfte will nicht. Ich habe 2x Handball. Lass mich überlegen. 2x Konferenz, Donnerstag, Sonntag und dann mache ich noch ein bisschen Zweitliga-Fußball am Samstag.
Schön, schön. Freuen wir uns drauf. Uwe, gut Schlag. Götze, gutes Kommentieren. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, Big Show 598. Weiter geht's mit dem Motorsport in bewährter Runde. Zum einen Eddie Milke. Grüß dich, Eddie.
Schönen guten Tag.
Und Stefan der Voice-Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße auch und ich bin sicher, Eddie ist sehr gut gelaunt.
Ja, Eddie ist sicherlich gut gelaunt. Wir haben es ja schon vermutet in diese Richtung, Eddie, aber jetzt gibt es schwarz auf weiß. Die DTM bleibt bei Run Racing. Gratulation dazu. Laufen die Vorbereitungen schon? Wann geht's los? Wie groß ist deine Vorfreude?
Ja, meine Vorfreude ist natürlich riesig und endlich ist es in trockenen Tüchern. Und wie man in den letzten Tagen und auch heute schon gesehen hat, gestern war ja die große Verkündung mit 13 Teams und 6 verschiedenen Marken bei den Autos. Wie viele Autos es dann werden in der DTM, da muss man auch ein bisschen abwarten. Da gab es dann heute gleich mal den ersten Knaller, weil zum Beispiel SSR Performance, die ja vom Porsche zu Lamborghini wechseln und das gestern verkündet haben. Die haben dann erstmal heute Morgen mal direkt mal gleich mal richtig in die Vollen gegriffen und haben verkündet, dass sie nicht mit 2 Autos, sondern mit 3 Autos antreten werden und unter anderem mit Mirko Bortolotti, den die meisten ja schon gestrichen hatten auf den Fahrerkader der DTM. Also da geht's richtig rund und von daher ist die Vorfreude natürlich riesig. Allerdings bin ich im Moment in erster Linie damit beschäftigt, morgen früh geht der Flieger, meine Unterlagen zusammenzustellen für das Formel-E-Wochenende am kommenden Wochenende, ab morgen Nachmittag live auf Run Racing, die Formel-E das erste Mal in Kapstadt. Und nur, wenn ich mir so die Instagram-Posts angucke, die Lokalmatador Kelvin van der Linde oder Nico Müller oder Stoffel van Dorn so aus Kapstadt in ihre sozialen Medien stellen, da freue ich mich jetzt schon auf die Bilder des kommenden Wochenendes. Ja, und dann nächste Woche machen wir dann weiter mit der DTM. Ist dann auch ein bisschen hin, bis zum ersten Rennen in Oschersleben, aber es geht langsam, aber sicher geht's richtig rund. Und von daher ist die Vorfreude riesig.
Ja, schauen wir auf die Formel E, schauen wir gleich, aber The Voice, 6 verschiedene Hersteller. Wir hatten ja schon Jahre, wo es nur 2 waren und auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir diesen ganzen beschwerlichen Weg dorthin ausklammern würden und jetzt Stand 21., was haben wir heute, 23. Februar 2023, Ende gut, alles gut? Fragezeichen.
Ja, auf jeden Fall. Denn klar war auch, dass es nach Ende der Class One der von den Herstellern direkt finanzierten Werksrennserie mit am Ende tatsächlich nur noch 2 Herstellern, dass das auf ganz dünnem Eis ist, wussten wir. Das ist auch klar in diesen wirtschaftlichen Zeiten mit dem Krisen-Loophole, wo man permanent von einer Krise in die nächste taumelt. Das ist natürlich für Investitionen schwierig, vor allem für Investitionen im Sport, mal vom Fußball aus abgesehen, wo die Preise ja in den Himmel schießen. Aber sonst eigentlich für alle anderen Sportarten, inklusive Motorsport, wird es natürlich ein bisschen zäher. Da hat natürlich jetzt auch nicht geholfen, dass tatsächlich die Übernahme der DTM-Verantwortung durch den ADAC Anfang Dezember auch so spät erfolgt ist. Das ein oder andere Team hat es tatsächlich bis zum Stichtag nicht geschafft. Und wir müssen uns neben den tollen Nachrichten, dass tatsächlich super Teams kommen, dass dann Ferrari auch wieder mit dabei, haben wir letzte Woche ja hier bei dir schon angekündigt. Da hatten wir vermutet und es hat sich jetzt bestätigt. Also Ferrari ist trotz des Rückzugs von AF Corse wieder in der DTM mit dabei, mit Emil Frey Racing aus der Schweiz. Die Vorfreude auf den Auftakt Oschersleben ist groß, aber wir müssen uns halt auch von einigen etablierten Teams verabschieden, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig eine Finanzierung hinzubekommen. Of course ist das schon genannt, das war aber klar, weil über den Link Ferrari, das natürlich auch mit Gerhard Berges Engagement, Gerhard Berger und Red Bull, klar, deutlich eng verwoben war. Nachdem der nicht mehr mit dabei ist, war klar, das ist sehr, sehr wackelig. Walkenhorst Motorsport ist nicht mehr mit dabei, Gruppe M Racing, Atemto von Akin Akin ist nicht mehr mit dabei und vor allem, und das ist ziemlich heftig, das Rosberg-Team, denn das Team von Keke Rosberg, der das ja gegründet hat, um selbst am Anfang, Mitte der 90er Jahre tatsächlich in der ITR damals einen Opel Calibra zu fahren, ist jetzt seit 24 Jahren in der DTM dabei und jetzt ist erst mal Feierabend, weil einfach das Geld nicht mehr so fließt. Ingolstadt insgesamt hat ordentlich ihren Kader, auch ihren Werksfahrerkader zusammengestrichen. Also auch nicht nur für den Profi, sondern auch für den Kundensport. Da gibt's weniger Geld, denn ab 2026 ist Audi in der Formel 1 und da braucht man jede Art von Ressource und damit auch jede Art von Geld.
Ja. Da muss man mal noch mal näher drauf eingehen. Also das war für mich persönlich schon eine Überraschung, dass man im Hause Audi nach den Abgängen von Nico Müller und René Rast dann auch noch Kelvin von der Linde hat gehen lassen, der ja an diesem Wochenende im Abt Cupra Formel E fahren wird. Der wird auch weiterhin DTM fahren, auch in einem Audi, aber eben fürs Hause Abt. Und das unterstreicht nochmal, was da alles passiert ist in den letzten Tagen. Also er ist kein Audi-Werksfahrer mehr, sondern ist Abt-Fahrer. Und das ist schon eine große, große Veränderung und da streicht das nochmal, was Stefan gerade erzählt hat.
Jetzt gehen wir ein Häusel weiter. Eddie, ich bleibe gleich bei dir. Wir waren erstmals in Indien beim letzten Formel-E-Rennen, jetzt sind wir erstmals in Südafrika. An diesem Wochenende in Kapstadt, ist das ein Zeichen, dass die Formel-E expandiert oder ist es ein Zeichen, dass die bisherigen Standorte nicht so gut funktioniert haben?
Nee, das versucht man ja seit Jahren, ein Rennen nach Südafrika zu kriegen. Und ja, wer jetzt schon, wie gesagt, die ersten Bilder gesehen hat, das geht direkt ums berühmte Fußballstadion rum, im Viertel Sea Point, direkt unten an der Waterfront in Südafrika mit dem Tafelberg im Hintergrund. Das ist Strategie der Formel E, dass da neue möglichst spektakuläre Locations hinzukommen. Deswegen war man sehr froh, dass man in Hyderabad in Indien das erste Mal gefahren ist, beim letzten Mal vor 2 Wochen. Man ist sehr, sehr froh, dass man an diesem Wochenende in Cape Town, denn ich bin mir ziemlich sicher, die Bilder werden um die Welt gehen. Es wird ein sehr, sehr schneller, 2,9 Kilometer langer Kurs sein. Man vermutet die höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten überhaupt in der Formel-E-Geschichte. Ja, und wer Kapstadt kennt, und da blutet mir so ein bisschen das Herz, dass ich das zusammen mit Daniel dann ab morgen Nachmittag covern werde, und zwar aus München, aus dem Studio, Andrea Kaiser mit ihrem Mann Sebastian Ogier und ihrem Sohnemann ist vor Ort, wird wie immer die Interviews machen. Ich sitze da mit Daniel ab in München im Studio. Und da bin ich ganz ehrlich, also Kapstadt, da wäre ich auch sehr, sehr gerne vor Ort. Und so macht die Formel E ja weiter. Denn auch das nächste Rennen in exakt 4 Wochen ist dann neu im Kalender. Da wird es dann auch wieder sicherlich spektakuläre Bilder geben. Denn dann ist man zum allerersten Mal in Sao Paulo in Brasilien unterwegs. Und das ist durchaus Strategie der Formel E, an möglichst viele spektakulär aussehende Locations zu gehen. Und ich glaube, viel besser als mit Kapstadt kann man es gar nicht treffen.
Ja, wenn ich an Südafrika, The Voice denke und Motorsport, denke ich natürlich an Kialami, oder? Mhm. Das ist doch der Klassiker. Findet da gar nichts
statt? Das ist der Klassiker. Da findet was statt. Da ist auch an diesem Wochenende kurioserweise gerade tatsächlich in der Nähe von Johannesburg der größten Stadt Südafrikas. Kapstadt ist die zweitgrößte Stadt. Aber in Kialami findet tatsächlich ein internationales GT-Rennen an diesem Wochenende statt. Also das ist kurios, die Duplizität der Ereignisse. Klar ist aber die Formel E, und Eddie hat es völlig richtig gesagt, hat ein paar Säulen, ein paar Rennstrecken, bei denen sie bleiben werden. Unter anderem natürlich Berlin und Tempelhof. Das ist gesetzt jedes Jahr. Aber dann guckt man immer wieder tatsächlich nach neuen interessanten Rennstrecken. Und ich glaube tatsächlich, Südafrika ist ein Land, bei dem Motorsport ein ganz, ganz großes Thema ist. Wir wissen es nicht erst seit den Van der Lindes, Sheldon, der amtierende DTM-Champion, Kevin, die da aus einer Rennfahrer- und Rallye-Familie kommen. Es gibt im Offroad-Bereich eine Menge Top-Fahrer und Südafrika, tatsächlich nicht nur Kyalami, hat eine sehr, sehr lebendige auch Tourenwagen-Tradition. in denen der Papa von den Van der Lindens lange gefahren ist und dort auch x-mal Meister wurde. Also das ist schon ein relativ hohes Niveau. Kennen wir hier in Europa nicht so unbedingt. Kapstadt natürlich auch deswegen toll, weil das auch mit Nelson Mandela damit direkt sehr mit der Geschichte des Landes verbunden ist, denn Robben Island, die Gefängnisinsel, ist ja da quasi vor den Türen von Kapstadt. Und man kann auch sagen, für die Konkurrenz von Porsche, die ja bisher in den ersten Rennen diesem Jahr sensationell gut unterwegs sind, vor allem natürlich auch dank Pascal Wehrlein, muss man sagen, dass für die Rest der Konkurrenz gilt wohl das, was wir da in der Nähe auch von Kapstadt haben, nämlich Kap der guten Hoffnung. Die brauchen jetzt ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt nicht so weitergeht, denn das ist schon extrem eindrucksvoll. Wir hatten tatsächlich Porsche im letzten Jahr, das war die dritte Saison, auch hier an dieser Stelle Eddie und ich ein bisschen kritisiert und haben gesagt, also für einen deutschen Hersteller weiß man, im ersten Jahr wird es noch schwierig, vielleicht im zweiten Jahr, auch im dritten Jahr sollte eigentlich mehr kommen. Im letzten Jahr war es eine extreme Achterbahnfahrt der Gefühle und der Ergebnisse. Ganz anders in diesem Jahr, also Florian Modlinger hat es wirklich geschafft, da mit leitender, guter, erfahrener Hand eine Struktur reinzukriegen. Und vor allem, muss man sagen, in Hyderabad in Indien vor zwei Wochen, dieser Rückschlag im Training, den haben die dermaßen gut weggesteckt. Die Mechaniker haben vor dem Renntag nur eine Stunde geschlafen, um das Auto zu reparieren. Aber eben auch beide Fahrer, nicht nur Pascal Wehrlein, sondern auch Antonio Felix da Costa, der das erste Podiumsergebnis für seinen neuen Arbeitgeber Porsche geholt hat. Da ist offenbar eine super Stimmung. Da weiß jeder Hand, was die andere tut und es funktioniert. Und die müssen erstmal gebogen werden, jetzt auch in Kapstadt.
Da kann ich nur unterstreichen, Stefan, denn das ist das allererste Mal, dass A, ein deutscher Fahrer die Formel-E-Meisterschaft anführt und B, auch das allererste Mal, dass Porsche die Teamwertung anführt. Das hatten wir bisher noch nicht. Also das ist perfekt. Dazu ist Pascal Wehrlein in den zwei Wochen Pause jetzt auch noch Papa geworden. Also der schwebt auf Wolke 7. Und kriegt im Übrigen von uns, von der Run Racing Redaktion, ein sehr, sehr schönes Geschenk an diesem Wochenende zu der Tatsache, dass er ein Töchterlein bekommen hat. Wer wissen will, was Pascal Wehrlein von uns geschenkt bekommt, der muss dann ab morgen 15.50 Uhr ran.de einschalten. Samstag gibt's dann die Möglichkeit, drei volle Sendungen. 8 Uhr morgens geht's los mit freiem Training, 10.30 Uhr dann Qualifying, beides auf ran.de. Und dann unsere große Hauptsendung am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr. Live auf Pro7. Also wer Bock hat und da mal reingucken möchte, ich kann nur sagen, ich habe schon ein paar Sachen gesehen von vor Ort, Pascal Wehrlein ist gut drauf.
Schön, schön. So, jetzt der Voice, du hast das Cup der guten Hoffnung angesprochen, ist Marc Marquez dort schon vorstellig geworden? oder haben sich die Ergebnisse von Honda bei den Testfahrten dann doch so verbessert, dass er noch nicht zu 100% verzweifelt ist?
Nee, zu 100% verzweifelt ist er, glaube ich, nicht, aber er ist sehr ins Nachdenken gekommen, denn klar ist, der ist jetzt wieder fit nach diesen 4 Operationen und diesen 13 Jahren, ja nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für Honda, die ja im Grunde das Team komplett auf ihn ausgerichtet haben. Das war nichts nach Seriensiegen und Serienmeisterschaften im letzten Jahr, nur an letzter Stelle in der Herstellerwertung. Das ist natürlich für so ein Gigant, Motorradgigant wie Honda eine absolute Katastrophe. Und sie sind hinten dran und ich glaube, je nachdem, was man dann tatsächlich in Testfahrten reinlesen kann, welche Programme gefahren werden, haben wir schon, ich glaube, da kann ich für Eddie mitsprechen, den Eindruck, dass das noch nicht zäh ist. Der wird von Anfang an nicht um Siege mitfahren können. Nun wissen wir das um den außerirdischen Faktor von Marc. Der wird das Unmögliche möglich machen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass tatsächlich wieder nur er ist, der die Kastanien aus dem Feuer holen kann. Und ob das auf Dauer für ein Werk, für einen großen Hersteller, der weltweit Image braucht, um Motorräder zu verkaufen, ob das auf Dauer gut ist, immer nur auf einen zu setzen. Also die Konkurrenz, Juan Mir, jetzt ein neuer Teamkollege beim Repsol-Team, der hat schon wieder gesagt, es wird echt schwer mit diesem Motorrad, an das ich mich erst noch gewöhnen möchte. Die letzten Teamkollegen, die Marquez hatte, haben alle im Grunde am Ende aufgegeben, haben es nicht geschafft. Aber nicht nur Honda ist, glaube ich, ein bisschen nachdenklich und muss jetzt noch aufholen und muss noch was tun. KTM auch. Die haben zwar tatsächlich einen leistungsstarken Motor, aber der ist wohl offenbar ein bisschen zu spitz und zu leistungsstark. Hört man auch selten im Motorsport. Aber der fahrbare Bereich, vor allem aus den mittelschnellen Kurven, da scheint es noch ein Problem zu geben, wie jetzt Jack Miller, der Neuzugang bei den Martin Hofner, den Österreichern jetzt festgestellt hat. Der ist ja von Ducati gekommen und Ducati setzt momentan die Maßstäbe im letzten Jahr jetzt auch bei den Tests. Das heißt, da kommt einer mit Wissen, wie das beste Motorrad aktuell funktioniert. Der ist technisch auch sehr, sehr versiert. Also von dem kann sich, glaube ich, KTM eine Menge erhoffen und erwarten, dass der tatsächlich Hinweise gibt, in welche Richtung man entwickeln muss. Aber da fehlen aktuell vor allem, was das Qualifying angeht, auf eine schnelle Runde, da fehlen auch KTM ein paar Zehntel.
Ja, nicht nur KTM, das muss man schon auch ergänzen, dass auch Yamaha komplett im Nirvana ist. Fabio Quartararo, ich zitiere ihn mal, der hat gesagt, ja, er hat sich schnell angefühlt. Ich war aber einfach schlicht und ergreifend zu langsam. Und das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Also auch Yamaha ist da ähnlich wie Honda im Nirgendwo. Die Europäer, also Ducati und Aprilia, die tanzen da im Moment in Japan in der MotoGP, zumindest was die Testfahrten angeht, ganz schön auf der Nase rum. Und es gibt ja nicht mehr viel Gelegenheit, das zu verbessern. Marc Marquez hat bei der Teampräsentation, wo Honda dann in Madrid vor zwei Tagen ein spektakuläres Design offenbart hat. Marc Marquez hat aber am Rande dieser Teampräsentation deutliche Kritik geübt und ja, da schreiben die spanischen Medien schon davon, dass es durchaus in Richtung eines Endes dieser jahrelangen Traumehe Honda und Marc Marquez gehen könnte. Eins ist klar, Marc Marquez will gewinnen und der wird es jetzt mit Honda nochmal probieren. Wenn ihm Honda aber nicht bald, sehr bald, ein siegfähiges Motorrad hinstellt, dann wird er sich umorientieren und wird sich nach anderen Richtungen gucken. Und da müssen die Honda-Männer sich eine Menge einfallen lassen. Also da ist eine Menge Diskussionsstoff drin.
Also dass die Italiener gut sind, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Wir lieben die Italiener, die Tifosi, das weiß ich von Eddie auch. In einem Land, in dem ja momentan politisch relativ viel schwer läuft, bitte rechtsfreundlich, habe ich das mal in einem Leserbrief, den ich vor kurzem geschrieben habe, das tue ich selten, aber da musste ich manchmal äußern. Bitte rechtsfreundlich, habe ich das mal überschrieben, nachdem ja wir eine neue rechte Ministerpräsidentin dort haben. Im Sport scheint es wirklich gut zu funktionieren, im Motorsport, und da wollen wir mal gucken, ob das so gut wie es bei zwei Rädern momentan für Ducati Aprilia läuft, ob es dann in der Formel 1 für Ferrari endlich auch einen Aufschwung gibt.
Ja, ich habe nur gelesen, Motorstärker, das ist auch schon die abschließende Frage. Der Voice, wenn ich höre, dass Marc Marquez deutliche Kritik übt, okay, am eigenen Motorrad darf was machen. In der Formel 1 ist welche Kritik noch erlaubt in diesem Jahr?
Das hat man jetzt ein bisschen definiert. Da hat ja auch Mohamed Bin Sulayem, der Nachfolger von Jean Todt als FIA-Präsident, wieder mal so eine Bombe rausgehauen. Quasi Maulkorb-Erlass offiziell verkündet, dass die Fahrer sich nicht äußern dürfen. Und das ist natürlich mal so ein Wackelparagraf, quasi mit ihren Äußerungen, ihren persönlichen Äußerungen gegenüber Journalisten nicht im Sinne des Sportes handeln. Das ist weiter hergeholt und er hat das ziemlich eng gefasst. Nun ist er gar nicht mehr im Tagesgeschäft involviert, wie wir bei dir beim Sportradio letzte Woche schon vermeldet haben. Er hat sich zurückgezogen, weil er zu viel Leuten auf die Füßen getreten hat, der Mohamed. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es sich tatsächlich aussieht. Aber klar ist, so Leute wie Sebastian Vettel, der nicht mehr mit dabei ist, aber eben auch so einer wie Lewis Hamilton, die lassen sich ohnehin nicht einbremsen. Die werden sagen, was sie zu sagen haben. Nun ist es da natürlich für mehrfache Weltmeister etwas einfacher. Die haben ein Standing, da wissen sie auch, ihr Team steht hinter ihnen, selbst wenn es Sportstrafen oder Geldstrafen geben sollte. Aber klar ist, dass das so nicht geht, wie der Weltverband sich das da vorgestellt hat. Das kann nicht funktionieren, dass man unbequeme Botschaften, vielleicht aus subjektiver Sicht unbequeme Botschaften nicht haben möchte von Fahrern, die wird man so nicht einbinden können. Das hat man in vielen anderen Sportarten auch schon versucht, es hat alles nicht geklappt und es wird auf Dauer auch in der Formel 1 nicht klappen. Also das Motto ja von der FIA hieß, fahrt und schweigt, und das wird nicht klappen.
Wir schweigen nicht. Wir schauen uns am Wochenende Eddie an. Wir hören Eddie zu, vielmehr. Wir schauen den Formel-E-Fahrern in Kapstadt zu. Samstagnachmittag Pro7. Ich freue mich drauf und davor natürlich auch schon die Trainingssessions auf den bewährten Kanälen. Danke Eddie, danke The Voice. Das war's mit dem Motorsport noch nicht ganz. Kurze Pause in der Big Show 598.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Lotto-Soudal und ihr hört das Sportradio 360.
Herrschaft, in der Big Show 598 geht's weiter mit dem Motorsport und zu ganz, ganz hohen Anlässen. Obwohl er immer für uns Zeit hat, ich freue mich jedes Mal, wenn er für uns Zeit hat, das ist Pete Fink, Motorvision TV. Grüß dich, Pete.
Hallo Jens, schöne Grüße ins Studio.
Pete, lass uns technisch anfangen. Wenn ich es richtig gesehen habe, es gibt jetzt eine Motovision TV-App, über die man die Rennen auch anschauen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, die gibt es schon länger und die wird jetzt immer mehr aktiv gemacht. Wir werden jetzt auch die NASCAR Xfinity Rennen, also die zweite Liga, auf die App bringen. Also wer da Interesse dran hat, wer Motorsport sehen möchte, bitteschön, auf geht's, abonnieren.
Und abonnieren heißt 3 Euro im Monat oder wie ist da die Sachlage?
Weiß gar nicht, ich glaube 6,99 kostet sie im Monat. Das ist aber dann der Premium-Inhalt. Man kann mal reinschnuppern, kostenfrei. Da sind so immer so ein paar Schmankerl drin, da kann man mal gucken, was passiert da überhaupt. Aber man kann über jedes Smart-TV-Gerät, also ganz normal Fernsehen, man muss sich nur die App runterladen und einfach dann loslegen.
Wenn man diese App jetzt am vergangenen Sonntag schon gehabt hätte, mein lieber Pete, und die Daytona 500 sich angeschaut hätte, was hätte man dann gesehen? Deinem Facebook-Post entnehme ich, dass das Glück eine Rolle gespielt hat.
Ja, in Daytona brauchst du immer Glück. Wenn du in Daytona nur Pech hast, dann kommst nicht weit. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, am Ende wieder mal das klassische Finish. Man hat zunächst mal Runden abgespult und dann wurde es halt immer intensiver. Es gab immer mehr Energie im Feld, es wurde immer spannender, immer dramatischer. Und dann hat man 2 Verlängerungen gebraucht, um einen Sieger feststehen zu haben, und die Videobilder mussten rangezogen werden, also sozusagen ein VAR in der NASCAR. Wer hatte zum Zeitpunkt der gelben Flagge, zur letzten gelben Flagge, die Nase vorne? Und das war dann eine riesengroße Überraschung. Ein gewisser Ricky Stenhouse Jr. hat gewonnen. Hast du den Namen schon mal gehört?
Ich habe jetzt mal nachgeschaut. 35 Jahre schon alt, und nein, ich habe noch nie was von ihm gehört.
Ehrlich nicht?
Nee.
Aber dann weißt du auch nicht, das ist der Ex-Lover von Danica Patrick.
Nein, ich dachte, und Danica Patrick, ist die noch mit Aaron Rodgers ein Pärchen oder nicht?
Ich glaube nicht, aber der Vorgänger von Aaron Rodgers war genau dieser Ricky Stenhouse.
Ja, bitte. Schön, ja. Gut vor ihm. Aber das war das erste große Rennen, das er gewonnen hat? Oder hätte ich ihn kennen müssen, ist meine Frage.
Er ist ja einer aus der Jugendriege von Jack Roush und hat 2-mal einen Xfinity-Titel, also die zweite Liga, gewonnen. Mhm. Dann war lange Pause und dann hat er 2017 mal so ein super Jahr gehabt. Da ist er 2-mal in die Victory Lane gefahren, 1-mal im Sommerrennen von Daytona und 1-mal in Talladega. Und dann kam wieder lange nichts. Und jetzt fährt er bei einem Mini-Team bei JTG Doherty Racing. Da ist ein ehemaliger Profi-Basketballer Mitbesitzer, nämlich der Brad Doherty. Und der Brad Doherty, vielleicht kennst du den, der war lange bei den Cleveland Cavaliers und hat immer die Trikotnummer 43 gehabt. Okay. Warum hat er die Trikotnummer 43 gehabt? Als Center mit 2 Meter irgendwas. Es war einer der größten NASCAR-Fans überhaupt in der Basketballszene, und die 43 ist natürlich die Startnummer von King Richard Petty. Und der Brad Doherty, der hat College-Basketball gespielt, zusammen mit einem gewissen Michael Jordan.
In North Carolina.
In North Carolina, genau. Und der ist ursächlich dafür verantwortlich, dieser Brad Doherty, dass der Michael Jordan jetzt auch, oder er ist eigentlich schon immer NASCAR-Fan, aber der hat jetzt ja auch ein NASCAR-Team. Also das sind so ein bisschen die Hintergründe. Schöne Grüße an die ganzen Basketballer in deiner Sportradio 360-Runde. Bin mir sicher, das haben sie alle nicht gewusst.
Da werde ich gleich danach Dre Folk drauf ansprechen. Was kostet es, sich in ein Mittelklasse-NASCAR-Team einzukaufen? Michael Jordan hat ja mehr Geld als der liebe Gott, wird es auch nie mehr ausgeben können, selbst wenn er es versucht. Na gut, vielleicht kauft er sich eine Fluggesellschaft, dann ist die Kohle schnell weg mit eigenem Geld. Aber was kostet es, sich einzukaufen in ein NASCAR-Team?
Ja, man rechnet so Faustregeln in etwa 20 Millionen Dollar per Anno, pro Auto.
Okay. Und was kommt wieder raus? Also wenn jetzt wenn der Daytona 500 Ricky Stenhouse Jr. gewinnt, gibt es da ein Preisgeld für das Team?
Aber hallo,
bitte.
Ich höre. Ungefähr 1,5 Millionen Dollar.
Für den Fahrer oder für das Team?
Das ist das Preisgeld für den Sieg.
Okay, gut. Okay.
Also NASCAR gibt jetzt gar keine Summen mehr raus auf Heller und Pfennig, aber wir wissen es ja aus den früheren Zeiten. Jimmy Johnson, wenn der gewonnen hat, damals gab es noch offizielle Nennungen fürs Preisgeld. Das waren 1,5 Millionen Dollar. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Lass es 2 Millionen sein, irgendwo in der Größenordnung.
Hat sich denn Ricky Stenhouse mit diesem Sieg jetzt schon in irgendeiner Art und Weise für die Playoffs eine bessere Ausgangsposition
verschafft? Ja, er ist dabei.
Er ist dabei, okay.
Er ist dabei, ja. Ein Sieg in einem Rennen der Regular Season bedeutet, du spielst am Ende mit in den Playoffs, du bist dabei.
Siehst du, und so gut habe ich aufgepasst bei all dem, was du mir erzählst. Ich wollte mich nur nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, naja, der ist dann sicher dabei, weil, nee, also okay, da hat er seinen Sieg. Wenn ich mir jetzt so die Top Ten anschaue, gerade im NASCAR Cup, wer da denn führt? Joey Logano, Haken dran, kenne ich. Und dann muss ich schon runtergehen bis bis Nummer 8, Kevin Harvick, kenne ich natürlich, also kenne ich nicht, aber der Name sagt mir was. Und danach Martin Truex Jr., AJ Allmendinger, okay, kenne ich auch. Ist dieser Umbruch abgeschlossen, also dass jetzt wirklich nur noch neue Gesichter kommen? Oder ist Joey Logano der letzte große Alte oder ist er noch gar nicht so alt?
Joey Logano ist gar nicht so alt, der ist jetzt 32, aber du hast vollkommen recht, das ist ja das Thema gewesen in den letzten Jahren, die alten Haudegen, also Dale Earnhardt Jr., Jeff Gordon, Tony Stewart, Jimmy Johnson. Jimmy Johnson ist übrigens mitgefahren im Daytona 500, Comeback sozusagen, also die Rückkehr von der Rente, aber nur für ein paar Rennen. Jimmy Johnson ist auch Mitbesitzer mittlerweile. Kyle Busch wirst du noch kennen. Ja, klar. Der ist noch dabei, aber ansonsten, es sind wahnsinnig viele neue Gesichter, es ist ein neues Auto seit der letzten Saison, also es tut sich einiges im NASCAR-Zirkus, da hast du vollkommen recht, und der letzte Mohikaner, wenn man es mal so ausdrücken darf, das ist der von dir angesprochene Kevin Harvick, und der hat schon gesagt, das ist meine letzte Saison, und wenn Kevin Harvick weg ist, dann ist die ganze Generation Jeff Gordon, Jimmy Johnson Geschichte.
Was siehst du denn bei der neuen Generation? Fährt die weniger risikofreudig? Ist da mehr Analytics dahinter? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen der neuen und der gerade abtretenden Generation?
Das ist Geschmacksfrage natürlich. Wenn du 20 Jahre lang Fan warst von Jeff Gordon, dann tust du dir schwer, dir irgendeinen Nachfolger rauszupicken. Gleiches gilt für Jimmy Johnson. Gleiches gilt auch für einen Kevin Harvick, wenn er jetzt irgendwann aufhört. Martin Truex Jr. ist auch schon 42. Auch der wird irgendwann mal aufhören. Aber das ist halt einfach der Zahn der Zeit. Das gibt es ja in jeder Sportart, dass irgendwann einer mal zurücktritt. Und es ist halt eine goldene Garde sozusagen, eine goldene Generation, die da jetzt logischerweise peu à peu, jedes Jahr hat es ein paar erwischt, also im Sinne des Rücktritts erwischt, die gesagt haben, so, ich hänge jetzt meinen Fahrerhelm an den Nagel. Das ist der Lauf der Dinge. Da muss man durch. Und dann ist eben die Frage, wen pickst du dir bitte schön raus als nächsten Favoriten? Da gibt's natürlich einige Kandidaten, die da in Frage kommen. Chase Elliott ist zum Beispiel einer, absoluter Publikumsliebling. Kyle Larson ist einer, mit dem man sympathisieren kann. Es gibt ein paar Fans von Bubba Wallace. Also da gibt's schon einige Leute, die danach kommen, aber die müssen sich halt auch erstmal ein bisschen breitschlagen, die müssen die Ellenbogen rausfahren, die müssen ein paar Ecken und Kanten zeigen, die müssen den Leuten zeigen, hey, ich bin da, hoppla hopp, jetzt komme ich. Gibt's auch in der NASCAR logischerweise, wie in jeder Sportart auch.
Und Ecken und Kanten zeigen heißt dann auch mal was riskieren, Überholmanöver, an das man sich erinnert, oder sprichst du da eher darauf an, dass man in der Pressekonferenz mal was sagt, was dann doch einen gewissen Unterhaltungswert hat?
Sowohl als auch, würde ich mal behaupten wollen.
Wen kannst du uns da ans Herz legen aus der neuen Generation? Wer taugt dir denn?
Das ist immer mein Problem. Ich werde oft gefragt, gibt's irgendeinen, den du nicht magst?
Stimmt. Nein. Das ist so negativ, möchte ich gar nicht sein.
Nein, das werde ich ja von den Fans oft gefragt, ob es irgendeinen gibt, den ich gar nicht abhaben kann. Und da muss ich immer sagen, nee, ich kann die alle abhaben, weil die haben halt alle ihre Ecken und Kanten irgendwo. Die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Chase Elliott ist zum Beispiel ein sehr, sehr ruhiger Vertreter, sehr, sehr überlegt. Kyle Larson hingegen, wenn es bei dem aufgeht, das ist eine Freude, den fahren zu sehen. Der fährt die alle in Grund und Boden, wenn alles passt. Gibt's den Bubba Wallace, der als Schwarzer da in der NASCAR für Furore sorgt, eben zusammen mit Michael Jordan, ist schon eine Neuigkeit im Südstaatensport NASCAR, also im einstigen Südstaatensport NASCAR. Auch da tut man ja sehr, sehr viel dafür, von diesem Image mal runterzukommen. Also es gibt freie Wahl sozusagen. Man muss sich halt die Rennen angucken, und wenn man sich mal 3-4 Rennen anguckt und sich mal so auf einen oder anderen von den Jungen fokussiert, dann kann man schon rauspicken, hey, den finde ich gut, da bleibe ich jetzt mal dran.
Du hast jetzt schon öfter diese zweite Serie angesprochen, also die zweite Liga, die Xfinity-Serie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vor 3 Minuten hast du es gesagt und ich habe schon Erinnerungslücken. Aber wie groß ist die Durchlässigkeit? Ist das zwingende Voraussetzung, dass du in dieser zweiten Liga erstmal gut fährst, dass du in die erste kommst? Oder gibt es da auch Quereinsteiger?
Also, es gibt immer wieder mal einen Quereinsteiger, aber das ist nicht der Usus. Es gibt ja noch eine dritte Liga, das darf man nicht vergessen. Also wenn wir von NASCAR sprechen, dann sprechen wir auf nationaler Ebene von insgesamt 3 Ligen. Mhm. Es gibt ja auch noch die NASCAR Trucks, also die Pickup Trucks. Das ist normalerweise die Einsteigerserie auf nationalem Niveau. Und dann fallen die Besten halt eine Stufe nach oben und müssen sich in der zweiten Liga in der Xfinity Series beweisen. Und dort, wenn sie sich wieder durchsetzen, dann haben sie irgendwann einmal ein Cup-Cockpit in Aussicht. Hätte ich beinahe was anderes gesagt.
Ja, aber ich glaube, wir haben dich verstanden.
Also es ist eine Durchlässigkeit da und du brauchst diese Grundausbildung, so möchte ich es mal formulieren, auch Oval Racing. Wenn du da mit den ganz großen Big Boys mithauen willst, mitstechen willst, da musst du schon ein bisschen was auf der Pfanne haben, da musst du schon ein bisschen was gebracht haben. Also das ist eine Schule, durch die du durchgehen musst. Nur die absoluten Superstars wie ein Chase Elliott oder wie ein Kyle Larson, die konnten es sich ein bisschen leisten, die Truck Series zu überspringen. Die haben nur eine Handvoll Rennen bei den NASCAR Trucks gefahren, sind dann sofort in die Xfinity Series. Aber auch ein Chase Elliott, der musste da zwei lange Jahre in der Xfinity Series üben, bis er dann hochkam zur Cup Series, zur ersten Liga. Beim Kyle Larson, da ging es ein bisschen schneller, nur ein einziges volles Jahr in der Xfinity Series. Aber sein Boss damals, Chip Ganassi, den Namen hast du sicher auch noch parat, der hat dann drauf gezwungen, den Kyle Larson da hoch zu hieven. Damals als Ersatzmann übrigens von Juan Pablo Montoya, auch den kennst du noch, als der damals aufhörte. Und da hat er viel Kritik einstecken müssen, der Chip Ganassi, dass er den Kyle Larson, dieses Supertalent, so schnell in Liga 1 hochgehievt hat.
Letzte Frage zur NASCAR. Bezahlfahrer. Möglich, dass ich die Frage schon mal gestellt habe, aber in der Formel 1, Nikita Mazepin fällt mir da als letzter ein. Der Teamkollege bei Haas von Mick Schumacher im Jahr 2021. Gibt's sowas auch in der NASCAR, dass da Leute reinkommen, die vielleicht nicht ganz so stark sind, die aber einen kompetenten und patenten Partner im Hintergrund haben?
Also das schadet dem Motorsport ja generell nicht, wenn du einen tollen Sponsor in deinem Rücken weißt. Da ist die NASCAR nicht unterschiedlich von allen möglichen anderen Motorsportserien. So einen richtigen Paydriver, ja klar, gab es da zum Beispiel mal einen Paul Menard, das war der Sohnemann von John Menard, der dieses Menards-Imperium hat. Ich meine, da ist natürlich die Sachlage klar, da spricht man dann sehr leicht von der Leber weg, dass das ein Paydriver war, aber der konnte ja auch was, der Paul Menard. Also hilft dir nichts in der NASCAR, wenn du nur Geld hast, aber nichts kannst. Dann fällst auch irgendwann ganz schnell durch den Rost, weil die Jungen einfach von hinten drücken und drücken und nochmal drücken.
Kein Geld und nichts können die 60er. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin echt, also je schlimmer es um die 60er bestellt ist, umso mehr sympathisiere ich mit ihnen, weil ich es nicht verstehen kann. Das Jahr hat doch so gut begonnen unter Michael Köllner. Jetzt ist der Gorenzel, ich weiß nicht, ist er schon weg vom Fenster oder wird er bald weg vom Fenster sein? Und ich weiß, dass du mir gesagt hast, vor ein, zwei Jahren oder so, eigentlich besser, wenn sie in der dritten Liga bleiben, weil dort gehören sie auch hin. Wie ist denn deine Beziehung im Moment zum TSV 1860 München?
Ja, also ich melde mich jetzt bald am Masochistenclub ab oder an. an, ja. Also man muss schon ein gewisses Grad an Masochismus mitbringen, um diesem Verein ein Leben lang die Treue zu halten. Aber soweit ich mich immer wieder bemühe, Gefallen an der Farbe Rot zu finden, das funktioniert halt einfach nicht.
Das
so
geht
richtig.
Auch nicht. Das geht auch nicht. Das kannst du nicht machen.
Das funktioniert nicht. Also ich suche da immer nach im SC Freiburg oder St. Pauli oder irgendwie sowas, aber das reißt halt auch nicht raus. Insofern hängst du da einfach drin in der Kurve und du hast vollkommen recht. Also es war ein super Saisonstart und dann in der Winterpause noch habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die ich kenne, die auch ein bisschen was zu sagen haben bei 60 und die waren alle mit breiter Brust unterwegs und haben gesagt, ja logisch steigen wir auf, Elversberg ist vorne weg, aber wir werden locker Zweiter. Ja, Pustekuchen, jetzt sehen wir ja, was passiert. Und was willst du da sagen? Ich meine, man ist sich nicht einig, da gibt's die Fraktion vom Gesellschafter, es gibt die Hardcore-Fraktion der Die Hard Löwen im Grünwalder Stadion, die beiden wirst du wahrscheinlich im Leben nicht mehr unter einen Hut kriegen. Da sind die Gräben offensichtlich so tief, dass da muss schon so viel Erfolg kommen, da muss schon Champions League kommen und dann würden sie sich immer noch streiten wahrscheinlich. Die zwei Lager. Und insofern, ich versuche mich da ein bisschen rauszuziehen und zu sagen, ja gut, ich nehme es zur Kenntnis, dass sie jetzt zu Hause gegen Verl verlieren. 3-0 hat man auch nicht jeden Tag. Und wie gesagt, ich bin froh, dass sie so viele Punkte haben, dass sie vermutlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.
Hashtag Word würde Boris Becker da sagen. Danke, Pete. Wie immer sehr, sehr aufschlussreich und witzig. Kurze Pause in der Big Show 598.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasser Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, in der Big Show 598 geht's weiter mit dem alpinen Skisport. Zum Glück, sage ich, ist die alpine Skisaison, die Weltcup-Saison nicht vorbei. Ja, ist es jetzt schade, Tom Heberlein und Lukas Zara sind in der Leitung. Ist es schade, Tom, dass diese WM vorbei ist, wo du ja zwei Wochen vor Ort warst, oder bist du schon froh, dass du ins 28 Grad warme München zurück durftest?
Es war da in Frankreich ja auch nicht gerade kalt. Also in den ersten paar Tagen war es in der Früh zwar kalt, aber sobald du da oben warst, hat die Sonne geschienen. Die Menschen standen für Winterverhältnisse leicht bekleidet im Zielraum oder auf den Tribünen. Also übers Wetter können wir uns mit Sicherheit nicht beschweren. Und daran anschließend gleich, ja, ich fand diese WM echt cool, muss ich sagen. Ja. Es war nichts Überdrehtes. Es waren geile Rennen, wie ich finde. Natürlich haben sie davon profitiert, dass das Wetter so gut war. Wir kennen ja alle die Problematik, die entsteht, wenn was verschoben wird, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es schneit, wenn es windet und so weiter und so fort. Dann kommt sowas ja gerne mal ein bisschen ins Schlingern. Aber dadurch, dass sie halt Glück mit dem Wetter hatten, war da überhaupt keine Problematik, was den Termin, was den Zeitplan angeht, schon mal da. Und das hat natürlich auch für eine gute Atmosphäre gesorgt. Wenn den ganzen Tag die Sonne scheint, dann kannst du eigentlich relativ wenig falsch machen, bis gar nichts. Die hatten eigentlich einen relativ guten Besuch. Die hatten gute Animateure, die das Publikum immer gut bei Laune gehalten haben. Die hatten abends, wenn es dann die Rennen vorbei waren, wenn es dann auf die Siegerehrung zuging, hatten die ein gutes Kulturprogramm, wie man sowas ja immer nennt. Also ja, es war eine schöne WM. Wir haben auf der Heimfahrt im Auto diskutiert, wo wir die ranken würden, und uns sind auf Anhieb nicht viel bessere eingefallen, die man da, sagen wir mal, jetzt in irgendwelche Top 5 mit reintun kann. Es war schön, muss man ehrlich sagen. Haben sie gut gemacht. Geile Rennen, geiles Wetter. Ja, war sehr gefällig.
Schladming 1982 natürlich, wo es geschifft hat, 5 Tage lang. Wo dann aber HT Weirater die Abfahrt gewonnen hat.
So. Ja gut, es ist jetzt die österreichische Perspektive natürlich.
Ja, die nehmen wir jetzt natürlich auch mit Lukas Zahr rein. Lukas, zwei Anmerkungen, und wir haben auch ein bisschen hin und her geschrieben. Erstens, ein Riesentorlaufdurchgang der Frauen mit 1:02 ist mir zu kurz. Und zweitens, was noch viel schlimmer war, fand ich, Männer Super-G mit einer Siegerzeit von, glaube ich, 1:07. Das ist mir deutlich zu kurz. Und daran gleich anschließend ist eine Frage nach der anderen für dich, Lukas. Ich finde, dass die Leistung, für mich der Mann dieser WM ist Marco Schwarz. Und da lasse ich nicht mal mit mir diskutieren. Weil,
überragender Typ.
Ja, weil was der geschafft hat, der letzte große Allrounder, viel besser als Pointerot, auch wenn Pointerot die Kombination gewonnen hat. Aber fangen wir mal mit der Kürze der Rennen an und kommen dann vielleicht zu Marco Schwarz. Für mich nicht würdig, einen Super-G-Weltmeister mit 1:07 Fahrzeit zu küren, Lukas.
Ich glaube, in Ore haben wir das in der Abfahrt sogar gesehen, weil da so schlechtes Wetter war, dann verkürzt und dann haben alle geschimpft. Da, der Tom hat das jetzt erzählt, super Wetter, man hat nichts verkürzen müssen. Ich finde es auch schade. Ja, ist so. Beim Riesenslalom, ja gut, da hast zwei Durchgänge, das kann man irgendwie noch ein bisschen verschmerzen, finde ich auch schade. Bei den Männern, die haben dann fast schon wieder geschimpft, weil sie 1:20 gefahren sind und die Piste so brutal war. Gut, ja. Und ja, Marco Schwarz, ich hätte es ihm nicht zugetraut, wie im November, wenn man sich das angeschaut hat im November, sein Plan, da auf Speed zu gehen, auch mehr, hat am Anfang nicht funktioniert einfach. Und dann da die Geschichte in Wengen, ist er plötzlich erste Abfahrt und die in Wengen, zwar verkürzte, aber das hat geklappt. Und dann spielt ein bisschen was zusammen natürlich auch, dass man 5 Startplätze hat in beiden Speed-Disziplinen. Dann war es irgendwie auch noch viel schneller klar, ja, dem Marco Schwarz geben wir da einen Platz. Und dann natürlich, dass da die Nummer 1 im Speed-Team zurücktritt und dass dann noch ein paar verletzt sind auch, dann war das gar keine Diskussion mehr. Der hat sich in Ruhe vorbereiten können drauf. Der hat sich eigentlich aussuchen können, wo er fahren will, und er ist alles gefahren und er ist alles in die Top 6 gefahren. Also das ist schon beeindruckend. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, ne? Dieser Fehler im Kombislalom ganz unten, dieser Fehler vielleicht im Super-G, wäre dann noch was drin gewesen. diese Halbzeitführung im Riesenslalom, wo er dann Bronze gewinnt. Ich denke mir, hey, der war bis jetzt einmal bei der WM Dritter, einmal im Weltcup Dritter. Wenn du ihm das davor sagst, ist er glücklich mit der Führung zur Halbzeit. Ärgert er sich vielleicht ein bisschen. Aber das macht Spaß und das ist so der größte Lichtblick, glaube ich, auch aus ÖSV-Sicht von dieser Weltmeisterschaft, dass man da jetzt echt sogar schon wieder ein bisschen konkreter drüber nachdenken kann, wie tut man jetzt mit Markus Schwarz weiter, welche Disziplinen fährt er jetzt regelmäßig im Weltcup, dass das vielleicht auch dann einmal in Richtung einer Gesamtwertung gefährlich wird. Markus Schwarz muss erst, sage ich mal, regelmäßiger Siegfahrer werden, weil sonst braucht man da nicht drüber reden. Wenn du regelmäßig Sechster wirst, ist das sehr schön, aber dann machst du doch nur ein Drittel der Punkte oder ein bisschen mehr vielleicht als ein Sieg und hast da irrsinniges Pensum und brennst schnell aus. Aber ja, ich war auch sehr begeistert und irgendwie hatte er was Sympathisches, obwohl er jetzt echt nicht andauernd Sprüche klopft wie ein Feller, aber irgendwie, weiß nicht, hat er so eine sympathische Aura schon, obwohl er so ruhig ist. Irgendwie, zumindest finde ich das persönlich. Und ja, ich habe mich irgendwie gefreut, dass es bei ihm ganz gut geklappt hat, ja, bei der WM.
Ich habe den total abgefeiert, wenn ich das noch einfließen lassen darf. Wir hatten ja so ein Tippspiel. Gut, Kombination, da tippst du ihn automatisch unter die ersten drei. Aber so wie der dann da gefahren ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den in allen nachfolgenden Rennen immer irgendwie Top 3 gesetzt, weil der einfach so lässig Ski gefahren ist auch. Ich meine, du darfst ja auch mal nicht vergessen, der war Vierter in der Abfahrt, 400stel hinten dran. Also im Prinzip, also eine Goldmedaille hat er weggeschmissen, klar, die in der Kombination. Und also ich fand den Typen großartig. Ganz großes Kino. Und wenn man drüber redet, ob man die Kombination abschafft, dann ist der Typ das genaue Gegenteil davon. Lass ihn einfach runterfahren und er überrascht dich jedes Mal aufs
Neue. Ja, mich hat Arnold überrascht auch, dass er im Slalom noch die Spritzigkeit gehabt hat. Okay, dann sagt Benny Reich im Ziel, dass die Spritzigkeit gefehlt hat, oder das war Thomas Sikora, aber natürlich nach dem Programm, er ist heuer nicht gut Slalom gefahren und da ist der sechste Platz dann im Slalom immer noch bockstark gewesen. So. Zum Slalom, Tom. Sagen wir mal so, der Kurs des deutschen Trainers im zweiten Durchgang hat Christoffersen gefallen. Der Rest hat ihn interessant gefunden oder scheiße wahlweise. Gab's da irgendwo, hast du mit dem Trainer drüber gesprochen? Hast du mit dem Linus drüber gesprochen? Weil die Idee, dass der Linus so zur Medaille fährt, ist ja nicht aufgegangen.
Vielleicht noch ganz kurz erstmal noch zum Super-G, weil wir es darüber gehabt haben. Also ja. Es haben hinterher übrigens alle gesagt, ja, es war kurz, aber es hat auf alle Fälle würdige Medaillengewinner gegeben. Ja, also okay, über das war jetzt hinterher nicht so das große Thema mehr. Also das muss man dazu sagen. Ja, und was diesen Slalom angeht. Gut, als die Auslosung bekannt wurde, dass Bernd Brunner den zweiten Laufsteg, wussten alle, es wird interessant. Allerdings muss man auch dazu sagen, der alte Kostelisch hat früher Kurse gesetzt. Die waren wirklich nur mit massivem Rotweingenuss vor Rennbeginn zu ertragen, weil erstens mal hast du dann schon vergessen, was auf dich zukommt und zweitens mal warst du dann geschmeidig im Körper, dass du es vielleicht doch noch irgendwie hinkriegst. Aber nee, also ich, ja, er hat zwar gesagt, der Bernd Brunner hat zwar gesagt, ja, er hatte den Linus natürlich im Hinterkopf, aber grundsätzlich kannst du nicht einfach für deinen eigenen Läufer stecken. Ob jetzt das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Also ich glaube zum Beispiel, wenn es um Super-G geht und es steckt der Schweizer Trainer, dass dann irgendwie dann Herr Odermatt immer relativ gut ausschaut dabei. Also, ja, wie soll man das sagen? Also der Felix hat auch gesagt, zum Beispiel im deutschen Fernsehen, das war jetzt nicht irgendwie was einen irgendwie massiv umbringen muss. Also er hat schon Schlimmeres gesehen. Wie gesagt, er hat dann auf den alten Kostelitsch hingewiesen. Ich finde ja schon, dass es im ersten Lauf schon, da hat sich keiner drüber aufgeregt. Ich glaube, vieles war, wenn du es anschaust, das Startstück war halt extrem steil. Und da hast du schon im ersten Lauf gesehen, die konnten da gar nicht anders setzen, es sei denn, die wollten die im freien Fall bis zur ersten Zwischenzeit fallen, runterrauschen lassen. Und da war es ja auch schon extrem eckig. Also ich glaube, es ist aus dem zweiten Lauf mehr gemacht worden, als es dann letztendlich war. Und anders, du musst halt auch sagen, da muss halt jeder nur mit zurechtkommen. Guter Linus ist leider nicht damit zurechtgekommen, dumm gelaufen.
Kollege Christoffersen hat sich hinterher ausdrücklich bei den Deutschen und vor allem Bernd Brunner für diesen wunderbaren Lauf bedankt. Also, Mai, was würdest du machen? Es hat jetzt kein Verkehrter gewonnen. Es ist auch kein Verkehrter jetzt Dritter geworden. Es ist ein lustiger Zweiter geworden. Also, ich finde es, der Slalom war mit Abstand das geilste Rennen. Also, muss man wirklich sagen, da war mal richtig Musik drin. Also, mir hat's gut gefallen.
Folgende Theorie noch kurz, Tom. Selbst wenn ich den Weltmeisterschaft Super-G gesetzt hätte, wäre Marco Odermatt da gut gefahren. Weil der halt auf jeder Piste gut fährt. Frage an dich, Lukas, auf den Slalom Bezug, auf den lustigen Zweiten. Wie griechisch ist für dich AJ Guinness? Für mich ist das ein Vollamerikaner, der halt zufällig in Griechenland geboren wurde, aber ich möchte jetzt hier kein Präjudiz schaffen.
Also er macht es ja schon sehr geschickt, nicht? Also wenn der die US-Fahne neben oder Flagge neben seinem Namen stehen hätte, dann wird den auch jetzt nicht jeder so, also schon natürlich Sensation und so weiter, aber wäre das natürlich nicht so lustig, das Ganze, und wird der auch nicht in einem normalen Weltcuprennen mit Startnummer 45 so auffallen, hey, jetzt kommt der Grieche. Das ist natürlich schon irgendwie geschickt gemacht, dass er dann, wenn der im Studio mit dem Oliver Bolzer redet, ist das ja fast der Salzburger. Na, aber der kann so gut Deutsch sprechen, dass der sogar Scherze macht auf Deutsch. Also das ist ja dann auch wieder sehr klug gemacht, finde ich. Ja. Und er sagt, glaube ich, zu jedem Interview schnell zu und hat irgendwie dann auch gemeint, hey, ich kann nur probieren, schnell Skifahren, und ich hoffe, die Sponsoren kommen jetzt, dass das irgendwie weitergeht. Ich glaube, das wird funktionieren. Natürlich, du hast schon recht, ja. Also er hat den ersten Kontakt mit dem Skifahren schon in Griechenland gehabt. Da war ja der Papa irgendwie, der auch ein Skigeschäft gehabt hat. Der hat dann einen Job in Salzburg bekommen, ist dann nach Kaprun gezogen. Dann ist es dort ein bisschen ernster, glaube ich, geworden. Und dann ist er eben, sind sie ja in die USA gegangen und dort in so Nachwuchskader vom Verband reingekommen. Ja. Und natürlich, also da werden dann auch die Trainer entsprechend dabei gewesen sein. Und da wird er eine Ausbildung gehabt haben. Ja.
Er hat ja auch selber gesagt, wenn man das mal kurz einwerfen darf, selber gesagt, nachdem er da Zweiter in Chamonix geworden ist, hat er ja ausdrücklich betont, er wäre nicht der Skifahrer, der jetzt ist, wenn er nicht praktisch im amerikanischen System nach oben gekommen wäre. Na, man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, das ist zwar schon ein bisschen her, aber der war immerhin 2015, war er bei der Junioren-WM Dritter im Slalom, also der ist jetzt nicht komplett auf der Brennsuppe hergeschwommen, und natürlich ist er halt A, auf so einer Skiakademie gewesen, wo auch schon AJ Kidd waren, vielleicht deswegen auch AJ, das war in Vermont, also AJ Kidd war oft, es gibt da ja mehrere so Skiakademien, auf einer war bekanntermaßen Frau Schiffrin, auf der anderen waren so Leute wie eben AJ Kidd oder Darren Rolfs, ich glaube Greenwood, schieß mich tot, oder Greenback Academy heißt die, wo der war, und die Schiffrin war in der Berg Academy. Und der hat schon das Skifahren richtig gelernt. Also offensichtlich haben die da ein relativ gutes System, um die Leute dann auch in die US-Kader reinzubringen. Und wenn der sich nicht dauernd verletzt hätte, dann hätten die den mit Sicherheit auch behalten. Na, also wenn der jetzt eine Pressekonferenz gibt, der spricht lupenreines American English natürlich auch. Also ja, er hat Pech gehabt, dass er aus den Kadern rausgeflogen ist. Aber ich finde, man bei allem coolen Vermarktungsgeschick, dass er jetzt das Wort an den Tag legt, darf man halt auch nicht vergessen, dass er dann auch sagt, ja, er wäre jetzt praktisch nie da, wo er jetzt ist, wenn er nicht irgendwie halt durch das US-Ski-Team da halt so gefördert worden wäre auch. Also insofern, ja, halb Grieche, halb Ami.
Ja, ich finde, das nimmt ihm ja auch nichts weg. Und wenn du jetzt gerade AJ Kidd erwähnst, also wenn man mal so zurückblickt, dann haben die Amis schon auch immer, zwar nicht so viele, und ja, der Skisport interessiert genau niemanden, mit Ausnahme von den 100.000 Leuten, die da um Vail herum wohnen, aber die haben schon über die Jahre einfach so eine lange Latte an geilen Skifahrern aufs Tableau gebracht, ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das ist schon beachtlich. Ein Wort noch zum generellen, also erstens mal, mir tut es fast ein bisschen weh, dass ich mit der Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes, Lukas, einer Meinung bin, und zwar hinsichtlich der Bewertung des Medaillenspiegels. Ich sehe das auch amerikanisch. Also ganz ehrlich, die 7 Medaillen für Österreich sind aus meiner Sicht schon mehr wert als die 2 der Deutschen.
Ja.
Das ja.
Und zwar. Es sind ja auch mehr.
Ja, es sind auch mehr, ja, richtig. Auch, sind auch schwerer, wenn man sie nebeneinander legt. Aber ich,
Und eure 6 oder 7 Blechmedaillen, je nachdem, wie das ja, zählt genau. noch dazu, gell?
Genau. Danke, Tom, dass das du erwähnst.
Ja, aber ich muss euch doch ein bisschen die Seele streicheln. Bitte.
Ja, aber ich fand das schon auch gut an, was Benny Reich gesagt hat. Man merkt schon, ich habe das Wochenende im ORF geschaut, Lukas, aber Benny Reich sagt, naja, gut, Vancouver 2010 haben es keine einzige Medaille gemacht und das geht halt manchmal schnell und man vergisst schon, aber du warst derjenige, der darauf hingewiesen hat. In Cortina haben die Österreicher einfach so viel Glück gehabt, allein der Griechmeier alleine, dass es da Goldmedaillen geworden sind. Ich frage mich, A, war es wirklich so schlecht, Lukas, und B, wenn ich höre, man muss die richtigen Schlüsse draus ziehen, da würde ich gerne mal irgendjemand sagen hören, was dieser richtige Schluss draus ist. Also wie war es abschneiden und was ist der richtige Schluss, Lukas?
Naja, das Abschneiden war so, dass man jetzt natürlich darauf herumreitet, dass kein Gold dabei ist. Es sind 7 Medaillen, aber es sind auch 4 Medaillen davon, von diesen 7 in Kombination und Parallelwettbewerben erfahren worden. Wenn diese 7 Medaillen alle in Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom gekommen wären, finde ich, hätte das nochmal einen anderen Stellenwert. Für mich persönlich jetzt, ist meine Meinung. Die Argumentation von der Roswitha Stadlober ist, sie hat ausgesprochen 4 bis 6 Medaillen als Ziel, jetzt sind 7 geworden, deswegen ist es ja nicht so schlecht. Und es ist auch nur eine weniger als vor 2 Jahren in Cortina, ja, damals waren es halt 5 goldene. Ja. Und auf die Blechplätze hat sie sich auch bezogen, also um das ein bisschen schöner zu bewerten, das Ergebnis. Was ich im Zusammenhang ein Debakel finde, ist, dass bei der Junioren-WM in St. Anton vor einem Monat, ja, dass dort Österreich 2 Bronzemedaillen gewonnen hat und sonst nichts. Und das bei einer Heim-WM, das ist ja fast schon gruselig, der Ausblick, ja. Und trotzdem gibt's aber jetzt eben eine Kampfansage, da stellt sich dann noch der Herbert Mandl hin, der leitet Ski Alpin Sparte, und sagt, ja, in Saalbach wird es wieder Goldmedaillen geben und da wird's auch, mehr geben und die Arbeit beginnt jetzt. Ja. Gut, also was die Schlüsse sind, da bin ich überfragt, Jens, ja. Was man da jetzt für Schlüsse draus zieht. Einen Schluss haben wir schon gezogen, dass der Marco Schwarz in vielen Disziplinen gut ist. Der Rest, ja, puh, es sind so viele Baustellen, über die wir auch hier schon gesprochen haben. Die Technikdisziplinen aktuell bei den Frauen sind sicher eine große Baustelle. Dafür würde ich auch meinen, dass die Nina Ortlieb mit Silber in der Abfahrt, dass das ja fast schon die wertvollste Medaille jetzt ist, eigentlich im Nachhinein, ja, wenn man die irgendwie auch nur unnötigerweise ranken will. Aber da hat's sehr gut funktioniert auch. Conny Hütter auch eine sehr gute Speedläuferin, ja. Also es gibt Licht und Schatten und das, ja, und sie ärgern sich natürlich auch, dass bei den Männern im Speed gar nichts kommen ist, ja, dass der Griechmeier beide Male nicht in die Top 10 kommt, ist eine Enttäuschung gewesen und ja, so reist man da jetzt aus Frankreich weg und eine Kugel wird es in diesem Winter auch nicht geben, es sei denn Manuel Feller gewinnt jetzt noch jeden Slalom und die anderen 3, die dort vorne sind, fallen mindestens einmal aus. Und so wird man diese Frage sich dann auch in einem Monat nochmal stellen. Hey, wie geht's eigentlich dem ÖSV gerade? Und dieses Ski Alpin, das sei jetzt noch einmal erwähnt, das Ski Alpin ist halt so eine wichtige Sparte, weil die querfinanziert halt alle anderen Sparten auch im Skiverband. Ja, das ist einfach deswegen so eine große Aufmerksamkeit in Österreich und so ein hoher Stellenwert, weil das eben auch, jetzt läuft gerade die Snowboard-WM in Georgien. Ich weiß nicht, ob das ein Nullsummenspiel ist. Beim Skialpin kommt halt einfach am allermeisten rein und zusammen und deswegen schaut man da so sehr drauf und deswegen ist es auch ja dem ÖSV so wichtig, dass es da wieder bergauf geht. Ja, ich bin gespannt was sie wirklich für Schlüsse ziehen auch aus dieser WM.
Tja, ich weiß schon, welchen Schluss man aus der Snowboard-WM in Georgien ziehen wird, nämlich dort nie mehr Rennen zu veranstalten, weil die Pisten in einem unfassbar bescheidenen Zustand sein müssen. Tom, magst du noch,
ja,
magst du noch das deutsche Resümee kurz ziehen mit den 2 Medaillen? Lena gewinnt Bronze. Diesmal hat sie Glück gehabt, weil Wendy Holdener wäre ganz sicher vor ihr ins Ziel gekommen. Und die Schifflin schmeißt das dann noch weg. Aber ist ja wurscht. Es sei ja mal gegönnt, dass sie Glück hat. Und dann eben Alexander Schmidt im Parallel, im Parallelwettbewerb gewinnt er die Goldmedaille. Wolfi Meier, Johannes hat es ja auch geschrieben, war mal glücklich. Ich sehe nicht ganz warum, aber bitte.
Ja, das ist jetzt, wenn man das jetzt alles ein bisschen raffen will, du darfst halt eins mal nicht vergessen, in Deutschland, vielleicht jetzt auch in Österreich, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, um vielleicht da ganz kurz nochmal anzuhängen, dass tatsächlich so ein bisschen die Breite auch fehlt in Österreich. Und wenn der Lukas auf die Junioren-WM verweist, dann ist das natürlich schon relativ mager. Was weiß ich, ich glaube, ihr habt zwei Bronzemedaillen, haben sogar wir mehr. Kicher. es ist halt grundsätzlich so in Deutschland. Du hast nicht viele Leute, die du erstmal im Nachwuchs findest. Dann musst du natürlich gucken, dass du die möglichst schnell, unfallfrei, verletzungsfrei und wie auch immer nach oben bringst. Also wir sind nicht sehr breit aufgestellt, auch wenn wir ein relativ großes Team hatten. Das vielleicht mal als Basis. Und ich finde, dass der Wolfi das schon immer relativ gut einschätzt. Also der ist nach diesen vier Medaillen in Cortina nicht durchgedreht und hat gesagt, ja, wir hatten halt auch Glück. Ja, das musst du halt auch mal haben. Es hätte natürlich noch besser laufen können, klar. Ne? Ich meine, Sander war eine Hundertstel hinter Herrn Griechmeier, Romit Baumann war, glaube ich, 700stel hinter Herrn Griechmeier. Also es hätte auch noch schlimmer kommen können für Österreich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es völlig im Rahmen ist. Und wir hatten das ja letzte Woche auch schon. Ja, man kann jetzt sagen, das ist nur Parallelrennen, wo der Alex Schmidt Weltmeister geworden ist. Aber erstens, es gibt eine Medaille. Es gibt Gold, Silber und Bronze dafür in Wahrheit. Und du musst, finde ich halt, hatte ich letzte Woche schon gesagt, richtig geil Skifahren, weil sonst bist du da nicht Weltmeister. Das ist halt eine andere Disziplin. Ja, die mag nicht jedem gefallen, auch richtig. Ich finde es fürchterlich, dass sie es abschaffen, nicht weil Alex Schmidt Weltmeister geworden ist. Aber die haben vorher gesagt, sie wollen eine Medaille haben im Männerbereich und eine im Frauenbereich. Und das soll haben sie erfüllt. Sie haben einen Weltmeister, zumindest die Dürr hat zumindest erkennen lassen, dass er jetzt mittlerweile auch mal was gewinnt, wenn sie unter Druck ist. Und ich glaube zum Beispiel, wenn Wendy Holdener ins Ziel gekommen wäre und hätte geführt, dann wäre Michaela Schifrin nicht mal Zweite geworden, sondern Vierte, weil die das Ding so runtergezittert hat, dass sie es ja fast noch verloren hätte. Also ich meine, die hat am Schluss noch 1200stel Vorsprung vor der Dürr gehabt, also es ist auch nicht mehr so viel. Ich finde, du kannst mit jeder Medaille, die du als deutscher Skiverband bei den Alpinen gewinnst, die kannst du abfeiern, weil das eine Bestätigung ist für die Arbeit, die du leistest. Und die Arbeit ist halt extrem schwer. Wir haben halt mal außer Garmisch keine Skigebiete, wo dann meistens auch kein Schnee liegt oder in dem Jahr zumindest, als es Weltcuprennen geben sollte, kein Schnee lag. Du hast nicht so viele Leute, die du hochziehen kannst. Es ist extrem schwer und deswegen finde ich, jede Medaille, die du alpin machst, ist eine gewonnene Medaille. Und selbst wenn sie jetzt nur mit einer Bronze heimgefahren wären, hätte ich gesagt, das ist alles okay. Was mir ein bisschen Sorgen macht, gebe ich ganz offen zu, ist die Abfahrtsmannschaft. Wenn ein voll kaputter nach 2,5 Jahren ein paar Rennen fährt und 24 Hundertstel an der Bronzemedaille vorbeifährt und die anderen im totalen Wettkampfmodus sind und unter ferner Liefen fahren. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Das ist was für mich schon relativ enttäuschend war bei der WM. Und da muss man auch sagen, da müssen sie, glaube ich, was einfallen lassen, weil du kannst nicht innerhalb von 2 Jahren so, abfahren ist, geht's immer nach unten, aber du kannst nicht einfach so schwächeln auf einmal. Ich meine, die können ja alle Skifahren. Aber warum die auf einmal nicht mehr schnell fahren können, das ist mir schon ein Rätsel. Und dann kommt der voll kaputte Dresen daher, auf dem kaputten Knie und mit kaputter Schulter und nach 3 Tagen Vollkrippe oder Magen-Darm und fährt ihnen da um die Ohren. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, puh, da würde ich mir mal Gedanken machen anstelle von Baumann, Ferstl, Sander und wie sie alle heißen.
Tja, wie hat's in Österreich so schön geheißen? Man muss die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und Tom Heberlein ist der Mann dafür. Danke, Tom. Danke, Lukas. Ja. Kurze Pause in der Big Show 598.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Big Show 598. Ja, da denkt man sich, Super Bowl 57 ist gespielt. Günther Zapf hat eine Golfrunde nach der anderen hingelegt, wobei uns Heiko Oerdorp ja gesagt hat, Günni, nur jeden zweiten Tag beim Golfen, du lässt nach.
Ich habe mich ja auch für andere Dinge interessiert.
Okay.
Die sportlich interessanten natürlich.
Okay, dann passt das natürlich. Aber Football wird weitergespielt und darüber möchte ich mit Günni sprechen und mit Andreas Renner. Servus Andreas.
Hallo.
Günni, in Österreich gab es vor vielen Jahren mal eine Kampagne von wem auch immer. Jedenfalls hieß die Kampagne Butter kann durch nichts ersetzt werden. Das war jene Zeit, wo man gedacht hat, wenn man sich Rama aufs Brot schmiert, schmeckt das gleich gut, wie wenn es Butter ist, was natürlich nicht stimmt. Hat denn die XFL überhaupt den Anspruch, die NFL zu ersetzen oder geht es hier um eine Ergänzung, geht es hier um das Weiterführen des Football-Hypes, der ja, naja, nicht nur in den USA eine Rolle spielt?
Kleine Ergänzung deiner Informationen. Ich kann mich auch noch erinnern, bin ja alt genug an die Werbung. Butter ist durch nichts zu ersetzen, Punkt, Pause, außer durch Butter. So hieß es bei uns in Deutschland oder Bayern.
Ich weiß, ja, so viel Zeit hat man nicht. Der österreichische Rundfunk hat das.
Also es gab es auch bei
teuer. Ja.
Es ist natürlich die NFL durch nichts zu ersetzen. Also da müssen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Dazu ist die Vormachtstellung einfach viel zu groß. Wird auch wahrscheinlich keinen ernsthaften Versuch mehr geben, das zu versuchen, die zu verdrängen. Aber Football ist immer noch Football und Profi-Football kann auf verschiedenen Levels gespielt werden. Wir kennen es ja hierzulande von den Sportarten, dass man ja nicht nur eine erste Liga hat, sondern auch andere Ligen. Insofern ist der Versuch ja gar nicht gestartet worden, da die NFL irgendwie zu kopieren, nachzuahmen oder irgendwann zu verdrängen, sondern eher der Versuch, eine Förderliga, eine vielleicht zweite Liga unter der NFL zu starten, die dann im Idealfall, und die ersten Ansätze gibt es ja schon, mit der NFL auch zusammenarbeitet und für beide Seiten Vorteile bringt.
Welche Rolle, Andreas, also ich glaube, die ursprüngliche Idee war von Vince McMahon, und welche Rolle spielt denn The Rock in diesem ganzen Konstrukt? Ist er nur ein Posterboy nach außen hin, wobei Boy vielleicht das nicht ganz stimmt, wenn man weiß, wie er aussieht, oder mischt er wirklich geschäftlich auch mit?
Also er ist Teil der Besitzergruppe zusammen mit seiner Ex-Frau Dani Garcia, mit der ohnehin schon relativ viele Geschäfte macht, und dann haben sie noch einen, der vermutlich den größten Teil des Geldes gibt. Kardinal heißt er mit Nachnamen. Mhm. Und die sind da schon sehr aktiv, und immer wenn man irgendwas über die Liga hört, hat man schon auch den Eindruck, dass gerade Dwayne Johnson das richtig ernst meint, weil er sagt ja immer hier, ich war selber früher ein guter College-Football-Spieler, der war an der University of Miami zu den Zeiten, als die das beste Team im College-Football waren, hat aber trotzdem nie geschafft, sich in der NFL zu etablieren. Und das ist, also die Geschichte, die er erzählt, ist halt, dass er sagt, er will halt anderen Leuten die Chance geben, die es für ihn damals nicht gab, nachdem er den Sprung die NFL geschafft hat, sozusagen über den zweiten Bildungsweg sich nochmal zu qualifizieren. Und ich glaube, dass dieser emotionale Teil, das kann man ihm auch absolut abnehmen. Ja, und die Sache, die mich ein bisschen positiv stimmt bei der Geschichte, weil es gab die XFL im Jahr 2001 und nach einer Saison wird sie wieder eingestampft. Im Jahr 2020 gab sie, da fing es gut an, dann kam Corona dazwischen. Danach hat es halt auch keinen Sinn ergeben, finanziell mehr das fortzusetzen. Das war ja zweimal Vince McMahon, und die neue Besitzergruppe hat damals dieses Projekt übernommen, gekauft für relativ wenig Geld. Ich glaube, es waren 15 Millionen Dollar, irgendwas in der Preislage. Und die haben sich jetzt wirklich 3 Jahre Zeit gelassen, alle Optionen abgeklopft, die es gibt. Die haben zum Beispiel auch geredet mit der CFL, ob man möglicherweise mit denen zusammenarbeiten kann. Dann ist man nicht zusammengekommen, aber man hat alle Optionen abgeklopft. Und Danny Garcia hat auch gesagt, der Plan ist ganz klar. Wir haben eine Finanzierung, die uns die Möglichkeit gibt, das 3 bis 5 Jahre lang zu machen, bevor wir Geld damit verdienen müssen. Und das ist immer das große Problem bei diesen Frühjahrsligen gewesen. Die waren teilweise so unterfinanziert, dass sie zu Beginn der Saison noch nicht wussten, wie sie das Ende finanzieren sollen. Und da gab es vor ein paar Jahren diese Alliance of American Football, die dann, glaube ich, nach Woche 7 eingestampft wurde, weil es halt nicht funktioniert hat und weil die Geldgeber, auf die sie noch gewartet haben, nicht kamen. Und man hat zumindest mal in der öffentlichen Darstellung den Eindruck, dass das hier jetzt besser geplant ist. Und ja, insofern glaube ich, hat das eine Chance, wenn man halt realistische Erwartungen daran hat.
Wie, Günther, und in Deutschland wird es ja bei Sport 1 übertragen, Günther, du wirst kommentieren, Andreas wird kommentieren, Franz glaube ich auch, wenn ich es richtig gesehen habe, aber natürlich der wichtigere Markt ist jener in den USA. Wie, Günther, sieht es dort mit den TV-Rechten aus? Und gleich die Anschlussfrage, das Monstergeschäft in der NFL ist ja mittlerweile auch Fantasy-Football. Spielt das, kann das bei der XFL irgendwann auch eine Rolle spielen? Spielt es vielleicht schon eine Rolle? Und wer überträgt das Ding in den USA, soweit du weißt?
Soweit ich weiß, und das weiß ich sicher.
Ja, bitte, weiter geht's nicht, passt.
Haben Sie einen langfristigen Vertrag, oder was in diesem Zusammenhang halt langfristig ist, mit Disney geschlossen? Da gehört halt ABC dazu, ESPN, kennt man die ganze Gruppe inzwischen, Discovery, Disney, ESPN, bei uns Eurosport. Das ist eine große Familie mit vielen Sendern. Die werden das übertragen. Hat auch ganz, ganz gut funktioniert in der ersten Woche, finde ich, mit der Aufteilung auch über ESPN, über ABC. Und insofern versucht man natürlich auch da Stabilität reinzubringen in diese Liga. Und es sieht, wie Andreas schon ausgeführt hat, im Moment gut aus. Der Plan ist kein ad hoc und nicht schnell, sondern man geht wirklich systematisch an die Sache heran. Zuschauerzahlen fand ich okay. Stadion kann sich noch ein bisschen mehr tun, aber es war schon mal ein guter Auftakt. Muss man jetzt abwarten, wie es weitergeht, wie immer bei solchen Geschichten. Aber ich sehe es im Moment auch ziemlich positiv.
Wenn man jetzt ein bisschen schaut, Andreas, welche Teams da teilnehmen, dann bin ich schon ein kleines bisschen überrascht, dass zum Beispiel, ja, ich meine, Las Vegas hat ein NFL-Team, Washington hat ein NFL-Team, Seattle hat ein NFL-Team, Houston auch. Ist das, denkst du, immer schon der Plan gewesen?
Das Houston-Team würdest du als NFL-Team
bezeichnen. Ja, okay, gut.
Also das war ein kleiner Scherz.
Sorry. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber ich hätte jetzt eher vermutet, es gibt 8 Teams in der Liga, ich hätte eher vermutet, dass die vielleicht in Städte gehen, die richtig dürsten, wie vielleicht San Antonio, weil das ja auch ein Team hat, St. Louis, das früher mal ein Team hatte. Wie ist da die Idee dahinter? Oder hat auch hier Money Talks und wo halt die Kohle aufgestellt wurde, dort wird Football gespielt?
Also das Interessante dabei ist, dass Städte wie Seattle und Washington tatsächlich die XFL mit am besten angenommen haben. Okay. Sodass diese Rechnung, es gibt Städte, die wollen gerne ein Profi-Football-Team haben und hatten das noch nicht. Die hat man in der Vergangenheit immer gemacht und das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die strategische Planung ist. Ich weiß nur, dass die XFL, die jetzt gerade mit 8 Teams agiert, dass es sich da nicht viel getan hat zu der Version von vor 3 Jahren. Also da haben die schon die Teams ungefähr an den gleichen Orten gelassen. Damals gab es noch eine Mannschaft in Los Angeles, die gibt es inzwischen nicht mehr.
New York gab es noch, aber da, wo es nicht funktioniert hat, sind sie haben halt ein paar umgezogen, wo es mehr Sinn macht, so vielleicht.
Und was dann letzten Endes der Punkt ist, wo es mehr Sinn macht, manchmal versteht man das ja von außen auch nicht. Ja. Vielleicht gibt es ja Spielorte, an denen, sagen wir mal, die Stadionmiete so hoch ist, dass man mit 25.000 Zuschauern nicht 0-0 rauskommt und am anderen Ort ist die Stadionmiete so niedrig, dass dir die Hälfte der Zuschauer reicht. Ja. Also das sind so viele Dinge, die da reinspielen, die man von außen schwer beurteilen kann. Aber Tatsache ist, dass Seattle hat heute Nacht, Donnerstag, ihr erstes Heimspiel und die werden wohl sicher mehr Zuschauer haben als alle anderen am ersten Spieltag.
Spielen die?
Und die spielen im Lumen Field.
Also Lumen Field ist Seahawks.
Die spielen. Genau.
Ah, okay. Interesting. Jetzt ist es so, Günther, ich habe nur gelesen, es ist ja nicht 1:1 NFL-Football, sondern es gibt ein paar Regeländerungen. Welche ist da die signifikanteste oder 1-2 signifikante Regeländerungen, die XFL wirklich von der NFL unterscheiden?
Es ist ja auch eine Liga, bei der die NFL draufschaut. Mhm. Es gibt eine Zusammenarbeit und es werden eben explizit neue Regeln getestet, was früher auch durchaus in der NFL Europe ja der Fall war, dass man Regeländerungen versucht hat, da schon mal im realen Spielbetrieb zu testen. Und insofern ist diese Liga ja auch für die NFL sehr, sehr interessant. Wir hatten das große Glück mit dem ersten Spiel auf Sport 1, San Antonio zu Hause vor fast 25.000 Zuschauern, also hat sich da schon ausgezahlt gegen St. Louis, dass wir im Prinzip die wichtigsten Regeln direkt vorgeführt bekommen haben. Okay. Die auffälligste ist natürlich der Kickoff, wobei man es hierzulande durch die ELF kennt. Da wird es genauso gemacht, also dass die beiden Teams sich an der 30 und 35 Yard-Linie gegenüberstehen und sich dann erst bewegen dürfen, wenn der Returner den Ball hat. Dann gibt es keinen Extrapunkt im klassischen Sinn, also es wird nicht gekickt, sondern es gibt nur eine Conversion. Mhm. Und zwar entweder von der 2, von der 5 oder von der 10 Yard-Linie aus, gibt dann entweder einen, zwei oder auch drei Punkte. Das macht es also sehr viel länger, sehr viel spannender, weil selbst ein 9-Punkte-Vorsprung ja immer noch nur One Possession ist. Komplizierter. Und dann die vielleicht beste Regel, die auch am genauesten beobachtet wird von der NFL momentan, ist der Ersatz des Onside-Kicks, den man wählen kann. Im vierten Quarter kannst du von der eigenen 25-Yard-Linie aus einen vierten und 15 spielen. Wenn du einen First Down schaffst, also die 15 Yards oder mehr, dann behältst du den Ball und kannst einfach den Drive weiterführen. Das hat St. Louis am Ende wunderbar gemacht. Die waren ja 15-3 hinten mit 1,5 Minuten zu spielen und haben das Spiel am Ende dann mit noch 2 Touchdowns 18-15 gewonnen. War alles dabei, war eben dieser Onside-Kick in Anführungszeichen mit dabei, war eine 3-Punkt-Conversion mit dabei, also toll anzusehen. Und da haben natürlich schon viele drauf geschaut, vor allem wenn man daran denkt, dass gerade diese Onside-Kick-Variante in der NFL ja zumindest schon mal zur Debatte stand, aber keine Mehrheit gefunden hat.
Jetzt ist es in diesem Jahr, also Günther wird es vielleicht und vielleicht sogar mich auch beruflich ein bisschen betreffen, in der Major League Baseball gibt es massive Regeländerungen, also zumindest die es nicht wollen, sagen, die sind massiv, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, finde ich es jetzt gar nicht mal so gravierend, dass es eine Pitch Clock gibt zum Beispiel, endlich mal wird die und die Pick-off-Würfe weniger werden oder dass die limitiert sind. Den Runner on Second Base in den Extra Innings, den gab es eh schon. Aber Andreas, wenn Günther sagt, die NFL schaut da drauf, wie offen ist denn die NFL für Regeländerungen? Was war denn die letzte wirklich gravierende Regeländerung oder war das so ein schleichender Prozess, wo zum Beispiel der Quarterback immer besser geschützt wurde?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist die NFL sehr offen für Regeländerungen, weil es der NFL ganz konsequent immer darum geht, das für den Zuschauer attraktivste Produkt auf den Rasen zu stellen. Und wenn etwas funktioniert, werden die sich das genau anschauen und gerade diese 4. und 15 statt Onside-Kick, da ist ja das Problem gewesen, dass die Onside-Kicks zuletzt so vorhersehbar unerfolgreich waren, dass man da eben gesagt hat, da muss es doch was Besseres geben und vielleicht auch was mehr nach Football aussieht. Und dieser 4. und 15, den man dann spielt, der erfüllt ja diese Kriterien. Aber die NFL hat da noch nie gezögert und in der NFL ändern sich jedes Jahr Regeln. Die Regeln sind nicht immer es sind nicht immer drastische Einschnitte, aber es wird immer weiter dran gefeilt und es gibt ja extra ein Competition Committee, nennt sich das, wo teilweise General Manager und eben auch vor allen Dingen Coaches drin sind, die Regelvorschläge erarbeiten und letzten Endes muss es dann die NFL und das ist dann ja de facto die Versammlung der Besitzer, die müssen das dann halt in einer Wahl beschließen, aber das passiert regelmäßig. Und das ist nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel dieser 4. und 15, wenn das jetzt tatsächlich zur Attraktivität der XFL beiträgt, dann auch in der NFL landet.
Teilweise ändern die ja die Regeln während der Saison. Das ist ja der Vorteil an so einer geschlossenen Liga. Die müssen nicht jahrelang warten und über Landesverbände hinweg und so weiter. Also wenn sich's ergibt, wird in der NFL auch von einer Woche zur anderen eine Regel eingeführt oder gelöscht.
Ich bin mir übrigens nicht so sicher, ob das die allerbeste Idee war mit dem, was sie da letztes Jahr gemacht hat, ja, mit der Verlegung des Championship Games, sodass man da Regeln hatte dafür, die man mal eben außer Kraft setzt, aber gut, ja. Ist halt
nicht
passiert.
Es ist nicht immer gut, aber manchmal reagiert sie eben dann zu hektisch. Overreaction Committee oder wie auch immer man es dann nennen will.
Wenn ich an die NFL Europe denke, Günther, noch ganz kurz, dann fällt mir natürlich der Name Kurt Warner ein, der dort seine Brötchen verdient hat und dann plötzlich zu einem der besten Spieler, ja vielleicht für eine Zeit lang sogar zum besten Spieler in einer NFL geworden ist. Ist in der XFL, erwartet man dann auch, dass eben Leute wie Dwayne Johnson, die es eben nicht geschafft hat in die NFL, ist das auch ein Schaufenster, mehr noch als College Football?
Ja, deutlich mehr. Das sind alles gestandene Profis. Also da gibt's ja jetzt keine College Draft in der XFL, sondern die rekrutieren sich wirklich aus, wie sie selbst sagen, Spieler Nummer 54 bis 75. Also 53 Spieler hat ein NFL-Team, der 54. fliegt halt raus, beziehungsweise in der neuen Version geht halt auf die Practice Squad, aber auch da will man eigentlich nicht sein. Also es sind schon zum größten Teil Spieler, die versuchen, auf diese Art und Weise sich nochmal in den Mittelpunkt zu setzen, vor allem Videomaterial von sich selbst liefern zu können. Und die Idee wird auch klar ausgedrückt natürlich, dass es einen zweiten Kurt Warner vielleicht geben wird, irgendwann mal einer, der die Chance nicht bekommen hat, aus welchen Gründen auch immer, sich jetzt hier zeigen kann und einen zweiten Anlauf in der NFL übernimmt. Das ist ganz klar das Ziel dieser Liga. Gibt ja auch die begleitende Serie, die nennt sich eben 54 und der Traum, weil du eben als 54. immer den Traum hast, es doch noch irgendwo vielleicht zu schaffen, unter die 53 Besten in einem NFL-Team zu kommen.
Man muss natürlich realistischerweise sagen, weiß nicht, wie du es einschätzt, aber nach dem, was ich am Wochenende gesehen habe, und Kurt Warner war da, ist da nicht dabei, und da sind halt auch einige dabei, die man schon kennt, ne? aus der Vergangenheit, aber Kurt Warner kam ja auch über einen langen Weg und ist quasi durch die Hintertür und hat ja vorher noch in der Arena League gespielt, bevor er in der NFL Europe gelandet ist und so weiter und so fort. Eine realistischere Erwartung ist halt, dass Spieler es schaffen, sich einen Platz in einem NFL-Team zu erarbeiten auf der Quarterback-Position. Das sind dann halt Leute von 2020. Das sind gute Beispiele. PJ Walker, der ein paar Spiele für die Carolina Panthers bestritten hat, ein paar großartige Momente hatte, aber insgesamt halt klar ein Backup ist. Und Taylor Heinicke ist vielleicht das beste Beispiel, der in Washington ja relativ viel gespielt hat und der mehr als nur ein paar gute Momente hatte, aber bei dem es halt auch immer so ist, dass das einer ist, so die Mannschaft, wenn der dann der Starter ist über einen langen Zeitraum, dann sieht man halt auch irgendwann mal die Defizite. Und man muss realistisch sein, die meisten Leute, die in dieser Liga spielen, werden in der NFL halt Backup sein können. Aber die Chance ist da. Und wenn du die Chance hast, 4-5 Jahre in der NFL als Backup zu spielen, das macht einen Unterschied in deinem Leben. Nicht nur, weil du dann irgendwann in die Rentenregel der NFL reinrutschst und dann halt regelmäßig Geld von denen bekommst nach deiner Karriere. Das ist natürlich super interessant für alle Akteure. Ganz abgesehen davon, dass natürlich der sportliche Ehrgeiz da ist und dass man so gut sein will und so erfolgreich sein will, wie man nur kann.
Tja, Backup, das wäre es auch für mich gewesen. Keine Verletzungsgefahr oder wenig Verletzungsgefahr, aber ein stabiles Einkommen. Fantastisch.
Ja, also Backup-Quarterback ist, also, weißt du, Backup-Quarterback ist der beste Job in der NFL, wenn man das so will, ja? Weil
außer in San Francisco.
Ja, gut. Der Punkt ist, außer man muss spielen. Ja, aber genau. Solange man auf der Bank ist, lieben einen alle die Fans und die sagen, komm, der Backup müsste doch mal spielen, der ist bestimmt besser als der Idiot, der unser Starter ist. Und die Bezahlung ist nicht so schlecht, also ja.
Ja, ich denke mir so, also ich sehe mich wunderbar in der Rolle, Aaron Rodgers einfach auf die Schulter zu klopfen und sagen, toll gemacht, soll ich dir ein Bier bringen? Alles gut. Naja. Also, es geht weiter mit der XFL. Andreas, es geht aber auch weiter mit Musikradio 360. Worauf dürfen wir uns an diesem Sonntag freuen?
Ja, da hätte ich mal eine Frage an Günther. Wir reden jetzt über eine Band, die in den 70ern und 80ern aktiv war. Aus Irland. Was ist denn deine irische Lieblingsband?
Momentan U2, oder? Würde ich erstmal spontan sagen.
Ja gut, die haben nicht in den 70ern angefangen.
Aber Rory Gallagher natürlich, wenn du von Irland und den 70ern, 80ern, ganz, ganz großer Held meiner Zeit.
Ja, Rory Gallagher, der unglaublich erfolgreich war, gerade in Deutschland in den 70ern, frühen 80er Jahren, der war ja auch jedes Jahr auf Tour, hat jedes Jahr eine Platte rausgebracht, das war sensationell. Aber wir befassen uns mit Thin Lizzy.
Oh ja, auch sehr schön. Kannte ich lange nicht, habe ich dann auf dem Festival gesehen und war völlig begeistert auch von der Show. Also die haben richtig nicht nur Whisky aus Fässern ausgeschenkt, sondern auch sonst wirklich coole Musik gemacht.
Genau, und damit befassen wir uns am Sonntag. Den Whisky müsstet ihr vielleicht selber vorrätig haben beim Hören der Sendung, den können wir leider nicht mitliefern.
Aber bitte nur in Fässern. Danke Andreas, danke Günni, kurze Pause, Big Show 598.
Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
Herrschaften, Big Show 598. Es geht weiter mit Rugby. Wieder dabei, wie letzte Woche, Jan Lüdecke. Guten Morgen, lieber Jan.
Servus, hi.
Unterwegs erreichen wir heute Simon Jung. Servus, Simon.
Hallo.
Und die einzige Frage, die ich heute stellen werde im Rugby-Teil. Wo zum Henker bist du, Nicolas Martin?
Ich bin gerade in Stockholm und heute geht's zurück. Ach endlich so. Zurück in Hamburg.
Ach so, ich dachte, das wäre spektakulärer. Singapur oder was auch immer. Naja, anyway. Nicola, am Wochenende gibt's wieder Six Nations, das ist das Thema. Bitte.
Ja, und Jan, wir müssen froh sein, dass es drei Spiele sind am Wochenende, weil es stand tatsächlich ein Spielausfall im Raum. Jetzt werden die Leute natürlich denken, oh, oh, Corona, nix, Spielerstreik, wait, stand im Raum. Jan, was war los?
Ja, im Endeffekt geht's ums liebe Geld und um ein paar Dinge, die damit noch im Zusammenhang stehen. Ist einfach so, dass der walisische Verband in den letzten Jahren eigentlich schon ja finanzielle Probleme hatte und das ziemlich an die Spieler weitergegeben hat, die jetzt gesagt haben, wenn sich nichts verändert, dann werden wir nicht antreten. Und jetzt hat es erstmal so eine Kompromisslösung gegeben, die unter anderem vorsieht, dass diese Regel gekappt wird oder reduziert wird. Bisher durfte man erst ins Ausland wechseln, wenn man schon 60 Länderspiele hatte. Sonst hat man nicht mehr für Wales spielen dürfen. Ab sofort darf man das, wenn man 25 Mal für Wales gespielt hat, dann darf man nach England, Frankreich oder sonst wohin wechseln, wo es mehr Geld gibt. Und deswegen haben die Spieler gesagt, okay, dann sind wir am Samstag doch am Start.
Simon, man muss dazu erklären, die Nationalverbände haben in der Beziehung viel mehr Mitspracherecht, als man es vielleicht in anderen Sportarten kennt, zumindest was die Regeln betrifft, wer in der Nationalmannschaft spielt, in Bezug auf wo er im Verein spielt, ne?
Ja, absolut. Und umso wichtiger ist es, dass die Spieler da jetzt auch zusammenhalten, die Entscheidung getroffen haben, wenn da der Verband uns nicht entgegenkommt, dann werden wir nicht antreten. Und da haben wirklich durch die Bank, durch alle Spieler gesagt, ob sie jetzt für die Nationalmannschaft schon gespielt haben oder ob sie nur bei den Vereinen sind, ob sie jung oder alt sind, egal wer, die haben da alle zusammengehalten. Da gab es keine Ausnahmen, keine Spiele, die gesagt haben, nee, ich würde schon spielen. Und nur deshalb haben sie es überhaupt geschafft, jetzt bis zu diesem Spiel zumindest mal eine Kompromisslösung zu finden. Ich bin da aber voll bei Jan. Das letzte Wort hat auch lange nicht geredet. Aber das Gute ist, das Spiel findet statt.
Aber Jan, man hat irgendwie den Eindruck, die Waliser kommen, das walisische Rugby kommt dann auch nicht aus den schlechten Schlagzeilen. Ne? Das Sportliche ist das eine, jetzt das, ist schwierig insgesamt.
Ja, ja, absolut. Also es sieht nicht rosig aus und das ist ja eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren schon weiter gesehen haben. Diese Schlagzeilen helfen sicherlich nicht. Man kann für Wales eigentlich nur hoffen, dass durch diesen ersten Kompromiss vielleicht noch ein bisschen mehr Einsatzbereitschaft bei den Spielern da ist, wobei das vielleicht dann am Ende auch nicht so sehr für die sprechen würde, aber ja, Hoffnung ist einfach, dass Wales mal wieder sportliche Schlagzeilen schreiben kann.
Wie optimistisch, Simon, bist du, dass sie das am Wochenende tun können gegen eine englische Mannschaft, die ja auch jetzt den Coach gewechselt hat oder die wir zwei Spiele gesehen haben? Gegen Schottland verloren, gegen Italien eine sehr gute erste Halbzeit, die zweite, naja. Ja, was erwarten wir da am Wochenende beim Duell der beiden?
Kein Offensivspektakel, denke ich. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Wales, dass die Waliser von dieser Aktion jetzt nicht groß beeinflusst werden. Im Gegenteil, das hat sie jetzt noch mehr zusammengeschweißt. Und gegen England ist eh immer besonders. Dann noch in Cardiff, das Stadion wird voll sein, die Spieler werden so heiß auf dieses Spiel sein. Da wird es richtig auf die Schnauze geben von beiden Mannschaften. Und deswegen, es wird ein emotionales Spiel wie immer zwischen England und Wales. Aber es ist ganz schwer zu sagen, wer da am Ende vorne sein wird. Für mich England vielleicht, würde man meinen, mit der besseren Ausgangssituation. Aber die emotionale Komponente und der Heimvorteil sind nicht zu unterschätzen bei diesem Spiel. Deswegen, ich tue mich ganz schwer, da einen Favoriten zu sehen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass England, wie schon gegen Italien, weiter sich auf die Set-Pieces konzentrieren wird. Da wird es viele Maul-Ansätze geben. Die werden um die Standardsituation gehen. Die werden viel kicken und recht konservativ spielen. Und das spielt eigentlich den Walisern in die Hände, finde ich. Weil wenn es eins gibt, das Wales kann, dann ist es lange in dem Spiel bleiben und ein enges Spiel am Ende für sich entscheiden. Weil Wales, die Waliser sind fit. Und so Warren Gatland schon immer gewesen und die arbeiten auch jetzt gerade hart an ihrer Fitness. Und wenn die um Spielminute 60, 70 rum noch im Spiel sind, nicht so wie gegen Schottland, wo sie dann schon raus waren, dann glaube ich, dass da alles möglich ist.
Wer ist denn, Jan, in dem Spiel nach den ersten zwei Wochen mehr unter Druck? Ich meine, bei Wales, klar, der Streik, die Streikgefahr, die beiden Niederlagen. Bei England, die Niederlage gegen Schottland, der Sieg gegen Italien, wo der eine oder andere aber sagen wird, naja, aber Italien ist irgendwie schon Siegpflicht. Wo stehen die beiden?
Ich glaube, beide sind sehr unter Druck. Einfach allgemein gerade. Also klar, Wales haben wir gerade besprochen, Situation allgemein schwierig. Da will man jetzt langsam mal was sehen, gerade in einem Heimspiel. England nach dem Trainerwechsel auch allgemein unter Druck. Erster Sieg ist eingefahren, aber jetzt will man halt auch Siege gegen die großen namhaften Kontrahenten haben. Es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die sehr unter Druck stehen und nur eine Nation wird diesen Druck so ein bisschen lösen können.
Übrigens, eine Nation, die sich das bestimmt ganz interessiert anschauen wird, was um Wales abgeht, ist wahrscheinlich Fiji, oder Jan? So nach dem Motto, jetzt ist unsere große Chance aufs Viertelfinale bei der WM oder nicht?
Ja gut, ich glaube, dass die so oder so dran glauben, dass die eine Chance haben, bei der WM da gegen Wales weiterzukommen. Und klar, wenn bei Wales dieses Wackeln weitergeht, warum sollte Fiji es dann nicht schaffen? Und oder vielleicht denkt sogar Georgien das gleiche. Ich meine, Georgien hat letztes Jahr in Wales gewonnen und vielleicht erleben wir eine riesen Überraschung bei der WM. Aber prinzipiell glaube ich, wenn diese Streikgedanken mal beiseite gelegt sind, dann wird Warren Gatland normalerweise diese Nation dahin bringen, dass sie in dieser WM-Gruppe übersteht.
Wales, Australien, Fiji, Georgien, Portugal, das ist die WM-Gruppe. Genau, Australien schwierig, aber wobei Australien hat ja selber seine eigenen Probleme. Gegen Georgien hat man frisch verloren, Fiji ist das erste Spiel, schauen wir mal. Was das wird. Dann, das ist das zweite Spiel am Wochenende, das erste Spiel. Da haben Simon die Italiener, die Iren zu Gast. Die müssen zwar ohne Johnny Sexton ran, aber irgendwie, also so dominant wie Irland die ersten zwei Spiele aufgetreten ist, da mag Italien für mich zwar besser sein als die letzten Jahre, aber das wirkt immer noch eine Nummer zu groß, oder?
Ja, aber trotzdem eine super Möglichkeit für Italien gegen die Besten der Welt. Zu zeigen, was sie drauf haben. Also die Italiener werden da super motiviert in dieses Spiel reingehen und sicher den einen oder anderen schönen Spielzug zeigen und uns auch wirklich zeigen, dass sie da auf dem Niveau mithalten können. Für Irland ist es aber auch eine Möglichkeit, den Fuß absolut nicht vom Gas zu nehmen, ein paar jüngeren Spielern, unerfahreneren Spielern vielleicht eine der letzten Chancen vor der WM zu geben, sich dafür ein Ticket zu empfehlen. Und eine größere Motivation kann es eigentlich nicht geben. Da wird ein Andy Farrell, der Head Coach, da vorne in der Kabine stehen und sagen, für einige von euch ist das jetzt die Chance, euch hier für die WM am Ende des Jahres zu empfehlen. Und deswegen glaube ich, dass Irland da ein Feuerwerk veranstalten wird in Rom, andersgleichen.
Jana, also kein Letdown-Game, nachdem man jetzt Frankreich so souverän geschlagen hat, irgendwie so ein Trap-Game in Italien, oder wie?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Irland da wirklich stolpern wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir eine andere italienische Mannschaft, eine verbesserte Mannschaft sehen. Gabisi ist ja auch zurück. Ich glaube, der wird der Mannschaft nochmal einen Push geben, wenn es denn reicht für ihn, dass er spielt. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Aber trotz alledem ist Irland wahrscheinlich die Nation, die am wenigsten Probleme gegen Italien haben wird, einfach auch aufgrund der Tiefe im Kader. Simon hat schon gesagt, es wird wahrscheinlich ein paar junge Spieler geben, die da von Anfang an ran dürfen. Es wird keine komplette, sage ich mal, 1B-Mannschaft sein, aber
auf der einen oder anderen Position. Johnny Sexton ist ja auch raus, wird Irland da wechseln und dürfte trotz alledem gegen Italien keine so großen Probleme kriegen.
Also, 15.15 Uhr am Samstag Italien gegen Irland, 17.45 Uhr Wales gegen England und dann am Sonntag das letzte Spiel des Spieltages um 16 Uhr im Stade de France, Frankreich gegen Schottland, mit einem gewissen Nicolas Martin und einem gewissen Christian Schimmel im Publikum. Wir erwarten jetzt aber irgendwie sehr motivierte Schotten, Simon, die die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Und ja, wo Finn Russell jetzt seine gute Form aus dem Verein irgendwie jetzt auch mal Nationalmannschaft abrufen, haben wir so das Gefühl, das hängt auch so ein bisschen von seiner Leistungs- und Motivationskurve ab, die Schotten, ne?
Ja, jein, würde ich sagen. Also natürlich ein guter Finn Russell ist wichtig für Schottland, aber ich finde, wir haben eine komplettere schottische Mannschaft in den ersten beiden Spielen gesehen, als in den vorherigen Jahren. Und Schottland ist so eine Mannschaft, die Frankreich auch nicht liegt. Also letztes Jahr beim Grand Slam konnte Frankreich gewinnen. Die beiden Jahre davor haben sie gegen Schottland verloren. Einmal zu Hause, einmal auswärts. Und deshalb wird es, glaube ich, die Schotten werden sich da schon Chancen ausmalen. Die kommen da sehr selbstbewusst nach Paris. Und die Franzosen haben in diesem Jahr, in diesen Six Nations, noch lange nicht so gut gespielt wie in den Jahren davor. Sie können sicher, sie haben die Spieler dafür da, aber man muss es auch vergleichen, was, wenn man jetzt das Irland-Spiel anschaut, in Calen Doris hat 40% weniger Spiele im Club gespielt dieses Jahr als Gregory Aldrit, der auf der 8. Position bei Frankreich gespielt hat. Die Franzosen haben eine viel krassere Saison als diese Spieler, die bei den Unions auch unter Vertrag stehen. Und es sind bei Schottland einige, die haben Spieler auch aus den anderen liegen, aber trotzdem sind die lange nicht so viel am Spielen wie die Franzosen. Und deswegen kann das schon eine Rolle spielen, auch warum Frankreich in diesem Jahr unter den Möglichkeiten bleibt, weil die Spieler einfach so ausgelaugt sind mittlerweile. Und da hofft man echt, dass es bis zur WM, dass sie sich da ein bisschen erholen können, dass sie auch geschont werden. Dann davon abgesehen, Frankreich für mich klarer Favorit zu Hause, so ein Spiel, um wieder auf die richtige Spur zu kommen, gegen einen Gegner, der zwar gefährlich ist, aber trotzdem für das französische Spiel eigentlich ganz gut liegt. Die Franzosen können da ihre körperliche Dominanz ausüben. Sie können die Schotten wirklich kontrollieren. Und deswegen erwarte ich schon, dass wir ein deutlich verbessertes Spiel von Frankreich sehen. Wenn allerdings, und man weiß ja nie, was so passiert, es ist ein Winnie Antonio raus, weil er doch gesperrt wurde für seinen Tackle gegen Irland. Und jetzt kommt Mohamed Awas zurück in die Mannschaft, heißt es. Der Mann, der beim letzten Spiel in Edinburgh, als Frankreich verloren hatte, die rote Karte bekam, damals wegen des Schlags gegen Jamie Ritchie. Und da kommt dann auch ein Spieler, wo du denkst, boah, jetzt bringt das auch wieder ein bisschen Unruhe rein. Frankreich hat eh personelle Probleme. Ich denke, dass Villiers wieder fit sein sollte, was schon mal eine starke Verbesserung ist. Aber vor allem im Mittelfeld sah das bisher nicht so gut aus. Und da bin ich gespannt, wie die Franzosen sich dort präsentieren werden.
Das Top 14 fordert so ein bisschen sein Tribut, aber Stuart Hawk wird sich vom letzten Jahr noch diesen einen Vorball irgendwie, wahrscheinlich träumt er jetzt noch nachts davon, weil auch letztes Jahr, Jan, also das Ergebnis war am Ende, wenn ich mich recht erinnere, recht deutlich, aber das Spiel war eigentlich viel knapper. Also die Schotten hätten das gewinnen können. Vielleicht sogar müssen, aber ja.
Ja, ich erwarte auch dieses Jahr wieder ein enges Ding. Simon hat ja gerade viel schon gesagt, es gibt so, also zum Beispiel Franzosen könnten natürlich ihre physische Überlegenheit ausspielen, aber wir haben eben eine wahnsinnig eingespielte schottische Mannschaft bisher gesehen und ich habe ja letztens schon gesagt, also sie sind vielleicht nicht der große Favorit auf den Turniergewinn und ein Grand Slam wäre schon eine sehr große Überraschung. Aber warum sollen das die Schotten nicht schaffen? Also mit der Mannschaft ist es allemal möglich.
Ist es definitiv, ja. Also lassen wir uns überraschen, die Schotten, die ja immer so ein bisschen unterm Radar fliegen, wo aber bei einzelnen Spielen ja doch das Talent rausscheint, schauen wir mal, die hatten ja auch im Herbst 60 gute Minuten gegen Neuseeland. Gut, dann hat es dann doch nicht gereicht, aber ja. Eine Sache noch, die deutsche Rugby-Nationalmannschaft, Jan, war jetzt wieder aufgestiegen in die Rugby Europe Championship. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da wurde wieder Lehrgeld gezahlt und rund um den Rugbyverband generell in Deutschland, es wird nicht ruhiger.
Ja, das ist wohl wahr. Ich weiß nicht, ob wir jemals in ruhige Zeiten gehen in Deutschland. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, weil ich persönlich glaube, dass insgesamt in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet worden ist. Aber es gibt immer wieder diese Angriffe von außen, die man irgendwie als Außenstehender auch gar nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber sportlich gesehen muss ich sagen, ist die 15er Nationalmannschaft für mich überraschend gut gerade unterwegs. Also sie sind ja nicht richtig sportlich aufgestiegen, sondern es hat diese Restrukturierung gegeben. Dadurch ist Deutschland jetzt eben wieder auf dem höchsten Niveau unter den Six Nations. Hat da das erste Spiel in Georgien ja sehr deutlich verloren, aber was willst du da erwarten? Und Deutschland hat für seine Verhältnisse gut mitgespielt, hat selber zwei Versuche gelegt und dann gab es jetzt halt diese zwei eher knappen Niederlagen gegen die Niederlande und jetzt ist mir schon wieder entfallen, gegen wen das andere Spiel war.
Spanien.
Spanien, genau. Und ich habe mir beide Spiele größtenteils angeschaut und muss sagen, ja, es erinnert teilweise wirklich so ein bisschen an das Italien der letzten Jahre, halt auf einem anderen Level. Deutschland lädt den Gegner oft durch so eigene Fehler ein, Punkte zu machen und ist aber wahnsinnig spielfreudig und schafft es dann am Ende nicht mehr ganz hinzukommen. Wir haben zwei Spiele gesehen, die Deutschland hätte gewinnen können, die Deutschland aber nicht gewonnen hat, aber ich habe sehr, sehr gute Ansätze gesehen und glaube, dass diese Mannschaft noch zu der einen oder anderen Überraschung oder auch zum einen oder anderen Sieg in der Lage ist.
So viel Optimismus von Jan Lüdecke. Das ist großartig. Ich glaube, besser wird's nicht mehr im Rugby-Teil. Danke, Nicola. Schöne Reise. Jetzt dann doch wieder gleich weiter nach Frankreich. Ich bin immer überrascht, dass die Franzosen im Stade de France spielen und nicht im Vogelnest. Im Chambouin nämlich, gleich neben dem Stade Roland Garros. Aber Stade de France ist natürlich größer.
Ja, da passen halt entspannte 55.000 mehr rein.
Ja, ja. Das ist, ich sehe den Grund, aber ist halt ja schade. Ich bin da so oft vorbeigegangen beim Vogelnest.
Der französische Verband hat ja tatsächlich eine Zeit lang gesucht, ob man sich ein eigenes Stadion baut, um nicht mehr in Stade de France zu müssen. Dann hat man das anscheinend aber jetzt dann doch nochmal eine Kostenrechnung gemacht und bleibt jetzt doch im Stade de France. Also manchmal ein paar Ausreißern, wie zum Beispiel, es gab vor 3-4 Jahren gab es mal Frankreich, Italien in Nizza oder so, in den Six Nations, aber man ist im Grunde genommen im Stade de France auch mal gesehen, weil ein Stadion zu bauen, da bist du wahrscheinlich im zweistelligen Millionenbereich und bis sich das rentiert, das dauert halt viel zu lange. Ja.
Danke Nicola, danke Jan, danke Simon, nächste Woche wieder, dann wieder mit heißen Spielberichten, kurze Pause, Big Show 598.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 598, er ist wieder da aus den USA. Es schien mir diesmal, mein lieber Dre, André Vogt vom God Next Magazin und von vielen anderen Dingen, Dre, es schien mir diesmal ein etwas längerer Trip zu sein. Täuscht dir dieser Eindruck? Grüß dich.
Grüß dich, ja, täuscht schon, waren zwei. Und wir schwimmen jetzt auch gerade quasi wieder zwischen zwei Trips, denn es geht dann jetzt am Dienstag geht's nach Miami und nach Orlando. Ja, hat sich ein bisschen gehäuft, weil irgendwie alles so Schlag auf Schlag war. Aber ich bin ganz froh, dass ich da zu Hause bin.
Und du hast ja, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Heimatbesuch genutzt, um den ehemals glorreichen VfL Wolfsburg auf die Beine zu schauen, oder? Du warst gegen Leipzig im Stadion. Und bist mit welchem Eindruck wieder rausgegangen? Weil mein Eindruck war, also vor dem Spiel dachte ich, das gewinnt Wolfsburg sicher. Das ist ein typisches Spiel, das Leipzig verlieren wird. War dann nicht so?
Ja, also ich sag mal so, ich war da, aber ein Kumpel von mir meinte Weihnachten, ey, ein Kollege neben ihm die Dauerkarte, der will hier nicht mehr und der verknallt jetzt immer. Ich so, ey, wenn man frei ist, sag Bescheid, dann komme ich mit. Und dann war es jetzt an der Fall. Ich so, super. Da habe ich echt gefreut, weil ich schon länger nicht mehr da war. Letztes Mal war ich da, als ich für The Zone vor dem Spiel gegen Mainz ein Interview gegeben habe, weil niemand vom VfL sich stellen wollte. Und dann bin ich ja vor dem Spiel quasi dann, also ich habe das Interview auf dem Innenraum, auf dem Rasen gemacht.
Und dann bin ich aber, weil ich eingeladen war, beim Kumpel, der 3 Jahre übergegangen ist, ins Werk dort. Und da hatte ich ja zugesagt, dass ich abends zum Grillen komme. Bin ich quasi dann vom Rasen direkt raus zu meinem Auto und bin dann zu einer Party gefahren. Ich kam da dahin, wo die ganze Party eigentlich der Spielern hatte und die Hälfte von denen kannten mich nicht und dachte, Moment mal, wie hab ich mich im Fernsehen gesehen? Ich sehe aber, Timo feiert Abschied, dann wieder wovor. Naja, jeweils war ich zum ersten Mal da, damals haben sie ja 5-1 gewonnen, jetzt war das nicht so gut und ich saß da so in der ersten Viertelstunde und dachte ich, geil, das ist genau wie das auch vor Weihnachten war, also vor der WM auch war, die war ja glaube ich, ne? Starkes Pressing, geil draufgegangen, ja, es macht Spaß. Und da dachte ich echt so, ja Mann, wieso habe ich eigentlich keine Dauerkarte mehr? Klar, ich jeden Samstag dahin latschen, ist auch nicht, vielleicht kriege ich es nicht hin, aber man kann ja öfter mal gehen. Na, das hat sich dann aber auch gelegt. In der zweiten Halbzeit das Gefühl, als dann man doch so ein bisschen in eine sehr alte Muster zurückgefallen ist. Aber ich muss sagen, weiß das ja auch, ich habe eine große Affinität für Xaver Schlager.
Ja.
Der auch Basketball-Fan ist, auch NBA-Fan. Von daher habe ich mich dann für den zumindest gefreut. Aber ja, der VfL, ich meine, das ist eine junge Mannschaft, darf man nicht vergessen. Da sind viele, viele junge Leute, die vielleicht ein bisschen was lernen müssen, wie man solche Spiele angeht, welche Aggressivität und welche Aggressivität, wie man auch drauf geht, dann stellenweise. Von daher, Munterputze weiter. Also dieses Jahr Intertoto-Cup, habe ich gesagt. Nächstes Jahr dann vielleicht wirklich Europa.
Ja, also Xaver Schlager haben wir in dieser Show noch gar nicht thematisiert, aber war natürlich nicht unbeteiligt. Manche sagen sogar hauptbeteiligt am 0-1 von Leipzig gegen Manchester City am Mittwochabend. Das All-Star-Game, das Wochenende, es ist, für wen wird dieses All-Star-Game noch veranstaltet? Wird's für die ganz jungen Fans veranstaltet? Sind die, der Slam-Dunk-Contest, wie ich gelesen und gehört habe, ist wieder zum Leben erweckt worden. Aber für wen ist das wirklich? Für die TV-Stationen? Macht es den Spielern noch Spaß? Wer ist da der Main Beneficiary, glaube ich, heißt?
Ja, ich habe es gestern in meinem Livestream auf Twitch gesagt. Aber eigentlich, wenn das, keine Ahnung, wenn YouTube jetzt die Rechte kaufen würde, glaube ich, wenn die würden das zeigen, dann müsste eigentlich die ganze Zeit oben eingeblendet sein, Dauerwerbesendung.
Ja, okay.
Weil das eigentlich nur das ist. Also alles egal, worum es jetzt geht, ob es der Freitag ist, der Rising Stars Challenge, ob es der Samstag gibt, ein bisschen verschiedene Events. Oder halt auch der Sonntag dann, bei uns ja der Montag dann mit dem Spiel. Da geht es ja wirklich nur um die Werbung. Also der Schocker für mich war dann hier, als, ich weiß nicht, wie er heißt, also State Farm ist eine Versicherung drüben, die mir seit Jahren sponsern. Dann war dann halt der Typ, der diesen Werbefilmchen immer auftritt. Der war auch am Spielfeld dran, wurde interviewt. Wo ich denke, also viel mehr Werbung kann man ja nicht mehr machen. Und das ist es halt. Ich meine, das ist Werbung für die Partner, die zwei in Amerika für. Es ist Werbung natürlich auch für die Liga. Und man darf ja auch immer nicht außer Acht lassen, es gibt ja einen Grund, warum das nicht zur Saison Halbzeit stattfindet, sondern jetzt, wo eigentlich nur noch 25, 28 Spiele, je nachdem, welches Team es geht, abzuabsolvieren sind. Weil halt Super Bowl gerade war.
Ja.
Dann macht es halt nach dem Super Bowl. Deswegen ist auch die Trade Deadline natürlich nach dem Super Bowl. Man will, sobald Football vorbei ist in den USA, was natürlich alles überstrahlt, wenn die Saison läuft, sobald es vorbei ist, möchte man da in die Nische rein. Momentan läuft dann nur die NBA, es läuft nur die NHL. Und diese ganzen Sportinteressierten, die das ganze Jahr mit ihrem Fantasy-Football-Team gebankt haben und jetzt denken, oh, gibt's eigentlich noch was anderes außer Football? Ach ja, stimmt. Den ganz runden Ball. Die gucken da jetzt drauf. Und dann will man natürlich an einem Wochenende, wenn es geht, so viele Highlights und Klicks generieren, wie möglich. So, und das hat man natürlich geschafft. Du hast ja auch den Dunk-Contest angesprochen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt, ich habe zwar auch getwittert, der Dunk-Contest lebt, aber ich habe auch das Bild benutzt, das natürlich, also diese Leiche des Dunk-Contests, die liegt halt immer noch da auf der Bar. Und jetzt kam halt nur mal Mac McClung rein, 1,88 Meter, der eigentlich G-League-Spieler, dem sie jetzt vor dem Event dann mal einen Vertrag gegeben haben, so ein Hybridvertrag, G-League und NBA, macht da unfassbare Dunks. Das ist wirklich unglaublich geil, das Beste, was wir seit Aaron Gordon und Zach LaVine gesehen haben. Und macht das einfach so gut, dass du denkst, ja geil, ich hab's auch kommentiert, und denkst, geil, das ist ein geiler Arm, geiler Typ, macht Spaß. Aber der hat einfach nur, weißt du, einen Defibrillator genommen, die Briefe dann bang, einmal kurz hochgeschockt und danach liegt er dann kurz wieder da, bis der nächste kommt, der ihn halt schockt. Aber die Frage ist halt, das ist das, wenn wir da nicht mehr sehen. So John Morant hat schon gesagt, nee, will ich auf gar keinen Fall sein. Williams hat gesagt, oh, ich denke drüber nach. Ja, LeBron James denkt seit 18 Jahren darüber nach, da teilzunehmen. Also der auch nicht sehen. Auch weil natürlich nicht gefallen willst, dass du da gegen jemanden verlierst, der mit Ach und Krach gerade mal irgendwie in der Liga mittrainiert. Also dieses All-Star-Weekend ist wirklich mittlerweile eine reine Showveranstaltung. Das wäre auch gar nicht so schlimm, wenn das Spiel selber, was eigentlich das Highlight sein soll, wenn das ein Basketballspiel wäre. Aber es ist ja eigentlich nur noch ein Hin- und Hergelaufe und jetzt kannst du mal einen coolen Dunking. Ach, wärst du mal von der Dreierlinie. Und das stößt natürlich vielen Basketballfans sauer auf. Denn die Eltern erinnern sich, wie es halt mal in den 90ern war, in den frühen 2000ern. Aber ich glaube nicht, dass man das zurückbekommt. Ich habe es heute allerdings einen guten Take gehört, wo es darum ging, naja, im Sommer, wenn die Jungs sich zum Trainieren treffen, ne, gibt es ja so einschlägige so Hallen, sage ich mal, wo dann klar ist, hey, was ich in L.A., 24-Hour-Fitness, da und da treffen sich halt NBA-Stars im Sommer, um zu zocken. So, um sich vorzubereiten auf die nächste Saison und so. Das ist ja nichts anderes als das, was die da beim All-Star-Weekend machen, nur da im Sommer, da geben die halt Vollgas und da können die natürlich genauso verletzen, da kriegen sie kein Geld dafür und da geht's, aber wenn dann halt die Kameras an sind, geht's nicht und das ist schade, aber ich glaube einfach, dass du in dieser Kultur, die wir haben in der NBA, wo es da wirklich darum geht, Meister zu werden. Du kannst ja 3-4 Jahre in Folge im Halbfinale sein, Leute sagen, du bist ein Loser, aber nicht der Ring und das so. Und dass du in der Kultur, die da kultiviert wurde in den letzten 2-3 Jahrzehnten, den Spielern nicht vermitteln kannst, ey, es ist wahnsinnig wichtig, dass du mitten in dieser knüppelharten Saison, an einem Sonntagabend in Salt Lake City, wo es um nichts geht, dass du da bitte Defense spielst. So, das ist halt schwer zu vermitteln und deswegen glaube ich auch, dass die Zeit für dieses Spiel, nicht für das Wochenende an sich, aber für das Spiel, glaube ich, die Zeit ist abgelaufen. Das sehen wir auch im Football, das sehen wir bei der NHL. Die machen ja auch eigentlich keine Spiele mehr in dem Sinne, sondern machen viele andere kleine Geschichten. Ich glaube, da wird es auch für die NBA hingehen, ultimativ.
Das ist der einzige Aspekt, wo man wirklich für Baseball eine Lanze brechen muss. Okay, bei den Pitchern ist vielleicht eine Ausnahme, weil man sagt, die sollen maximal 2 Innings pitchen, aber die Offensivspieler, jeder, der an Schlag mal kommt beim All-Star-Spiel, da wird nicht herumgedeichselt. Und in der Defensive auch nicht, weil es halt in der Natur des Spiels liegt. Die Verletzungsgefahr relativ gering, nur der Pitcher kann sich halt den Arm ausreißen, was zum Glück ja nicht passiert. Ansonsten.
Ich wollte gerade sagen, als Batter Verletzung ist, da musst du aber schon irgendwas mit der Frau vom Pitcher gehabt haben, weil sonst ist es ja einfach komplett easy money und du schlägst da gegen Ball und läufst ein bisschen. Also das ist wirklich, der Sport, der kann es machen. Weil einfach da ist Intensität, ist da, so wie es beim Baseball ist. Aber das ist eben auch die große Ausnahme natürlich drüben.
Ja, was ist die Motivation noch von jemandem wie LeBron James? Kriegt er nochmal $6 Millionen extra von der Liga, dass er da teilnimmt? Oder macht er das, weil er sagt, okay, die Liga braucht mich, ohne mich ist es kein All-Star-Weekend? Weil Lust kann er ja keine mehr drauf haben. Der wird da sicherlich viel lieber 3-4 Tage zu Hause herumhocken und mit seinem Sohn ein paar Körbe werfen.
Ja, ich meine, sie haben jetzt ja, heutzutage ist ja nicht so wie früher, vor 15, 20 Jahren war es immer so, dass man quasi freitags angereist ist, dann Samstag Training hatte, Sonntag das Spiel und dann ging es quasi Dienstag schon wieder los. Und so ist es ja mittlerweile in der Liga, so freitags sind ja erst und morgen die ersten Spiele wieder. Von daher hat man ja auch nach dem Weekend noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, LeBron James und auch andere Veteranen, die wissen natürlich schon, das zu schätzen, dass sie da immerhin eingewählt werden. Ich meine, er hat jetzt auch nur wirklich 14 Minuten gespielt. Letztes Jahr waren es 36, aber die Jahre davor hat er auch relativ wenig. Ich glaube, man hat schon Bock, da hinzugehen. Da sind ja auch mal coole Partys. Ne? Es ist ja auch für Spieler, für LeBron James auch noch eine Möglichkeit, mal Leute nochmal zu sehen, die man vielleicht so ein ganzes Jahr nicht sieht. Das ist schon cool und gerade für einen wie ihn, ich weiß nicht, ob er den Kids mitgenommen hat, aber ne, die mitzunehmen, das sind doch darf man nicht vergessen, dieses All-Star-Weekend ist auch so ein bisschen einfach eine Feier dieser ganzen NBA-Familie. Also ich hatte ja das Glück, dass ich über die Jahre auch bei vielen, vielen All-Star-Games vor Ort war. Und da gibt's dann auch selbst in so Städten wie Salt Lake City, da gibt's ja kein Hotel, wo keine NBA-Stars dann drin sind. Natürlich nicht die aktuellen, die sind alle in einem Hotel. Aber dann, ich habe das schon erlebt in L.A., dann triffst du dich mit irgendjemandem in irgendeinem Hotel, da unter einem Journalismuskollegen und kaufst dann ein, sitzt in der Lobby halt Bill Russell rum oder Kevin McHale oder so. Und das sind halt Dinge, wo du denkst, krass, so, ne, das ist wirklich einmal im Jahr so, weiß ich, wie man sich mit Kumpels vor Weihnachten in der Kneipe zu Hause trifft, ist das halt dieses All-Star-Weekend für die NBA. Und von daher, glaube ich, hat das auch für die alles in allem, auch in das Spiel, keinen Spaß macht, doch einen relativ hohen Wert im Endeffekt.
Lass uns zum Sportlichen kommen. Am 1. März wird Kevin Durant, wenn es denn stimmt, erstmals für die Phoenix Suns spielen. Ich bin mir sicher, du hast das schon rauf und runter diskutiert. Die Essenz deiner Überlegungen mit Kevin Durant und die Suns ist welche? Wie viel steht für Chris Paul auf dem Spiel? Kann man dann sagen, habe ich auch schon wo gelesen, naja, wenn jetzt mit Kevin Durant die Meisterschaft nicht gewinnt, dann müssen wir uns wirklich über seinen All-Time-Status Sorgen machen. Wie siehst du die Gemengelage?
Ich weiß nicht, ob die jetzt in einem 2-gegen-2 Turnier antreten am Ende der Saison oder ob wir immer noch 5-gegen-5 Basketball spielen. natürlich für Chris Paul ist es natürlich in dem Sinne, ist der Druck natürlich relativ hoch, weil er, ich meine, er war vorher schon alt, muss nicht, aber ne, jetzt, wenn du alt bist und du weißt, du hast nicht mehr so viele Chancen auf den Titel und du bist eigentlich einer der besten Point Guards aller Zeiten, und dann kriegst du halt einen der besten Spieler aller Zeiten, muss man ganz klar sagen, an deine Seite gestellt, mit Devin Booker, dann natürlich, dann bist du nicht, wie es vorher war, ein Team, was eventuell die Conference Finals erreichen könnte, wenn alles gut läuft, aber eigentlich hast du zu viele Schwachstellen, dass eigentlich du kein Top-Favorit bist. Auf einmal bist du das aber. Gleichzeitig ist es aber so, natürlich haben sie eine Menge abgegeben, um ihn zu bekommen. Und sie haben auch mit Jay Crowder einen Spieler, der das ganze Jahr schon nicht gehabt, weil er nicht spielen wollte, mit seinem auslaufenden Vertrag, der ist jetzt auch weggetradet worden. Und das Team ist nicht sehr tief. Sie haben natürlich jetzt mit Terrence Ross jemanden geholt, der eine Abfindung bekommen hat in Orlando. Der kann natürlich den Ball vorne in den Kopf werfen. Sie haben auch ein paar brauchbare Spieler bei sich im Kader, aber das ist jetzt schon keine Mannschaft, wo man sagt, ja, die sind fertig. Genauso muss ein Meisterschaftsteam aussehen. Ganz im Gegenteil. Also da sind ganz, ganz viele Schwachstellen auf der Bank, was in den Playoffs dann eventuell, je nachdem, wie man spielt, nicht so relevant ist. Aber es ist nicht so, dass jetzt der absolute Top-Favorit ist, wo man sagen muss, okay, Boston und Milwaukee müssen gar nicht anreisen, wenn die in den Finals gegen Phoenix spielen, sondern dieses Suns-Team wird nächstes Jahr, also nach der nächsten Offseason, da werden die sicherlich ein Top-Favorit sein. Dann hat man genug Zeit im Sommer, um sich dann entsprechend zu verstärken. Da müssen sicherlich auch Spieler hinkommen auf der Suche, ne, nach einer Chance auf die Meisterschaft. Aber Stand jetzt in die super interessantes Experiment, das auch funktionieren wird, weil die einfach super zusammenpassen. Ne? Paul, der Point Guard, der auch nicht mehr der Scorer sein will und muss und auch kann in vielerlei Hinsicht. Dann hat er diese beiden Scorer mit Booker und Durant. Und das sind wirklich selbstlose Superstars. Das wird richtig, richtig geil sein, denen offensiv zuzuschauen. DeAndre Ayton noch als Center, der da jetzt auch viel, viel Freiraum haben wird. Aber ich denke, wirklich meisterschaftsmäßig ist wahrscheinlich dann 2024 realistischer, ehrlich gesagt.
Wenn du auf ein fertiges Team zeigen müsstest, wo würde dein Finger hinzeigen?
Momentan sicherlich nach Boston. Da sind natürlich viele momentan verletzt. Da hofft man aber, dass die einfach jetzt im März nach und nach alle wieder gesund werden, dass sie dann auch durchhalten bis in die Playoffs, dass sie gesund bleiben. Dann sind die wahnsinnig stark. Der Trainer ist neu. Allerdings ist es auch so, dass der General Manager Brad Stevens war ja quasi der Vorvorgänger, also auch ein sehr, sehr guter Trainer. Also die haben schon eine Menge Basketball-Intelligenz da in diesem Stab. Das wird schon funktionieren, denke ich. Und sie waren letztes Jahr in den Finals. Sie haben eine Menge, die eben als jungen Spieler, die da hatten, die sind alle jetzt gestandene Profis. Also denen traue ich sehr, sehr viel zu, gesagt, wenn alle fit sind. Dann Milwaukee, da muss man natürlich abwarten, was ist mit Chris Middleton. Das ist eigentlich der zweitbeste Spieler gewesen hinter Giannis Antetokounmpo, der immer übernommen hat, so in den Playoffs, wenn sie mal wirklich einen Korb brauchten. Und der hatte halt so eine ganz langwierige Handgelenksgeschichte. Jetzt war, dann kam er einmal zurück, das sah nicht gut aus, ist dann nochmal rausgegangen, jetzt ist er wieder da, jetzt sieht es besser aus. Da hofft man, dass der wirklich voll in Tritt kommt. Und wenn man davon ausgeht, dann sind die auch wahnsinnig stark, obwohl sie den gerade angesprochenen Jay Crowder aus Phoenix geholt haben, der für die auch wichtig sein wird. Und dann würde ich sagen, dass wir im Westen, ich würde nach wie vor erstmal auf Denver schauen. Mhm. Die haben mit Nikola Jokic einen zweifachen MVP, für meine Begriffe jetzt auch einen dreifachen, wenn sich da nicht mehr viel verändert. Die sind offensiv wahnsinnig gut. Ich hatte das Glück, die auch jetzt schon zweimal live in der Arena zu sehen. Und das ist wirklich erstaunlich, wie die angreifen. Die haben zwar ihre Fragen so defensiv, aber die werden ganz schwer zu schlagen sein. Aber im Westen ist es wahnsinnig eng beieinander dahinter. Über Dallas kann man reden, mit Kyrie Irving jetzt und Luka Doncic. Das wären echt richtig offene Playoffs, wo man sicherlich auch nicht quasi schon blind die vier Teilnehmer der Conference Finals durchtippen kann, wie das oftmals der Fall ist. So, da darf man sich wirklich darauf freuen im Endeffekt.
Schön, dann lass uns noch ein Wort verlieren zu deinem Trip, wenn du jetzt nach Florida fliegst. Die Orlando Magic spielen eine, sehe ich schon richtig, oder? Mit 24-35 spielen doch eine deutlich bessere Saison als die letzte, ging auch kaum schlechter. Aber wie ist deine Einschätzung der Saison? Du wirst ja wahrscheinlich die beiden Wagner-Buben nicht nur am Feld sehen, sondern auch mit ihnen reden. Können die zufrieden sein, so wie es bis jetzt gelaufen ist?
Das ist immer die Frage, was man von so einer Saison erwartet. Also schreit sportlich, wenn man es mal einfach nur isoliert sieht, muss man sagen, ja, das war eine tolle Saison bisher. auch vor dem Hintergrund, dass sie natürlich so ihre Point Guards mehr oder weniger alle verletzt zu Beginn. Also musste man da so ein bisschen auskommen ohne jemanden, der es alles so organisiert im Angriff. Aber jetzt hat man nach und nach die Jungs zurückbekommen und da lief es auch gleich direkt nochmal besser. Von daher, ja, das sind junge Leute. Paolo Banchero, denke ich, wird Rookie of the Year, würde ich mich jetzt wundern, wenn er das nicht packt im Endeffekt. Franz Wagner spielt eine wahnsinnige Saison. Das geht mir viel zu lang, also jetzt war ich echt ein bisschen unter, sag ich mal. Weil ich weiß nicht, ob Leute erwarten vielleicht von dem, dass er mittlerweile 25, 30 Punkte pro Spiel auflegt. Das kann er sicherlich auch mal machen, aber das ist einfach jetzt mittlerweile klar der beste Deutsche, den wir in der NBA haben. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist der beste Basketball, den wir momentan in der Nationalmannschaft haben könnten auch. Und von daher ist alles gut. Junge Leute dabei, viele große Spieler auch, die da ihr Ding machen. Aber das ist eben nicht alles, es wird zu betrachten in der NBA immer, gerade wenn es um die Draft geht und gerade wenn jemand in die Liga kommt nächstes Jahr wie Victor Wembanyama. Und ich weiß nicht, wie viele von deinen Hörern dem Namen was anfangen
ich
können.
Schon. Ich schon, das ist das du Wichtigste. Ja, ich kann damit was anfangen, immerhin. Ja.
Der spielt in Paris, bei den Metropolitans. Und das ist einfach ein Jahrtausendtalent, muss man sagen, weil wir haben noch nie einen Spieler gesehen wie Victor Wembanyama, also 2,21 Meter, also es gibt jetzt mehr als nur Gerüchte, dass der auch größer ist, oder 2,21 Meter, nur dass seine Agenten sagen, nee, der ist 2,21 Meter, damit nicht irgendwelche Teams kalte Füße bekommen und sagen, okay, wenn er noch größer, wenn er 2,25 Meter ist, der flippt sich sofort oder so, ne? Von daher. Aber wenn man den Basketball spielen sieht, das ist einfach unfassbar. Also es gab noch nie einen Spieler mit der Länge, der solche Dinge auf dem Feld macht. Und auch jetzt nicht irgendwie dritte Liga in Zypern, sondern halt in der ersten französischen Liga. Also mit schon einer der Top 5 Ligen in Europa. Und der hat dieses Team, was er da anführt, ne, als junger Mann, die sind Zweiter dort. Also das ist auch nicht irgendwie nur so Statistiken bei irgendeinem Team, das nicht gewinnt, sondern das ist ein unfassbarer Typ. So, dass man wirklich, wenn man das sieht, denkt man, okay, da hat irgendwer bei NBA 2K bei einem Videospiel einfach alles ausgestellt, was Realismus irgendwie vorgaukelt und gesagt, nee, ich mache jetzt hier einen 220 Point Guard. Er ist kein Point Guard, aber kann vom Flügel attackieren, kann werfen, ziehen. Das ist einfach verrückt. Ein guter Kollege von mir, der Torben Adel hat, der sehr viel drin ist in diesen Draft-Geschichten und so Nachwuchs-Sachen, der sagt halt, also selbst wenn der 2,3 Meter nur groß wäre, wäre er wahrscheinlich der erste Pick der Draft. Also so gut ist der. Und das Problem ist ja immer in der NBA, sorry, wenn du schlecht bist, wirst du belohnt. Dann kannst du so einen Spieler ziehen, wenn du eben in diese Draft-Lotterie kommst und über der erste Pick zugelost. Und von der Warte kann man sagen, läuft vielleicht zu gut, weil umso mehr Spiele du gewinnst, umso weniger Chancen hast du auf so einen Spieler. Aber ich sage ja immer, hey, wenn du gut sein kannst und du hast junge Spieler, lass sie gut sein, auch wenn es vielleicht denen solche Chancen so ein bisschen raubt. Ich freue mich von Ende auf jeden Fall, um die zu sehen, weil einfach dieses Team einfach einen krassen Enthusiasmus auch ausstrahlt, den man einfach gerne sieht auf dem Feld.
Excellent. Dre Vogt war das nach längerer Zeit mal wieder. Dre, ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show 598. Dann machen wir.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 598 geht zu Ende mit Tennis und einer der ganz großen deutschen Spieler der letzten Jahre. Hat ein paar Minuten Zeit für uns. Nicola Kiefer, Servus Kiwi. Ja, dann lass mich gleich fragen, Kiwi, was vermisst du? An der Tour ist ja doch schon ein paar Jahre her, dass du nicht mehr dabei bist, aber gibt's irgendwas? Ich höre immer, das Reisen wird nicht vermisst. Was vermisst du an der Tour?
Naja, was vermisse ich an der Tour, was vermisse ich nicht? Also um dort erstmal zu sein, muss man sich ja ganz schön quälen. Und ich weiß ja, was ich dafür getan habe, um dann auf diesen großen Plätzen bei den großen Turnieren mitzuspielen. Und ganz ehrlich, diese Qual ist schon brutal, aber um jetzt einen kurzen Schwenker zu machen, momentan muss ich mich ja auch quälen, weil ich jetzt in 10 Tagen zum Beispiel den Tokio-Marathon laufe. Nein. Und dann laufe ich ja dann im Oktober Chicago-Marathon. Also da muss ich mich quälen, aber in einer anderen Art und Weise. Und das sind aber dann so Highlights, Herausforderungen, die ich mir auch mal gesetzt habe, dass ich das erreichen möchte. Und deshalb, ich vermisse es jetzt nicht groß. Ich freue mich immer, wenn das Turnier in Halle hier ist, Halle Westfalen. Das ist kurz vor der Haustür, da kann man mal vorbeifahren, da sieht man wieder viele Kollegen wieder und auch mal auch diese ganzen neuen Spieler, diese ganze neue Generation. dann sieht man diese ganze Entwicklung, wie das Spiel entwickelt hat. Es ist noch athletischer geworden als früher und ich vermisse es nicht. Also ich beobachte es, aber ich vermisse es nicht.
Wir kommen gleich auf die Marathon-Geschichte zurück. Da hätte ich schon noch eine Anschlussfrage. Aber ich war beim Davis Cup in Trier jetzt und da habe ich den Stan Wawrinka gefragt, was treibt sie noch an? Ja, 3 Major-Titel, hat sehr, sehr viel Geld gewonnen. Und der sagt, naja, er ist zwar ein alter Tennisspieler, aber noch ein junger Mensch. Und solange er noch kann, möchte er da rausgehen und möchte den Applaus genießen. Jetzt hat er in Rotterdam 2 Runden gewonnen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, absolut. Und er lässt sein Herz auf dem Platz. Und das ist doch eigentlich schön zu sehen, nach schweren Verletzungen. Und er ist jetzt 37 Jahre alt und ich bin ein riesen Tennis-Fan und ich schaue es mir an. Ich habe auch gestern Abend ein Match geschaut gegen den Belgier, 6-4 im dritten gewonnen. Also wie er auf dem Platz steht mit 37, dass er sich immer noch die Faust gibt und immer wieder in die Ecken geht, ja, das ist nicht selbstverständlich. Und du hast ja gerade gesagt, er hat 3 Majors gewonnen, 4 Preisgeld gewonnen. Aber ihm geht es nicht um das Preisgeld. Ihm geht es darum, um die Liebe zum Sport und die Identifikation damit. Diese Herausforderung 1 gegen 1, das ist das, was einen so juckt. Und deshalb ist das vielleicht auch, was mich dann so ein bisschen juckt. Bei mir ist nicht die Herausforderung 1 gegen 1, bei mir ist die Herausforderung jetzt 1 gegen 38.000 in Tokio zum Beispiel. aber trotzdem muss der Körper ja auch irgendwie funktionieren.
Jetzt schätze ich dich so ein als Ex-Profisportler, dass du dir da schon ein Zeitziel gesetzt hast. Durchkommen allein reicht dir oder sagst du, okay, 3:15 unter 3 Stunden, wie soll es laufen?
Ja, sagen wir mal so, ich bin jetzt Berlin unter 4 gelaufen, dann letztes Jahr bin ich London knapp unter 4 gelaufen, New York bin ich letztes Jahr knapp unter 4 gelaufen. 1 und 1 ist 2. Jetzt kannst du ja ausmalen, was ja, das ist schon so, das peilt man ungefähr grob an, aber beim Marathon weiß man nie, was passiert. Ja, also ich sag mal so, bis 20 kommt man immer locker durch, aber guckt man schon mal auf die Uhr, 25 bei 30 kann so ein bisschen eng werden und das ist einfach ein Kampf gegen sich selbst.
Wie war die Erfahrung in New York? Ich habe ein paar Freunde, die mitgelaufen sind. Das ist ja immer relativ spät im Jahr, wo es kühl ist. Wie ist der da gegangen in New York?
Ja, gut. Eigentlich also für den Marathon war es brutal warm. Wir hatten ja fast 20 Grad. Mhm. Ne? Das ist so für einen Lauf schon sehr, sehr heiß, aber diese Stimmung phänomenal. Also wirklich Gänsehaut pur die ganze Zeit und dann die letzten Kilometer durch den Central Park. Also Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist unbeschreiblich.
Zurück zu den jungen Tennisspielern, die du angesprochen hast. In Halle ist wieder eine unfassbare Besetzung in diesem Jahr. Gibt es denn jemanden, also meine Erinnerung an Nikola Kiefer als Weltklasse-Spieler ist folgende. Du bist auch unheimlich über die Taktik gekommen, weil du schlauer gespielt hast als die meisten anderen. Siehst du irgendjemand, wo du sagst, okay, der erinnert mich ein kleines bisschen an mich?
Wow. Also erstmal muss man sagen, dass es sehr, sehr viele gute Spieler momentan gibt. Jetzt so Vergleiche ist halt immer schwer. Ne? Aber wenn man zum Beispiel sieht, so ein Taylor Fritz wieder aufspielt, ne? Ganz unscheinbar, guter Aufschlag, guter Vorhand. Dann hat man auf der anderen Seite so ein Rublev. Ja. Ja, super Athlet, der spielt so schnell, so ein Power-Tennis. Ein Rune, ein Ruth und wie sie alle heißen, Auger Aliassime. Ja, das sind alles super athletische Tennisspieler und Sportler. Aber da muss man auf der anderen Seite sehen, so ein Djokovic, der hat die noch im Griff. Ja. Die Frage ist halt, wie lange. Aber es gibt jetzt keinen Vergleich, wo ich sage, Mensch, so hätte ich gespielt und so würde ich mir jetzt sehen. Ich finde es einfach großartig, wenn man die mal sieht und einfach so diese ganze Entwicklung der letzten Jahre. So.
Woran machst du es fest, dass der Djokovic den immer noch im Griff hat? Ist er der am perfektesten rundum betreut wird? Vielleicht.
Ich sage einfach mal so, er ordnet alles seinem Sport unter, körperlich einfach topfit, tut für seinen Körper alles, was möglich ist. Sein großer Vorteil ist natürlich, er muss nicht so viele Spiele spielen, weil er weiß, die Turniere, die er spielt, die gewinnt er oder er mischt immer vorne mit. Im Kopf ganz weit vorne, also ganz weit auch der Distanz zum nächsten Spieler, da ist er ganz weit vorne vom Kopf, vom Mentalen her. Und das wissen die meisten, wenn die auf den Platz gehen. Ne? Die wissen, ich habe einen Djokovic, dann gehen ja schon so vielleicht den Kopf ein bisschen gesenkt runter und denken, oh, kann ich ja eigentlich gar nicht gewinnen. Ne? Der Einzige, der so immer ein bisschen so gut gegen ihn spielt, ist so Medvedev. Der wird immer sehr, sehr stark unterschätzt.
Jetzt, wenn du Sisu Burks gegen Stan Wawrinka dir anschaust, am Montagabend, dann denke ich mir, dass du auch ziemlich viel wahrscheinlich von Sascha Zverev in letzter Zeit gesehen hast. Was fällt dir denn auf bei ihm? Was fehlt im Moment? was ja verständlich ist nach der langen Verletzungspause, aber was fehlt dir im Moment ein bisschen beim Spiel von Sascha?
Nein, ich denke einfach, ihm fehlt ja nicht viel. Er hat es ja nicht verlernt. Ja, das ist ja sein Tennis ist ja nach wie vor da. Das Einzige, was man halt so ein bisschen erkennen kann, ist so, was vielleicht so ein bisschen fehlt im Spiel, so Selbstvertrauen. Ja. Früher war es halt so, in engen Situationen hat er die Punkte gemacht und jetzt ist es so, bei engen Situationen denkt er vielleicht nach oder der Gegner oder die Gegner allgemein wissen jetzt auch, er ist verwundbar, wir können ihn schlagen. Ja, das war jetzt, vor einem Jahr sah es ganz anders aus. Da ist er auf den Platz gegangen und wusste, das werde ich schon gewinnen und die anderen wussten auch, oh, den Zverev, ganz, ganz schwer. Ja, und das hat sich jetzt gewendet und da muss er sich immer wieder reinarbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich da jetzt auch vielleicht ein bisschen zu viel Druck macht, weil er merkt und auch sieht, dass die Konkurrenz, die schläft ja nicht. Ja, die ganzen jungen Spieler, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ne, Ogier Aliassime, Rune, Ruth, Rublev, Tsitsipas, das sind ja alles die, mit denen er auch groß geworden ist, aber die werden jetzt immer stärker und jetzt versucht er natürlich mit Ach und Krach da auch schnell wieder Fuß zu fassen, aber gut, die Zeit spricht natürlich nicht für ihn. Ja? Wir haben ja immer gesagt, er ist eigentlich dran, mal ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Dann kam natürlich diese schlimme Verletzung dazu. Ist natürlich wirklich Pech gewesen und war in einer Top-Verfassung, in einem Top-Zustand, körperlich und spielerisch auch. Und jetzt muss er im Prinzip wieder von vorne anfangen. Es wird ja nicht einfacher. Ne? Er rutscht im Ranking ab, ist nicht mehr so hoch gesetzt, kommt früher gegen die richtig Guten. Es ist ein Teufelskreis für ihn, aber ich wünsche es mir oder es wäre gut fürs deutsche Tennis, wenn er da wieder gut oder positiv da rauskommt.
Überhaupt keine Frage. An Coach Kiwi eine Frage und ich sehe das Ganze ja auch bei Dominic Thiem. Der Dominic fällt auch immer sehr weit hinter die Grundlinie zurück. Genau das Gleiche macht Sascha ja auch. Ich glaube, die beiden wissen auch, dass das ihrem Spiel jetzt nicht wahnsinnig hilft. Kann man da als Coach, aus deiner Erfahrung als Profispieler, wenn man weiß, dass man etwas anders machen sollte, ist das so tief in einem drinnen, dass man in engen Situationen dann automatisch zu dem zurückkehrt, was vielleicht nicht so gut ist, aber wo man sich sicherer fühlt?
Genau, das ist ja erstmal diese Wohlfühloase. Ne? Also die fühlen sich da hinten dann wohl und gut, beim Dominic, da war das Spiel eigentlich schon immer so einigermaßen ausgerichtet. Ne? Bisschen weiter hinter der Grundlinie, beim Sascha auch teilweise. Da hat er gab es eine Zeit, hat er mit Lendl trainiert und zu der Zeit hat er viel aggressiver gespielt, fand ich, ist viel mehr nach vorne ans Netz gegangen und da vorne wird es dann am Ende des Tages auch entschieden. Gerade mit so einem Spiel, mit so einer brachialen Gewalt, mit harten Schlägen, wie ein Sascha Zverev hat, muss er natürlich nach vorne gehen und das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben.
So, ein Wort noch, Davis Cup. Ich war in Trier dabei, ich war davor noch nicht in Trier, eine sehr, sehr angenehme Stadt, also muss ich wirklich sagen, und die Stimmung war fantastisch, die zwei Tage mittlerweile. Wie gefällt dir der Davis Cup anno 2023?
Naja, ich bin kein Fan von diesem System, weil der Davis Cup einfach so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ganz schön viel an Wert verliert. Man kann sich damit gar nicht mehr identifizieren. Ich bin ja jetzt auch der Zeit noch, wo es dann Heimspiele war und Auswärtsspiele. Und das ist auch gerade für die Fans in Deutschland, die wissen, wir haben ein Heimspiel gegen die Schweiz. Mhm. Ja? Und dann ist halt ein Heimspiel gegen die Schweiz oder wir haben ein Heimspiel im Halbfinale gegen Frankreich. So, dann ist es so, aber nicht an einem Wochenende treffen sich dann irgendwelche Mannschaften und spielen in einem Land. Ja, da kommt kein richtiges Gefühl da hoch, dass man sagt, das ist der Davis Cup. Ich meine, die ganzen jungen Spieler, die kennen das ja gar nicht anders.
Ja. Stimmt, ja.
Ja, aber der Einzige, der es jetzt vielleicht noch kennt, ist Stan Wawrinka und die Trainer, die auf der Bank sitzen. Aber die ganzen Jungen, für die ist das ja alles leider normal.
Ja, also Sascha hat in Trier auch gesagt, diese eine Begegnung 2018 war es, glaube ich, in Valencia in der Stierkampfarena. Das ist für ihn halt, auch wenn er es verloren hat gegen Nadal dort, dann aber das ist für ihn halt Davis Cup. Was war deine prägende Davis Cup Erinnerung? Du hast ja bis 2009, wenn ich es richtig sehe, gespielt. Wo würdest du sagen? Ich erinnere mich noch, in Garmisch war das, glaube ich, wo du gegen Jürgen gewonnen hast.
In Garmisch, gegen Österreich, ja, genau. Ja.
Schöne Erinnerung für dich, wahrscheinlich.
Ja, Siege sind immer schöne Erinnerungen. Nee, ich weiß aber zum Beispiel auch, ich glaube, eines meiner ersten, wenn es nicht mein erstes Match war, gegen Südafrika in Bremen, gegen Grant Stafford habe ich da gespielt, 0-2 Sätze und dann auch in 5 Sätzen gewonnen. Da habe ich mir immer sehr, sehr schwer getan, aber das sind so, da erinnert man sich gerne dran zurück. Klar, der Sieg gegen Jürgen auch in Garmisch. Ja.
6-4, Grant Stafford die ersten beiden Sätze und dann 1-2-2 für Kiefer. Das ist
genau.
ganz stark. jetzt, wenn es dem deutschen Tennis nicht so gut geht und du sagst ja, du arbeitest als Coach und werden die Stimmen immer laut an die Ex-Spieler. Siehst du dich in irgendeiner Art und Weise beim DTB arbeiten irgendwann mal oder funktioniert das eh nicht mehr über den Verband, weil wenn man sich die Top Ten anschaut, irgendwie hat jeder eine andere Geschichte und ich glaube mit Ausnahme von Felix, wo Tennis Canada richtig mitgemischt hat, ist ja niemand über den Verband so richtig gefördert worden.
Nee, also wo es daran jetzt genau liegt, das weiß ich ja auch nicht. Also ich kann das ja nur aus der Ferne beobachten. Aber Fakt ist, das, was du gesagt hast, so ist es einfach. Und wir haben ja einige Leistungszentren hier in Deutschland. Und dann muss man sich einfach mal die Weltrangliste anschauen, seit wie vielen Jahren da eigentlich kein Nachwuchs mehr wirklich nachkommt oder in den ersten 100 kommt. Was natürlich auch sehr, sehr schwer ist, da in die Weltspitze zu kommen. Aber die Möglichkeiten sind ja da. Aber am Ende des Tages muss das ja die Verbandsspitze dann verantworten und müssen sich natürlich dann dementsprechend auch dann dazu äußern oder auch Rede und Antwort stellen, warum die Situation seit Jahren so ist, ob es nicht wirklich einmal, ich bin ganz klarer Meinung, da müssen ganz klare Veränderungen her. Aber ja.
Wenn dich als Tennis-Superhirn jetzt jemand fragen sollte von der Tour, Kiwi, 30 Wochen im Jahr Tourcoach, hättest du Interesse?
Ich hatte sehr viele Anfragen, aber ich habe die immer abgelehnt, weil es einfach zu viel ist, 30 Wochen. Ich habe ja auch meine Verpflichtung hier, auch mit meiner Markenbotschaftertätigkeit mit Robinson. Da habe ich ja auch, da bin ich auch einige Wochen unterwegs, Erwachsenencamps und Kindercamps auch, jetzt mit der neuen Geschichte mit meinem Pater von der Sitas. Also da stehen schon einige Projekte da auf dem Zettel.
Dann lass mich schließen, bitte. Die Frage muss kommen. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Die Perspektive für Hannover 96 im Frühjahr 2023 ist welche?
Ja, ich würde mal sagen, die Hinrunde war sehr vielversprechend. Rückrunde aus 5 Spielen, ich glaube, 1 oder 2 Punkte geholt. Mehr als miserabel. Und zweite Liga wieder dieses Jahr und dann muss man nächstes Jahr wieder neu hoffen. Aber ich glaube, je länger man in diesem Strudel zweite Liga drin bleibt, wird es immer schwieriger, irgendwann mal wieder hochzukommen.
Wenn du auf die ganzen,
aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das ist klar. Aber wenn du auf die ganzen Hannover 96 Legenden schaust, wie weit oben in der Liste ist Dieter Schatzschneider für dich?
Gut, Dieter Schatzschneider war vor meiner Zeit dann noch gespielt und er ist jetzt immer noch sehr, sehr, sehr präsent in den Medien. Aber für mich, also wenn ich sage Hannover 96, dann ist für mich so Steven Cirundolo, Altin Lader, das sind ja so die, mit denen ich auch noch viel zu tun gehabt habe. Klar, der Stevie ist jetzt nach Amerika gegangen, ist dort Meister geworden in der MLS und das sind so die, mit denen ich mich mehr so identifiziere.
Grandios. Ja, danke Kiwi, das war die Big Show 598. Irgendwie dreht sich dann doch immer alles um den Fußball. 599 beim am nächsten Donnerstag und ob es zu 600 irgendwas Besonderes gibt, ja, das werden wir dann sehen. Ich weiß es noch nicht, ganz ehrlich.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!